herzlich willkommen, Benjamin Kaspar.
Hallo Thomas Freitag.
Wie geht's dir?
Ja, sehr gut heute. Es ist mal wieder schönes Wetter, die Sonne scheint.
Ich hatte es geahnt. Ich habe gestern Wetterbericht gehört und dachte, okay, morgen werden 23, 24 Grad. Und was machen wir heute? Wir nehmen schon wieder einen Podcast auf. Es hat die ganze Woche geregnet, es war schlechtes, ekelhaftes Herbstwetter. Und wir sitzen schon wieder hier.
Und jedes Mal sagen wir am Ende der Sendung, nächstes Mal ist schlechtes Wetter, wir freuen uns aufzunehmen.
Genau, jetzt kommt der Herbst, jetzt hat man eine Entschuldigung, einen Podcast aufzunehmen. Aber, na gut, sitzen wir jetzt halt hier.
Schon wieder 23 Grad. Ja. Wir sind heute nicht vor dem weißen Kleiderschrank.
Nein, wir sitzen mitten im Wohnzimmer, das hat auch einen Grund.
Warum?
Erstens, du weißt, ich hasse es, im Wohnzimmer aufzunehmen, wegen dem Hall. Ja, weil ich bin ja selber so ein Mensch, wenn ich einen Podcast höre und ich merke, die haben den in der Küche aufgenommen, der kann noch so gut sein vom Inhalt, ich mache den aus, weil mich das nervt.
Ich probiere das ja ein bisschen zu ändern. Ich schneide ja den Podcast und du weißt ja, ich bin da sehr...
Weißt du, das ist ja die beste Software der Welt.
Genau.
Also ich verlasse mich da auf dich.
Ja.
Wollen wir schnell das Organisatorische abhandeln?
Die Hausaufgabe.
Die Hausaufgabe.
Ich habe sie nicht geschafft.
Warum nicht?
Pass auf, ich habe am Dienstag hatte ich frei und habe unsere neue zentrale Folge fertig gemacht. Das hat schon wieder mehrere Stunden gedauert. Dann hatte ich Mittwoch auch noch frei und da wollte ich dann mal ein bisschen rausgehen, war in der Bibliothek und so weiter und ein bisschen draußen spazieren. Und dann ist mir eingefallen, scheiße, ich habe ja noch eine Hausaufgabe. Nochmal für alle, die sich nicht mehr erinnern, ich soll von Masters of the Universe einen Clip nachsprechen und die Figuren, die darin auftauchen, Skeletor und so, aus der Sicht der drei Fragezeichen. Ich hatte auch schon eine Idee. Und habe jetzt gemerkt, dieses Audacity-Programm, mit dem wir arbeiten, ist richtig scheiße, weil ich da ja kein Video reinziehen kann.
Darf ich dich kurz mal unterbrechen?
Nein.
Gut.
Und da habe ich mir gewünscht, ich hätte gerne Videomaker. Habe ich nicht. Und nach so 2-3 Stunden Rumkrepelei ist mir irgendwann eingefallen, um 22 Uhr abends, ich habe ja frei. Ich hätte auch gerne mal frei und habe ich die Scheiße ausgemacht und habe mir noch was angeguckt im Fernsehen.
Also pass auf, du hattest Dienstag frei, das sind 24 Stunden. Mittwoch 24 Stunden. So sind wir bei 48.
Ja.
Du warst ein paar Stunden in der Bibliothek.
Nicht Stunden,
Minuten.
Eine halbe Stunde vielleicht oder so.
Aha.
Also aber ich bin dafür extra nach Schöneweide gefahren.
Also hattest du noch 47,5 Stunden Freizeit. So, also ich verstehe jetzt nicht so richtig, wo das Problem lag.
Ja. Ich will auch nicht weiterreden, weil dann würde ich dich jetzt beleidigen. Und das möchte ich nicht.
Du würdest mich beleidigen?
Ja. Okay. Weil, warum geht dieser scheiß Ausschnitt 5 Minuten 44 Sekunden? Hätten nicht 3 gereicht, dann wäre ich schon fertig.
Du gibst mir Hausaufgaben, wo ich mich verkleiden muss.
Oh, ist ja schlimm. Du setzt dich einmal vor die Kamera, sprichst es kurz ein und fertig ist. Und ich muss hier Gegenschnitt, ich muss synchronisieren.
Wow, Zeichentrickfiguren synchronisieren, ja. Skeletor.
Ja, aber du weißt, ich habe einen Anspruch, es soll auch unterhalten. Ich könnte einfach irgendwie blablabla drauf machen und dann sagen, das ist ja eine tolle Hausaufgabe.
Dann wäre sie fertig und ich würde jetzt nicht von dir 20 Euro bekommen.
Kriegst du ja nicht. So.
Das waren eigentlich mal die Regeln.
Aber Benjamin hat seine Hausaufgabe geschafft. Ihr könnt es auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Er hat diese Aufgabe, die ich ihm gestellt habe, erfüllt.
Sag schon, aber, dass es nicht so gut war, los.
Ich habe für mich entschieden, ich werde dir nie wieder so eine Hausaufgaben geben.
Gut.
Weil ich gemerkt habe, dass du auf ein Zahnfleisch gegangen bist und das sehr, sehr viel Aufwand für dich war.
Man muss auch sagen, du sagst, ich soll Berlinern und ich kann das überhaupt nicht. Und,
ja, ich habe Feedback bekommen und da kamen Sachen wie, der kann das ja überhaupt nicht.
Ich kann es auch nicht.
Ich verstehe nicht, wie man nicht Berlinern kann. Das ist, glaube ich, der einfachste Dialekt der Welt.
Naja, also richtig Berlinern oder dieses Assi-Berlinern. Ich finde, also, da gibt es ja auch Unterschiede.
Ja.
Du Berlinerst zum Beispiel nicht richtig, sondern du hast...
Ich sage immer, ich spreche eigentlich relativ Hochdeutsch und manchmal rutscht mir dieses Berlinern raus. Das mache ich ja nicht mit Absicht. Du unterstellst mir immer, ich will cool sein.
Richtig.
Ja.
Ja.
So, dann haben wir es jetzt abgehandelt.
Gut, Hausaufgabe, toll.
Ihr könnt sie gerne gucken. Aber erfreuliche Sachen, wir sind heute nicht allein.
Ja genau, du hast hier jemanden eingeladen.
Wir haben heute einen Gast, richtig. Und
ich habe auch die Hausaufgabe nicht gemacht.
So. Warum nicht? Stell dich doch mal vor, wer bist du denn?
Ich bin Daniel Pog, aber Freunde nennen mich auch Daniel Pog.
Okay, also wir, hast du gemerkt, wir dürfen nur Daniel Pog sagen, weil wir sind ja keine Freunde.
Okay, nennt mich, wie ihr möchtet.
Herr Pog.
Leicht.
So, du bist von einem, ja, würde schon fast sagen, so ein eigenes Netzwerk, was du da aufgestellt hast.
Ich bin vor allem aus der Nachbarschaft, also so eine halbe Stunde mit der Bahn und Longboard kann man machen, ja.
Ja, kann man mal machen. Ja, wir sind ja hier im Ostteil der Stadt und du kommst aus dem Westteil der Stadt.
Ich komme genau von der Grenze, also gegenüber von meinem Balkon quasi ist so ein Damm, Bethaniendamm, da ging irgendwie die Mauer lang quasi. Und wenn ich da drüber gehe, dann bin ich in Kreuzberg. Und wenn ich auf meiner Seite bin, bin ich noch genau in Mitte. Mhm. Also genau an der Grenze zwischen Kreuzberg und Mitte.
Also ich muss mich ja outen. Ich bin ja geborener Kreuzberger. Aha. Ich habe ja 21 Jahre in Kreuzberg gelebt. Und zwar am Südstern. Kennst du das?
Natürlich. Da sind auch Demonstrationen ohne Ende.
Natürlich. Das ist die gute alte Zeit.
Genau. Und merkst du so kulturelle Unterschiede, wenn du so auf der einen Seite bist oder auf der anderen?
Die merkt man teilweise nicht nur von Kiez zu Kiez, sondern auch einfach manchmal von Straßenkreuzung zu Straßenkreuzung. Bei mir an der Ecke ist halt komplett da in der Melchorstraße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel von meinen persönlichen Daten preisgebe.
Das ist die Gefahr, weil ich habe auch schon so oft erzählt, wo ich wohne. Und ich habe Angst, dass hier irgendwann mal wirklich jemand vor der Tür steht, weil er rausgefunden hat, wie er zu mir gelangt.
Ja,
wirklich. Ich habe schon gesagt, mit welcher Straße ich jeden Tag zur Arbeit fahre, wo ich aussteige, was die nächste Haltestelle ist. Also das kann passieren.
Da gibt es viele gruselige Geschichten, aber auch manchmal erfreuliche Geschichten, wenn man haufenweise Alkohol von Zuhörern per Post zugeschickt bekommt.
Gut, das habe ich auch nicht.
Die Adresse dann wissen müssen. Aber in meiner Straße ist es extrem ruhig, egal zu welcher Tageszeit. Man hat noch irgendwie so zwischen sich und der Welt noch so einen riesigen bewaldeten Innenhof. Mhm. Aber zwei Straßen weiter ist zu jeder Uhrzeit halt Halligalli-Party-Modus. Mhm. Und das finde ich in Berlin sowieso, ist kaum mit was anderem zu vergleichen, diese enorme Diversität einfach des Gefühls in der Stadt.
Warst du schon mal in einer Klinik? Kommt, nein. Gut, da ist Diversität und so.
Okay.
Was sagst du?
Ich habe mich schon oft hier über deine Wohngegend ausgelassen. Ich möchte das heute mal sein lassen. Vielleicht einfach nur mal kurz zu dir als Person. Du bist ja kein echter Berliner. Du bist ja auch so ein Zugezogener, ne?
Ich bin irgendwie so gar nichts. Also ich bin zwar in Hürth groß geworden, neben Köln. Das heißt, ich bin auch nicht wirklich ein echter Kölner, auch wenn ich das oft behaupte.
Neben dem Big Brother Container, oder?
Ja, exakt, genau da. Ja, und ich habe trotzdem nicht mal die erste Staffel geguckt, sondern erst die zweite.
Okay, man muss doch dazu sagen, du bist das Küken, ne? Weil du bist ja auch noch relativ jung.
Genau, ja. Ja?
Also ich habe damals die erste Staffel im Fernsehen gesehen.
Ja, also ich war da schon auch fähig, Fernsehen zu gucken, als sie lief. Das hat mich irgendwie aber trotzdem nicht interessiert, aus irgendeinem merkwürdigen Grund, obwohl ich da gewohnt habe.
Ja, die erste Staffel, die war noch was Besonderes, weil es einfach neu war.
Ja.
Und man war auch so von diesem Voyeurismus so ein bisschen fasziniert.
Vor allem war es neu für die Insassen, die selbst auch nicht wirklich abschätzen konnten. Es gab ja auch Dschungelcamp und sowas nicht. Aber man merkt schon, wie man hier immer von Themenkomplex zu Themenkomplex springt, ohne die ursprünglichen Sachen hier besprochen zu haben.
Das ist auch das Konzept des Podcasts. Und der Untertitel ist...
Ich kenne es sehr gut auch vom letzten Podcast,
den ich aufnehme. Und unser Untertitel ist geordnetes Chaos.
Also wir gehen immer ins Chaos und dann kommen wir so langsam wieder zurück.
Ja,
das ist... Big Brother, muss ich zugeben, ich wollte auch sehen, was da passiert. Man wusste ja nicht, in welche Richtung das geht. Zerschlachten die sich alle oder...
Na, du warst ja großer Zlatko-Fan.
Ich war Zlatko-Fan,
du hattest ja ein T-Shirt. Da muss ich jetzt mich mal outen. Und zwar, ich habe ja Big Brother immer mit meiner Mutter geguckt. Und
jetzt wird spannend.
Sie hat sich wirklich die Jürgen und Zlatko-Maxi gekauft hier. Oh, wie hieß denn dieses Lied?
Du
bist mein großer Bruder. Das fand sie wirklich toll.
Ist übrigens witzig, dass alle drei unsere CD kennen.
Aber ganz ehrlich, das kannte man damals auch. Ich meine, heutzutage wird man so zugeschissen an, wie soll ich sagen, so
Qualität?
An medialen Produkten. Und das war trotzdem, das war ja was Besonderes.
Aber damals gab es ja auch noch Viva und MTV. Und meine Mutter hat Viva und MTV hoch und runter einfach laufen lassen im Wohnzimmer meistens. Und dann war dann immer so, gerade bei MTV, was ja immer noch ein bisschen amerikanischer angehaucht war, kamen dann viele so geile Klassiker so von David Bowie, diese ganzen geilen Musikvideos. Und plötzlich, und jetzt Zlatko und Jürgen. Und dann kam das. Und jedes Mal war das so ein Kulturschock für mich, das
kam
zu sehen.
Das kam da?
Ja.
Wirklich? Du darfst nicht vergessen, MTV hat mal tagsüber Musik gezeigt und nicht erst ab 2 Uhr nachts später.
Nein, ihr habt auch sehr viel früher MTV gehört, aber war vielleicht in dieser Zeit nicht mehr. Also da kam wirklich früher so viel auch Pink Floyd und so.
Ganz am Anfang war das ja wirklich sehr wie aus einer anderen Welt. Auch diese ganzen Beavis und Butthead und diese Zwischenanimationen und so. Ich glaube, das ist später immer weniger geworden, weil das so verdeutschisiert und hierhin so seine eigene Produktion hier geworden ist, viel mehr als es am Anfang noch
war. Ich glaube, das war so 95 an.
Ich habe keine Ahnung.
Sie mussten ja reagieren auf "Ich bin die Heike, willkommen bei Viva", ne?
Gut, ich muss dazu sagen,
jetzt wird's wirklich traurig.
Und das, achte jetzt mal bitte auf seinen Gesichtsausdruck, wie breit sein Grinsen wird. Ich hatte ja erst 2004 oder so MTV und Viva, weil wir damals ja kein Kabelfernsehen hatten bei uns in Kreuzberg. Du bist so ein Arschloch. Ja,
du kennst die ganzen ja? guten Tele5-Sachen.
Ne? Doch, irgendwo, wenn ich mal beim Klassenkameraden zu Gast war, dann habe ich hier Hugo gesehen.
Ja, okay, jetzt hattest du aber so viele Freunde, dass du so selten Tele5 sehen konntest. Also, ja. Nee, das tut mir wirklich leid für
was,
dich.
Was ich sagen wollte, du hattest kein Taschengeld, weil du immer bei Hugo angerufen hast.
Ja, du hast doch jetzt die lustige Taschenbuchband Wand gesehen hier im Flur, ne? Ja. Deswegen hatte ich kein Taschengeld, weil ich alles in lustige Taschenbücher investiert habe. Aber was ich sagen wollte, da hattest du eigentlich eine ziemlich coole Mutter, weil meine Mutter hat sowas geguckt wie Großstadtrevier, Adelheid und ihre Mörder. Und jeden Samstag kam ja immer auf Sat.1 hier Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk. Ja. Da hat sie immer gesagt so, oh, gleich kommt mein Captain Kirk.
Also meine Mutter hat auch immer erzählt, dass sie als Kind heimlich Captain Kirk geguckt hat, aber hat dann mit mir Next Generation immer geguckt.
Der ist ja auch die coolere Serie.
Wahrscheinlich, oder? Ja.
Also, warum heimlich?
Das waren immer diese Geschichten, weil das so spät dann abends kam oder so, weil das dann irgendwie zur Primetime lief und die Kinder mussten schon im Bett sein oder so. Ne? So die Richtung, ja.
Aber kam das nicht so um 19 Uhr oder so?
Weiß ich, so detailliert wurden solche Geschichten aus der Vergangenheit leider nicht übermittelt.
Also ich weiß, dass The Next Generation lief ja zum ersten Mal auf dem ZDF im Jahr 1990. Ist jetzt unhöflich, wenn ich frage, warst du da schon auf der Welt?
Next Generation meinst du?
Ja.
Ja, das Next Generation habe ich um 15 Uhr in der 1000. Wiederholung wahrscheinlich.
Okay, dann gesehen. Auf Sat.1, die Sat.1.
Ja, genau. Ja? Aber das, was ich dann von meiner Mutter meinte, war ja Kirk und die alte Raumschiff Enterprise-Serie
jetzt. Genau. Aber das kam abends? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich muss auch dazu sagen, ich mag Star Trek sehr. Und bis heute tue ich mich schwer mit der Originalserie, weil mir das zu trashig, zu billig ist. Ich mag diese Art der visuellen Erzählung nicht. Also ich sitze ganz oft da, wenn ich das gucke und ich fasse mir am Kopf, wie schlecht das teilweise erzählt ist. Aber wir kommen jetzt wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel. Wir waren dabei, du bist in Hürth geboren.
So. Ich bin nicht geboren in Hürth. Ich bin in Bergisch Gladbach geboren tatsächlich. Oh. Aber ich bin in Hürth aufgewachsen, größtenteils meines Lebens. Und habe da, glaube ich, von Baby an auch immer gewohnt. Ich glaube, meine Eltern sind nur von Stadtteil zu Stadtteil mal umgezogen. Mhm. Aber ansonsten muss ich dann aber sagen, dass meine Eltern auch, und das hat mich ja dann auch entsprechend geprägt, nie so sehr in dieser kölschen Mentalität und auch in diesem ganzen Kölsch-Sprechen oder Hürter Platt, das ist ja dann auch wieder so eine Abwandlung von Kölsch irgendwie gewesen. Und diese ganzen Traditionssachen und so, für die ja die Region so bekannt ist, was man den Leuten, die da wohnen, dann auch so zuschreiben kann, da steckte meine Familie halt auch trotzdem nie drin. Und das hat mich auch nie geprägt. Deswegen habe ich auch keinen kölschen Akzent. Nur wenn ich mich anstrenge. Und der ist dann auch meistens nicht korrekt, wie man mir oft vorhält. Deswegen sehe ich mich jetzt, obwohl ich jetzt auch schon über 10 Jahre in Berlin lebe, hörst du mich nicht Berlinern. Und du wirst mich aber auch nicht unbedingt kölschen hören. Da bin ich nicht so zuordnbar.
Ich hoffe, die Frage ist nicht zu privat. Aber du bist jetzt oft umgezogen. Warst du da schon in der Schule, als das auch so passiert ist? Oder war es von der 1. bis zur 6. Klasse zum Beispiel in einem Bezirk oder einem Stadtteil?
Nee, ich bin also seit der, ich weiß nicht, war ich da schon in der Grundschule? Stadtteilsmäßig bin als Baby auf jeden Fall in Efferen erst stationiert gewesen. Wie so ein Soldat klingt das jetzt. Dann sind meine Eltern, glaube ich, nach Altstetten-Burbach umgezogen. Da war ich mindestens in der Kindergartenzeit, aber ich glaube, in der Grundschulzeit oder so Mitte der Grundschulzeit spätestens sind sie nach Hermülheim gezogen, weil meine Eltern da ein Haus gebaut haben. Und da war ich dann, bis ich ausgezogen bin, quasi bis nach dem Abitur.
Okay, da hattest du also in der Schule, in der Schulzeit nicht mehr so viele Wechsel.
Nee, quasi gar nicht, weil die Entfernungen zwischen den Stationen waren halt lachhaft. Das waren 20 Minuten irgendwie zu Fuß.
Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind andere Verhältnisse in, wie, ich weiß jetzt nicht, wie viel Einwohner Hürth hat, aber hier ist es ja so, wenn man hier von einem Stadtteil in den anderen zieht, muss man auch meistens immer die Schule noch wechseln, weil man dann einfach einen zu weiten Weg hat.
Bei mir war es so, ich war dann, als ich von der Grundschule war ich dann bei dem letztendlichen Haus, wo wir dann gewohnt haben, ein bisschen weiter weg, aber die weiterführende Schule war dann viel näher dran. Das heißt, ich bin zu meinem Vorteil langfristig gesehen umgezogen.
Gut, da komme ich nicht zu den pädagogischen, psychischen Fragen, wie es dir damit ging, weil
aber in die Richtung habe ich was anderes Interessantes. Oh. Und zwar, dass gerade in Hermülheim, außer die Leute unmittelbar auf meiner Spielstraße, wo aber auch die meisten nicht in meinem Alter waren, meine später besten Freunde aus der Schule alle in Efferen gewohnt haben. Das war irgendwie so der Stadtteil, wo fast alle herkamen, die ich kannte. wo ich dann aber immer nur meine Bezugspunkte hatte, aber denen ihren erweiterten Efferener Freundeskreis nie kannte, nur vom Sehen. Und das war immer so eine ganz merkwürdige Situation, da mit Leuten, das sind teilweise der Patrick aus Hürth, Efferen, also einer meiner besten Freunde, meiner zwei besten Freunde würde ich sogar so weit eingrenzen, aus Efferen, aber die meisten Leute, die dann ansonsten mit ihm zu tun hatten, sind wie Fremde für mich. Und das hat man halt bei anderen dann nicht so, weil die alle aus ähnlichen Klicken kamen. Denen ihre Spielstraßenfreunde sozusagen oder ihre Fußballvereinfreunde waren auch in der Schule ihre Freunde und waren halt auch sonst wo Leute, mit denen sie zu tun hatten. Und das war nie bei mir so, das war immer zersprengt.
Mhm. So quasi. Du musstest jetzt mit trauriger Klaviermusik unterlegen.
Okay.
Ja, was er gerade offenbart hat.
Ganz Monolog eben. Darf ich das machen?
Kannst so ein bisschen traurig, du darfst ja es auch in deine Studien einfließen lassen. Ich weiß gar nicht, was diese Frage sollte. Ich habe dir jetzt so total gewissenhaft beantwortet.
Das sind unsere Geheimnisse.
Also unter uns, ich habe es auch nicht verstanden, aber irgendwie müssen wir hier das Programm füllen.
Ja, kenne ich.
Gut, also wir haben jetzt festgestellt, dass du...
Traurige
Kinder. Die meisten Leute Kinder denken auch, wer ist dieser Typ, genau, warum ist es interessant?
Ich will diese Quatschsachen. Ich habe das so ein bisschen anders vorgestellt. Ich meine, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Einfach, dass man sagen kann, ja, der Daniel, der ist heute hier zu Gast. Ich habe mir ihn als Gast gewünscht, denn er macht zwei Podcasts namens, also das sind die mir bekannt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas nebenbei machst. Und die nennen sich einmal Der letzte Podcast und einmal Die letzte Filmkritik. Und ich will mich jetzt hier nicht als Fanboy outen, weil ich das selber ein bisschen widerlich fände. Aber ich finde euch, ich muss wirklich sagen, von allen Podcasts, die ich höre, ist euer mein Lieblingspodcast. Aber einfach aus dem Grund, weil das wirkt mir alles zu ungezwungen. Also es ist wirklich wie zwei Freunde, die sich treffen und über Themen auch reden, die mich interessieren. Das sind zum einen natürlich Filme, auch Serien. Games bin ich gar nicht so, also Baming könnte jetzt wieder erzählen, was ich wieder für eine traurige Kindheit hatte, weil ich hatte ja nur ein Sega Master System, ich habe ja nie den Mega Drive gehabt und so alles. Willst du übernehmen?
Nein, ich erzähle selber. Nee, 8-Bit und so.
Aber,
also du bist halt nicht weiter rausgewachsen.
Aber ich hatte einen Dreamcast, auch, darf ich das, das muss ich ganz kurz erzählen, ja, erzähl, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Okay. Und zwar, als ich meine Ausbildung angefangen habe, Ende 2000, habe ich mir mal so ein bisschen Geld beiseite gelegt, ich habe ja noch zu Hause gewohnt.
Und was dann, war das für eine Ausbildung? Noch kurz.
Einzelhandelskaufmann.
Okay.
Ja. So. Und dann hatte ich überlegt, ob ich mir damals diese Mini-PS1 kaufe, die es dann nochmal gab. Bin zu Karstadt am Hermannplatz gegangen und such mir so einen Verkäufer. Der war, glaube ich, noch nicht mal von Karstadt angestellt. Das war so einer, der da Promotion macht oder so, ja. Und der hat gesagt...
Das sind die Besten.
Pass auf.
Vor allen Dingen, wenn es die PS1 schon in Mini gab.
Ja.
Und dann empfiehlt er dir den Dreamcast.
Lass mich doch mal aussehen. Das ist
die Zukunft.
Es war eine tote Konsole, aber ich dachte nur so eine kleine Konsole zum
Zeitpunkt, war sie schon tot oder war es noch zum Start?
Ja, ich glaube, die PS2 war schon in den Startlöchern. Die war kurz vor
Release. Die Dreamcast, also wenn ich mich jetzt wirklich voll falsch erinnere, kam ja als allererstes von dieser Generation, also vor PlayStation 2 und so schon an den Start.
Die Dreamcast ist der Nachfolger vom Sega Saturn und erschien, glaube ich, aber nach der Sega Saturn erschien vor der PlayStation. Da musst du mir helfen.
Ein paar Monate davor, ja, richtig.
Genau, war aber eine Flop-Konsole, dann kam die PlayStation auf den Markt, hat das ganze Genre durcheinander gewirbelt. Mhm. Dann kam die Dreamcast, die ja die erste Konsole war, die online gehen konnte.
Ja, stimmt.
Das war ja das große Novum. Und wie gesagt, als ich dann zu Karstadt gegangen bin und der Typ, der schon so, was, du willst eine PS1? Also, hier, guck mal. Und dann wirklich war da der Dreamcast angeschlossen. Es war Resident Evil Code Veronica. Auch immer noch eins meiner Lieblingsspiele zur heutigen Zeit. Ich mag das Spiel immer noch. Ich würde es nie wieder zocken, weil mir die Grafik zu schlecht ist. Aber ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an dieses Spiel. Und dann stehe ich da so und der lässt mich mal anzocken. Und er hatte ja auch der Controller von der Dreamcast hatte ja auch so ein Rumble-Pack. Mhm, ne? Überleg mal, damals, man musste das alles extra kaufen.
Ja, mit Nintendo 64 war es ja, glaube ich, auch so, dass man das so als Add-on hatte.
Hab ich nie gehabt.
Ja, ich auch nicht, aber ich auch nur bei Freunden. Ne?
Genau, nee, du hast ja kein... Benjamin hasst ja Nintendo.
Ich hasse Nintendo. Na, die hatten so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. So dieses Blut weg, besondere Zeichen weg. Wörter wurden zensiert und das war halt bei Mega Drive nicht. Wenn es das Spiel auch auf dem Mega Drive gab, hattest du das unzensiert und bei der Nintendo-Konsole hattest du ganz oft Einschränkungen.
Das hat mir nicht gefallen. Das Tragische bei der Dreamcast war ja, dass die Ambitionen der Spiele teilweise, und es gibt ja da einige Spiele, wo alle sich einig sind, das sind bedeutende Klassiker, auch mit den Wegen, die sie zu ihrer Zeit gegangen sind, so ein Shenmue oder sowas, wo ja aber Sega auch ordentlich Geld reingepumpt hat, weil sie wussten, das ist auch irgendwie so das Einzige, was wir haben, wenn die anderen mit den Konkurrenzkonsolen kommen. Das war aber so der Geist so ein bisschen, der Nintendo später dann umso stärker gemacht hat, als sie dann gemerkt haben, unsere Hardware kann nicht mehr mit Microsoft und Sony konkurrieren. Wir müssen voll auf so Innovation und auf einfach geiles Gameplay bei unseren Eigenmarken setzen.
Ja.
Und das ist ja schade irgendwie, dass das, wo heute Leute so nach lechzen, diese originellen, innovativen Spiele, die aber auch technisch und mit viel Budget gemacht sind, dass wir heutzutage eigentlich wieder so eine Denkweise mehr bräuchten. Ne? Und damals aber das nicht so geklappt hat.
Dann hat man ja aus den Fehlern, die Sega gemacht hat, und da wollte ich auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, hat ja dann Nintendo quasi Nutzen draus gezogen. Ne? Es gibt ja immer einen, der Fehler macht, woraus andere lernen. Auf jeden Fall, pass auf, ich stehe da, ich zock kurz Resident Evil Code Veronica an und denke so, oh, ist ja geil. Und ich mochte ja auch Resident Evil damals zu dem Zeitpunkt. Bin nach Hause gefahren, hab mit Benjamin telefoniert und gesagt, du, ich überlege, ob ich mir eine Dreamcast hole. Und Benjamin hat natürlich offene Türen bei ihm eingerannt. Du, das ist die beste Konsole. Sega ist sowieso geil. Also, Nintendo brauchst du gar nicht kaufen, bla bla bla. Hattest du das schon an der PlayStation? Ich glaube noch nicht.
Ich hatte die PlayStation, ich hatte den Sega Saturn.
Na okay, da hat er gebrannt, wie wir wissen.
Aber ich habe dir gleichzeitig gesagt, dass die Konsole mehr oder weniger tot ist.
Nein, du hast erst gesagt, oh ja, ist eine coole Konsole, kauf die dir. Ich renne wieder zurück zu Karstadt. 500 Mark oder so hat die gekostet. Dann sagt der Typ schon, klatscht in die Hände, da bist du ja wieder. Ne?
Und so, der die letzte Konsole kauft.
Kauf mir den Dreamcast und nimm die mit nach Hause. Und im nächsten Gespräch sagt Benjamin zu mir, du weißt aber schon, dass die Konsole tot ist. Ja, dass da keine Spiele mehr produziert werden. Ich so, was? Ja, die war, weil Sega es versäumt hat, die für den europäischen Markt gut zu bewerben. In Asien war sie, glaube ich, ein Kassenerfolg. Aber in der übrigen Welt war sie ein Flop.
Ja. Also es gab wirklich keine Werbung richtig für den Dreamcast. Ähnlich wie beim Saturn, es gab eine Fernsehwerbung.
Ich kann mich an eine Werbung für den Dreamcast erinnern. Hm?
Und mehr aber nicht in den Zeitungen. Früher waren ja noch die Zeitungen ein bisschen präsenter. Da hast du keine Werbung gesehen für die Konsolen. Nichts, also von Sega. Sega hat total den Werbemarkt vernachlässigt. Und da war ja PlayStation schon, also Sony schon ein anderes Kaliber, was Werbung angeht. Aber wenn keine Werbung da ist und keiner genau weiß, was ist das für eine Konsole?
Es gab einen BVG-Bus mit Dreamcast-Logos, der durch die Stadt gefahren ist. Ja, an den erinnere ich mich noch. Der war super. Und das war, glaube ich, der einzige, nur der Werbespot und dieser BVG-Bus. Mehr habe ich an Werbung nicht gesehen.
Ja, aber selbst die Eigenmarken später, so Crash Bandicoot und so bei Sony. Ja. Das war so präsent bei jedem. Oh, Jump'n'Run, das will ich haben und so. Hattest du bei Sega nicht. Dreamcast hatte eh einen schlechten Stand. Der Sega Saturn wurde nicht als 3D-Konsole ausgelegt. Die PlayStation kam, 3D war super. Sega Saturn war immer dahinter, hatte keine Transparenzeffekte und weiß nicht, was sie alles nicht konnte, die Konsole. Und dadurch hatte Sega genau zu diesem Zeitpunkt oder ab diesem Zeitpunkt einen ganz schlechten Ruf und wurde von der PlayStation eingeholt.
Und das war dann auch die letzte Konsole, die Sega produziert hat. Sie haben sich ja dann nur noch auf Spiele konzentriert, beziehungsweise als Publisher, ne? Aber das war die letzte Konsole. Eigentlich schade, weil er war ja ein bisschen seiner Zeit voraus.
Ich glaube, Sega macht nochmal was.
Aber in der langen Marktherrschaft von Sony und diesem Brand PlayStation haben sich ja alle die Zähne ausgebissen. Die Xbox hat nur überlebt, weil Microsoft auf Teufel komm raus einen langen Atem bewiesen hat. Nintendo ist auch eigentlich quasi mit diesem GameCube fast komplett gescheitert, fast die Firma dran kaputt gegangen.
Ich habe auch einen GameCube übrigens.
Wie hieß die letzte? Ich weiß schon nicht mehr,
Vor der Switch war
die Wii U. Heißt ja Wii U, oder?
Ja.
Genau, Markenname total schlecht. Ich musste jetzt sogar gerade überlegen, ist das jetzt eine neue Konsole oder nicht? Ja.
Ja, und den Fehler, den sie bei der Wii gemacht haben, war ja, weil es keine HD-Konsole war, obwohl es ja zu dem Zeitpunkt möglich gewesen wäre.
Da muss man dazu sagen, die Wii war enorm erfolgreich. Die Wii war ja so ihr eigenes Ding, ihre ganz eigene Kategorie, die ursprüngliche, und hat im Casual-Segment ja, glaube ich, sogar am Ende die totale Marktherrschaft gehabt. Also,
ja, aber das war doch nur was Temporäres, weil
Konnten den Erfolg dann nicht wiederholen.
Genau.
Das war, glaube ich,
also da kein HD anzubieten, war schon schlecht.
Ja, aber das war, glaube ich, den ganzen Leuten, ich kannte so viele, die nie zocken, die sich eine Wii geholt haben, genau wie die sich ein DS geholt haben, um dieses Dr. Kamabuchis Gehirntraining zu spielen. Irgendwelche Hausfrauen, die nie zocken, oder Hausmänner, ich will jetzt nicht in die Falle tappen. Aber das war jetzt noch nicht despektierlich gemeint, das war jetzt eine sehr salopp gesagte Kategorie. Aber
wir haben sehr, sehr kritische Hörer.
Jeder weiß, was gemeint ist. Ich bin ja auch manchmal Hausmann, ja, trotzdem spiele ich das nicht. Aber genauso ganz viele Leute, die nie gezockt haben, die dann wie Tennis plötzlich ausgepackt haben als Party-Gag oder so.
Ja, aber ist dann so, wie Thomas das sagt, es wurden irgendwann keine Spiele mehr verkauft, weil die eigentlichen Zocker...
Die haben nie ein anderes Spiel gespielt. Genau. Ich habe manchmal Leuten, als ich noch Videospiele-Redakteur war, irgendein Testmuster ausgeliehen von irgendeinem Wii-Spiel oder irgendein Spiel, was noch bei mir rumliegt, lag, was mich nicht interessiert hat. Die haben das sich mal angeguckt und es war denen zu kompliziert. Besonders, wenn das in die Richtung ging, dass das wieder ein eher traditionelles Spiel ist, sowas wie Okami oder so. Da haben sie dann so gesagt, nee, ich will lieber wieder sowas wie Tennis haben. Ja. So.
Thomas, ich muss dir mal kurz was sagen.
Komm mal bitte her. Ja, hört er bestimmt nicht, ja.
Du bist ja Videospielredakteur und ich erzähle was von Konsolen.
Du, wir sind immer noch beim, wir sind immer, ganz kurz, Benjamin, wir sind immer noch beim Thema Lebenslauf.
Ja, aber das Peinliche ist, vielleicht habe ich jetzt total Quatsch erzählt und er denkt sich die ganze Zeit.
Ich glaube, das hätte er schon gemerkt.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, gerade diese Dreamcast-Ära, das ist ja auch, das sind Erinnerungen auch aus meiner Kindheit. Das heißt, ich weiß nicht mal, ob das, was ich gesagt habe, jetzt alles so stimmt. Das ist jetzt auch nur
lose. Ich glaube schon, wenn du Videospielredakteur warst, Er geht schon wieder diese Flüsterhaltung. Warte, ich komme gleich zu dir. Wenn du Videospielredakteur warst, dann schreibe ich dir schon ein bisschen Ahnung zu. So, was willst du denn?
Dann ist ja doch alles gut, wenn er nicht so viel Ahnung hat.
Ich habe keine Ahnung.
Das Problem ist, wir haben ihn ja auch eingeladen, weil du gesagt hast, die 4K Blade Runner Version findet er nicht so gut.
Stimmt.
Und jetzt wolltest du, dass wir in eine Diskussion gehen. Jetzt ist hier so ein Fachmann.
Ich finde es übrigens sehr gut für unsere Hörer. Der einzige Grund, warum er heute hier ist, damit ihr über HDR sprechen könnt. Das war der Einladungsgrund. Genau. Weil er immer wieder, möchtest du beschreiben, wie du einen Film guckst? Also Benjamin ist ja sehr
aktiv. Darf ich erstmal vorherschicken? Ich habe zwar gesagt, mit Spielen aus der Ära kenne ich mich jetzt weniger aus. Stimmt, und ich war vor jetzt inzwischen vielen Jahren mal Videospiele-Redakteur. Aber wenn ich mich mit was auskenne, dann sind es diese ganzen HDR und sonst was Geschichten, weil ich nicht nur Filme rezensiere, sondern auch Filme mache und Color Grading mache und solche Sachen und auch ein gewisses technisches Know-how von der Anwendung her mitbringe.
Ja gut, ich muss da los.
Und da können wir jetzt mal nochmal einsteigen. Du hast gerade gesagt, du warst Videospielredakteur hier in Berlin.
Ja.
Wie kam es dazu?
Das ist schnell erzählt, weil ich es auch schon so oft erzählt habe. Als ich mein Abi gemacht hatte, war mir schon klar, dass ich mal Filme machen will. Und das war mir schon vorher lange klar. Also das war schon so ein Ding, was ich machen wollte. Und dann ging es aber los mit, ja, was studiert man dann? Dann habe ich erstmal Theater, Film und Fernsehwissenschaften in Köln, war ich nicht so begeistert von der Idee, aber habe meinen Eltern versprochen, probiere ich mich mal da einzuschreiben. Hatte aber einen gigantisch hohen NC. Ich hatte jetzt auch nicht das schlechteste Abi, aber ich hatte keinen hohen Einserschnitt. Und so wie mir das erklärt wurde, war es so, dass es ganz viele Leute irgendwie als Nebenfach genommen haben, die sich aber gar nicht so sehr dafür interessieren oder die da jetzt auch nicht ihre Passion so drin sehen. Und deswegen war der NC so hoch, dass halt Leute wie ich, die jetzt mit Mathe und dem ganzen anderen Kram nicht so am Start waren, was dann auch den Schnitt ein bisschen gedrückt hat, dann das, was eigentlich ihr Ding war, nicht reingekommen sind. Mhm. Und ich war aber froh, weil als ich da nur einmal auf dem Unicampus war, um mich einzuschreiben, habe ich schon die Krise bekommen und dachte, ich mache doch nicht die Schule fertig, um wieder zur Schule zu gehen. Das ist total bekloppte Aussage, weil damals war das mein Gedanke so.
Ich glaube, als junger Mann kann man auch so einen Gedanken haben. Ja. Wir waren, glaube ich, schon öfter in unserem Leben an dem Punkt, wo wir gedacht haben, ach, hättest du noch mal eine weitere schulische Ausbildung gemacht oder so, weißt du?
Ja, bei mir ist das anders, aber ich bin ja auch mehr so ein Verfechter, dass man da individueller sehen muss, was sinnvoll ist. Ich sehe das bei vielen Leuten, die ich auch kenne oder aus meinem damaligen Jahrgang, wie fantastisch es für die war, dann was zu studieren und so weiter. Oder andere Leute, wo ich sage, hättest du mal besser was studiert. Ich, in meinem Fall sag eher, ich hätte vielleicht die Schule vor dem Abi nicht abbrechen, sondern vorher einfach beenden müssen, um früher den Weg, den ich eh bis heute gegangen bin, einzuschlagen und dann schneller was in die Richtung zu lernen, was darauf zugeschnitten ist. Aber im Nachhinein sagt sich das natürlich immer leicht. Ne?
Und ich gerade sagen, irgendwas ist ja vielleicht passiert, dass du jetzt dieses Denken hast. Das hattest du ja vielleicht damals gar nicht.
Ja, weil ich weiß, wie wenig ich das Lehrangebot da überhaupt bewusst noch wahrgenommen habe. So. Und diese Zeit, die ich eigentlich dann mehr abgesessen habe, war nicht so, dass, und das hat mich auch psychisch belastet. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also, dass ich im Nachhinein sage, das hat teilweise sind das Traumata oder Trauma?
Na, Traumata sind schon ein bisschen.
Komisch, ne?
Klingt Traumata komisch. Traumata sind schon ein bisschen heftig.
Sag mal so Albträume. Also, ich habe wirklich, das habe ich auch im letzten Podcast schon erzählt, aus der Schulzeit und diesen letzten Prüfungsphasen, wo man dann gezwungen wird, in Fächern, die einem gar nicht liegen, sich da in Stresssituationen zu begeben. Und wenn man selber auch einen gewissen Anspruch an sich hat, eigentlich was Gutes abliefern zu wollen, Da habe ich bis heute Albträume von. Ja? Gebe ich zu, da bin ich eine Pussy. Und das hätte ich mir gerne erspart, weil ich glaube, das wäre einfach besser gewesen. Aber das ist jetzt so eine Anekdote.
Ja, aber schreibe ich auch für meine
Studie. Für deine Studie.
Angst, Pussy. Ja, 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 ja. Ah, danke schön für den Stift. Ja,
so. Ja, sehr gut.
Aber um meinen Faden wieder zu finden.
Du hast Abi gemacht.
Genau, hab ich aber nie also an der Uni studiert, aber hatte natürlich Geld sparkontomäßig irgendwie von meinen Großeltern und so weiter, was eigentlich fürs Studium eingesetzt werden sollte, wo ich dann gesagt habe, gut, mache ich mal ein paar Monate New York Film Academy. Weil meine Eltern das irgendwie auch im Internet gesehen hatten und sagten, die haben mich eh immer supportet, dann knall das ganze Geld da rein und mach mal so einen Crashkurs mit richtigen Profis und mach mal das mal recht vernünftig.
Aber du erzählst das so wie so nebenbei. Ich glaube, wenn wir so, wenn
du kennst uns,
weil es immer krasser klingt.
Wenn ich jetzt wüsste, ich gehe nach New York, um da irgendwie Film zu studieren, das wäre ja für mich irgendwie sowas Besonderes, weil ich denke, das verändert jetzt wirklich massiv mein ganzes Leben.
Finde ich da Freunde, finde ich Anschluss, was ist mit meiner Familie, genau. So eine Gedanken werden bei mir.
Sind meine Englischkenntnisse überhaupt gut, kann ich da bestehen? Aber
das ist ja wieder auch dieses Individuelle, was ich meine. Solche Gedanken hatte ich nie. Ich war auch nie jemand, wenn ich umgezogen bin, ich bin ja innerhalb von Berlin jetzt auch schon mal umgezogen, der eine Sekunde seinem alten Kiez, seiner Wohnung oder sonst was hinterher trauert. Mhm. Also ich bin wirklich da damals ja auch so super überzeugt von mir gewesen als das nächste Filmwunder. Ja? Und das ist auch das Wichtigste, was ich gelernt habe von der New York Film Academy, war nicht irgendwas Technisches, Theoretisches, sonst was, sondern war die Erkenntnis, dass ich niemals irgendwo hingehen sollte mit der Motivation, nur anderen zeigen zu wollen, wie toll ich bin. Weil ich so viel Potenzial, was ich da hätte mitnehmen können, liegen gelassen habe, nur weil ich versucht habe, andere zu beeindrucken oder halt eben mein Ego zur Schau zu stellen. Hm. Und das ist, glaube ich, auch, aber hat es mir leicht gemacht, eben zu sagen, geil, ja, ich flieg dahin. Und ich hatte nie irgendeinen Gedanken, der mich da zurückhält, weil ich so super überzeugt von mir war.
Ja? Okay, gut, das ist aber natürlich eine klare Aussage und auch ein verständlicher Antrieb, finde ich.
Ne? Ja, 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 ja.
Also je besser man im Leben steht und auch, so wie du schon gesagt hast, du hattest ja auch den Rückhalt. Wenn deine Eltern gesagt hätten, nee, das geht nicht, mach mal lieber was Anständiges, Junge.
Ja,
ja. Ja, dann wäre es ja wahrscheinlich auch anders gewesen. Und wenn du schon sagst, du hattest halt auch ein bisschen Geld in der Tasche durch das Erbe oder von deinen Großeltern generell, kann ich das alles... Ja,
also es war kein Erbe, die leben noch.
Ja, das Gott
war,
sei Dank.
Das waren wirklich so Sparbücher, die mal angelegt hatten, als ich ein Baby war, wo die immer wieder was draufgezahlt haben, so nach dem Motto, irgendwann studiert er, dann braucht er das. Super. Genau, das ist natürlich geil gewesen.
Eine sehr gute Ausgangslage.
Ja, was ich mich jetzt aber noch frage, du warst jetzt 2 Monate da und bist dann wieder zurück oder bist du länger da geblieben?
Nee, ich bin da... Also ich war schon länger da, wegen ein bisschen früher zum Akklimatisieren und so weiter. Ich hatte da so ein Kurzzeit-Studentenvisum bekommen vorher. Und übersprungen habe ich jetzt, das ist eigentlich ganz wichtig, ich hatte nach dem Abi relativ früh ein Praktikum angefangen bei Area Games in Berlin. 6 Monate lief das, das war halt direkt so befristet. Und das war zu der Zeit, als dieses Videospielemagazin, ein Online-Magazin, wo ich dann mit meinem jetzigen Podcast-Partner Alexander Vogt zusammen war, wo Alexander Vogt das, was er privat mal als Area Xbox, als reine Xbox-Seite gestartet hatte und was dann auch sehr populär geworden ist als einer...
oder ach, das war von ihm das, privat?
Ja, er hat das mit einem oder zwei Freunden gestartet. So als erste deutsche Xbox-Seite war das, glaube ich, sogar. Mhm. Ist dann deswegen ja vor allem, weil die da früh den Riecher hatten, das könnte dann was werden, recht groß geworden. Dann ist das gekauft worden von, ich glaube, die Firma hieß Wall Street Online.
Ja.
Und dann hat er plötzlich ein richtiges Büro gehabt und Geld und so weiter, um das größer zu machen. Und das war genau der Zeitpunkt, als ich mein Praktikum da angefangen habe, weil er da halt jemanden gesucht hat, der mit ihm zusammen da sitzt und das Tagesgeschäft in die Hand nimmt. Während die alten Online-Redakteure, die vorher mit ihm die Seite gemacht haben, als Hobby quasi, auch weiter noch Input geben. Mit der Zeit ist das dann immer mehr zu einer stationären Berliner Redaktion geworden und einem, sag ich mal, seriöserem, in Anführungsstrichen nur von der Struktur her, Magazin, das bloß halt im Internet stattfindet. Das war dann nicht mehr diese Hobbyseite, als die es begonnen hat. Aber ich...
Ja gut, wenn es aufgekauft wird, ist natürlich klar.
Ja,
derjenige erhofft sich halt auch einen finanziellen Vorteil oder ein Ergebnis, ne?
Ja, die Motivation kann auch anders sein, dass jemand sagt, ich will auf diesen Hobbyleuten kapitalisieren und will mit wenig Arbeit und ohne Arbeitsverhältnis quasi nur aus dem Brand und aus der Werbung auf der Seite selbst Profit machen. Da gibt's ja auch unterschiedliche Sachen. Aber
ja, weil die natürlich durch ihr Hobby
authentischer sind, als wenn du jetzt irgendjemanden hinsetzt, der weiß ich nicht, vom Skript abliest. Also, nehmen wir jetzt mal, das ist jetzt ein total blödes Beispiel, aber es gab doch jetzt diesen Skandal mit der CDU und diesem YouTuber da. Ich habe seinen Namen
vergessen.
Rezo, genau.
Skandal.
Dieses Ereignis. Ich oute mich auch nochmal. Ich habe das Video bis heute nicht gesehen. Ich habe nur quer gelesen.
Ja, ich habe es gesehen.
Das finde ich gut. Und da gab es doch jetzt irgendwie die Gegenantwort, dieses CSU.
Ja,
die
ja.
jetzt auch irgend so einen Typen in Klamotten gesteckt haben, die eine schöne Frisur gemacht haben. Ja. Und der jetzt auch so die Jugend ansprechen soll.
Ah. Und das ist aber, glaube ich, sogar der Pressesprecher oder so von denen. Das war jetzt nicht auch irgend so ein random Typ. Aber das ist, klar, da ist ein Unterschied. Aber ich würde trotzdem dir in der Hinsicht widersprechen, dass, und das habe ich auch mit der Zeit erst so als Bewusstsein entwickelt, wenn man was als Beruf macht, man kann ja dann trotzdem aus dem Hobby herauskommen und immer noch auch seine Leichtigkeit und seinen Blick auf die Sachen behalten. Aber trotzdem hast du eine andere Auseinandersetzung, die dich ein bisschen, sag ich mal, dir eine andere Intuition mit der Zeit gibt, die dann schon besser ist als jemand, der den ganzen Tag sich mit anderen Sachen beschäftigt, der tausend andere Einflüsse noch auf sich wirken macht und dann einfach nur abends sich hinsetzt und spontan sein Bauchgefühl nur rausplaudert und auch nicht immer alle Informationen im Blick hat. Ich finde, auch den Anspruch, den man dann an so jemanden haben kann, der ändert sich dann auch. Und die Sachen, die Kriterien, denen er gerecht werden muss, das sind alles so Sachen, ich finde schon, dass das ein Unterschied ist. Aber nicht zum Schlechten, meine ich jetzt. Und es muss auch nicht sagen, heißen weniger Authentizität. Also das meine ich halt.
Ne? Ja, ich schätze mich selber so ein, wenn ich jetzt wüsste, diesen Drei-Fahrzeichen-Podcast, den wir jetzt machen, wenn jetzt wirklich das was wäre, was ich dann zu meinem Beruf machen würde, wüsste ich nicht, ob ich immer noch so diese Fansicht hätte oder eher so dann den Gedanken, das ist jetzt ein Job, weißt du?
Gut, aber also ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Dieser Gedanke, es ist jetzt ein Job, muss ja nicht ausschließen, dass du immer noch deine Fansicht behältst. Aber gleichzeitig ist vielleicht auch die reine Fansicht nicht immer das Beste. Ja, das also stimmt, vielleicht würdest du, wenn du sagst, ich mache es als Job oder ich nehme mich in der Sache ein bisschen ernster, vielleicht würdest du einfach diverser über Sachen denken und dann vielleicht noch eine zusätzliche Sicht zulassen oder sowas. Ne? Oder dich mit mehr Analyse beschäftigen, dann zu anderen Schlüssen kommen. Und das heißt ja nicht gleich, dass du dann kein Fan mehr bist.
Okay.
Also, ja.
Aber hättest du ein Beispiel? Mir fällt es schwer, ein Beispiel zu finden, wo das so ist. Also ich würde schon sagen, wenn das professioneller wird, so alles so von außen hin, man hat noch andere Strukturen, dass schon so ein bisschen die Leichtigkeit weggeht.
Die Strukturen sind natürlich ein Riesenfaktor. Also da gibt's aber halt so viele unterschiedliche Varianten. Ne? Wenn du jetzt, und da bin ich ja selber auch total kritisch aufgrund meines Wissens als Insider aus meiner Videospiele-Redakteurszeit zum Beispiel, würde ich halt sagen, meiner Meinung nach oder meinen Beobachtungen nach ist der Großteil der Kollegen, ohne es selber zu merken, massiv beeinflusst durch die Werbepartner des eigenen Mediums, durch den Verlag, der dahinter steht, durch die Abhängigkeit, dass deine ganze Existenz nicht unbedingt vielleicht von dem, was du in einem Test jetzt als deine Meinung äußerst, abhängt, aber es hängt schon davon ab, was dein Verlag über dich denkt und wie er dich gerne hätte. Und das sind alles so Sachen, die dich beeinflussen. Und ich finde, viele sind dem nicht gewachsen und die merken nicht, dass es negativ sich äußert. Aber du kannst auch eine professionelle Struktur haben oder in einem Verlag sein, der eine Kultur hat, die das verhindert. Und die sagt zum Beispiel, wir wollen nicht branchennah sein oder solche Geschichten. Und deswegen, ich finde, es geht auch gut und es geht auch ohne diese ganzen negativen Einflüsse. Aber die meisten meines Wissens und meiner Erfahrung nach sind nicht gut.
Also man muss sich viel mehr reflektieren oder was man macht, evaluieren
eigentlich. Oder da haben wir letztens auch einen Podcast für unsere Patronen, allerdings exklusiv bei Patreon aufgenommen. Meiner Meinung nach, um mal das Beispiel Film zu nennen, bei Spielen oder anderen Themen trifft das auch zu. Warum, gerade auch im Influencer-Bereich, sagen Leute, die Filmkritik machen, nicht, ich schließe kategorisch aus, Werbung für Filme oder filmrelevante Firmen zu machen. Weil das automatisch, ob ich will oder nicht, unterbewusst immer einen Einfluss auf mich haben wird, zu wissen, dass das meine Existenz sichert und gleichzeitig ich auch nicht mein Gesicht, wo Leute eine kritische Meinung mit verbinden, egal ob ich das klar trenne, das ist Werbung und das ist meine wirkliche Meinung,
Die Leute wollen doch mit dir Werbung machen, weil du ein glaubwürdiges Gesicht bist und weil du jemand bist, von dem man erwartet, dass er seine ehrliche Meinung gibt. Und diese Trennung ist einfach nicht möglich. Warum dann nicht mehr Medien oder Influencer sagen, das Thema, über das ich kritisch berichte, schließe ich aus für jegliche Art von finanzieller oder sonstiger Begünstigung?
Ja, weil das ja auch sein kann, du bewertest einen Film richtig gut. Ja. Ja, du bewertest ihn richtig gut.
Ehrlich?
Und die Leute denken, du bewertest den nur gut, weil du einen Werbepartner hast. Kann ja auch sein.
Das alleine will ich schon ausschließen.
Genau, aber das kann ja auch sein. Also zwei, auch nochmal ein anderer Aspekt, aber Werbung hat dann erstmal für den Hörer, wenn es um dieses Produkt geht, irgendwie einen schlechten Beigeschmack.
Für den Kritischen zumindest.
Für den Kritischen,
genau. Oder die andere Sache ist natürlich, du findest einen Film ganz ehrlich super gut. Im Nachhinein kommt jemand auf dich zu, zum Beispiel, wenn die Blu-ray rauskommt. Kannst du nicht Blu-ray-Werbung machen, du fandst den doch eh gut. Das Problem ist, bei meinen nächsten Reviews habe ich das schon im Hinterkopf, dann schwanke ich vielleicht zwischen einer guten und mittelmäßigen Bewertung, muss noch ein bisschen drüber nachdenken, das hat man ja oft. Ich glaube, unterbewusst tendiert man dann doch eher zur besseren Bewertung, weil man weiß, vielleicht kommen die dann wieder auf mich zu. Und ich sag nicht, die ganzen Leute können das nicht. Ich sage, ich würde das einfach für mich kategorisch ausschließen und von vornherein gar nicht in Frage stellen lassen wollen. So.
Ja. Aber da bist du ja sehr, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, auch sehr ehrlich zu dir selber. Also das ist ja, finde ich, eine sehr gesunde Einstellung. Ihr habt es ja auch schon öfter in eurem Podcast erwähnt, dass ihr könntet, wenn ihr wolltet, mehrere Werbepartner haben. Du hast ja schon mal erzählt, dass schon ein paar Leute auf euch zugekommen sind. Hm. Und du aber sagst, nein, ich will mich hier nicht verstellen oder ich will nicht irgendwie, weiß ich, sag jetzt mal so einen Keim in den Kopf einpflanzen lassen, der dann so quasi so, wie du gerade gesagt hast, irgendwie deinen Hinterkopf dann so Gedanken.
Und außerdem, ich will auch nicht 10.000 Sachen kontradiktieren, die ich selber mal als Wert oder als Einstellung gepredigt habe.
Ja,
genau. Das kommt auch noch dazu. Und das sehe ich halt auch bei ganz vielen, wenn man mal sieht, Leute, die ich für intelligent und reflektiert halte, wie die manchmal irgendwie bei grundlegenden Themen ganz tolle Meinungen vertreten. Ein Jahr später gucke ich mir an, für was der Testimonial ist und denke mir so, Alter, das kannst du nicht bringen. Da kannst du noch so oft Werbung und Warnhinweise und das ist abgetrennt sagen, aber das kann man nicht trennen. Ja? Das ist Quatsch.
Jetzt ist aber die Frage, kommen denn andere Werbepartner? Würdest du jetzt sagen, du bewertest jetzt Blu-rays, sag ich mal, jetzt kommt irgendeine Filmfirma, kommen denn auch, Mars und Snickers bei dir an und sagen, wir wollen Werbung machen? Kann ja sein, dass es daran liegt, dass welche das aufgreifen, weil sonst gar keine anderen Werbepartner da sind. Hm. Also dem bleibt gar keine andere Chance, als die Leute zu nehmen.
Ja, das ist natürlich die große Schwierigkeit. Aber wenn alle wenn alle die richtige Einstellung hätten, für mich ist es ganz klar, es gibt eigentlich nur einen richtigen Weg, dann würde man die ganze gesamte Werbebranche natürlich zwingen, umzudenken und zu sagen, jeder konzentriert sich bei seinen Influencern, bei seinen, weiß nicht, Magazinen und sonstigen Sachen, gerade auf die Sparten, die nicht das repräsentieren oder das kritisieren, was ich bewerben will. Und das muss auch nicht gleich heißen, dass man da keine Zielgruppe hat. Ja, das finde ich Quatsch. Ich finde es sogar von der Werbung her eigentlich teilweise auch idiotisch, da wo eh schon Filmfans sind, die eh alles gucken, die eh zum Beispiel jeden Marvel-Film gucken. Warum muss Marvel da Werbung machen zum Beispiel? Ne? Da willst du nicht lieber da Kunden finden, die nicht so auf dem Radar haben, dass jetzt der neue Marvel-Film kommt? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Aber das ist eben, es muss da auch eine größere Solidarität der Vernünftigen irgendwie da sein. Dann kann man sowas auch umsetzen, dass dann trotzdem noch eine Existenz möglich ist. Aber das Thema mit solchen auch an sich erstmal vom Hauptprodukt her kostenlosen Angeboten, wie einem Podcast oder YouTube-Videos oder sonst was, finanziell sinnvoll was für seine Arbeit zu kriegen, ist eh ein riesiges Fragezeichen immer noch für mich und was total unkalkulierbares auch letztendlich.
Ja. Aber es kann ja auch schnell ein Shitstorm kommen. Ich habe zum Beispiel, ich lese Stern, die Crime-Zeitung davon. Und da war letztens mal eine Werbung drin, die überhaupt nichts mit Krimis oder so zu tun hat, sondern Zahnpasta-Werbung, glaube ich, wie sich eine Frau die Zähne putzt und so lächelt. Und da haben sich ganz viele beschwert, was diese Werbung da soll, weil das ist ein ernstes Thema auf der anderen Seite und dann ist eine Werbeanzeige, wo eine Frau lächelt zum Beispiel.
Also sich über eine Zahnpasta-Werbung aufzuregen, finde ich jetzt aber auch ein bisschen
kritisch. Ich kann das schon nachvollziehen, das war ein ganz trauriges Thema, ich glaube Kindesmisshandlung und weiß ich nicht, und daneben ist so ein großes Bild, wie eine Frau lacht und so. Ich kann mir schon vorstellen, eine Zeitung, du siehst ja auf beide Seiten, das ist nicht passend. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass sich da welche beschweren.
Ich kann mir halt vorstellen, wie es zustande kommt, ne? Mit der ganzen Heftplanung und teilweise weißt du nicht immer, in welchem Layout, auf welcher Seite welcher Artikel ist und oder welche Werbung. Manchmal heißt es so, wir müssen diese, die haben das schon bezahlt, wir müssen die Werbung in das Heft bringen, aber es ist nur noch dieser eine Kasten da oder sowas. Ne? Das ist halt eine ganz schwierige organisatorische Sache. Ich finde halt, dann in dem Fall, das ist ja nichts, wo es jetzt um die Glaubwürdigkeit des Artikels geht, sondern das ist mehr ein Problem der Verbindungen, die du ziehst zwischen dem Bild und dem Text. Wichtig, dass es kritisiert wird und dass sich dann vielleicht das Magazin dazu äußert und das wahrnimmt. Und man kann es aber wahrscheinlich nicht immer verhindern. Über sowas könnte ich dann auch eher hinwegsehen, weil das einfach unglücklich ist.
Ja.
Ja. Aber es ist weniger dieses, was ich eher immer finde, dieses gefährliche, sich einschleichende, intuitive, dieser intuitive Einfluss, den Werbepartnerschaften haben können auf Leute, die etwas rezensieren oder die für eine Unabhängigkeit in einem bestimmten Bereich stehen.
Durchaus, ja.
Das ist im Ende, ne, wo fängt dann auch der Lobbyismus an bei politischen Themen und solchen Sachen? Ja, das ist ja auch immer schwierig, ja.
Na, auf jeden Fall, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, diese Area Games wurde dann aufgekauft. Also sie hatte dann quasi, wie soll ich sagen, eine große Schirmherrschaft und so. Und wie lange gab es das überhaupt?
Das gab es noch sehr lange, auch als ich schon weg war, noch lange. Und noch abschließend zu dem letzten.
Ja.
Viele Thesen, die ich immer äußere zu solchen Themen wie Werbung im Online-Bereich und so, basieren auch darauf, selber in diesem System lange ja gelebt und davon mitgelebt zu haben und im Nachhinein selber darüber reflektiert zu haben, wie mich das manchmal beeinflusst hat oder wie ich besten Gewissens im Nachhinein nicht immer so klar sagen kann, dass ich da vor einem Einfluss gefeit war oder Sachen kritischer sehe, wo ich damals noch genau die mit derselben Art verteidigt hätte, wie das heutzutage Leute, die ich so kritisiere, machen. Und das heißt, ich bin da selbst, hab mich da manchmal nicht immer, kann mich jetzt im Nachhinein nicht immer so freisprechen, selber diesen Mechanismen gefolgt zu sein. Und das ist aber die Erfahrung, aus der ich jetzt heute spreche und warum ich da auch immer sehr selbstbewusst mit solchen Themen dann auch das anspreche, weil ich das halt erlebt habe. Und nicht nur bei Kollegen beobachtet habe, sondern auch selber an mir beobachtet habe.
Natürlich, ich kann das voll nachvollziehen, weil stell dir mal vor, der Kosmos Verlag meldet sich jetzt bei den 3-Fragezeichen-Podcast.
Genau.
So, ich wäre so unter Druck. Ich sage, die Folge finde ich nicht so toll, kriegt 3 Punkte von 10.
Genau, also wir sind da natürlich, wir nehmen die Folgen auseinander. Das Konzept ist auch nicht neu. Es gibt ungefähr 5 3-Fragezeichen-Podcasts. Ja, aber es geht so, sagen wir jetzt mal, die Konkurrenz und so, jeder hat ja eine andere Herangehensweise. Und wir haben eigentlich so ein Konzept für uns gefunden. Klar, wir besprechen die Folgen, wir ziehen sie auch auseinander. Da gibt es Leute, die sagen irgendwie, das finde ich nicht gut und so. Und wir haben auch am Anfang Kritik bekommen, wir sind zu kritisch. Und dann hast du halt die Überlegung, willst du dich jetzt komplett verstellen oder möchtest du schon authentisch bleiben?
Es ist ja auch einfach immer gut, auf die Zuhörer auch zu hören und einen Eindruck davon zu bekommen, wie die einen wahrnehmen.
Aber nicht komplett sagen. Nee,
ich finde am Ende
immer sagen, oh, jetzt haben die das kritisiert und sich dann so um 180 Grad drehen.
Bei allem, was du an Feedback aufnimmst, musst du nicht nur du selbst bleiben, sondern auch selber es noch gut finden und gerne hören wollen. Und eigentlich musst du erstmal dein wichtigster Zuhörer sein. Sonst klappt das nicht, weil sonst kannst du es niemandem recht machen auch, ne, irgendwie.
Genau. So, also wenn ich jetzt das Produkt am Ende hören würde und sage, und feststellen, das sind ja gar nicht wir, sondern weil wir was erfüllen, was gut hörbar ist oder dass die Leute sagen, so genau so möchte ich es, würde ich mich nicht mehr damit wohlfühlen. Und das ist ja bei euch bestimmt auch nichts anderes, ne? Da wird es ja auch noch, es gibt ja Dutzende Podcasts, da wollte ich sowieso mal drauf zu sprechen kommen. Du hast ja auch schon öfter bei euch erzählt, dass diese Flut an Podcasts immer mehr zunimmt. Das ist ja jetzt gerade so das große Ding.
Ja.
Und da habe ich auch das Gefühl, irgendwie
vor allem die Flut der professionalisierten Podcasts, die von Radiosendern, Fernsehsendern, Websites, die schon eigentlich ein anderes Level haben als der ursprüngliche Proto-Podcaster letztendlich. Die Kultur, das haben wir in anderen Bereichen auch, gerade wenn man jetzt nach YouTube Amerika guckt, wieder diese ganzen Late-Night-Shows auch aktiv vom Algorithmus von YouTube bevorzugt werden und so und sich dahin verlagern. Im Podcast-Bereich ist es gerade ähnlich, dass eigentlich der wahre Podcaster, wie er mal früher eigentlich in der Regel war, so ein bisschen jetzt gerade verdrängt wird oder indoktriniert wird. Und das sehe ich auch sehr, sehr kritisch sozusagen, weil der Raum zum Atmen und Großwerden wird halt erstickt für kleine unabhängige Sendungen.
Aber wie es ja bei jedem Medium ist, was man klein angefangen hat. Und ich meine, YouTube war ja am Anfang auch eher ein Portal, wo du als Privatperson dein Video hochgeladen hast, wie du eine Gartenparty zu deinem Geburtstag organisierst.
Ja,
einfach mal so ganz salopp formuliert. Und jetzt ist es einfach professioneller. Es gilt ja schon als eigener Channel. In dem Sinne, also wo jeder.
Und es wird richtig Geld reingepumpt, so Formate aus dem Boden zu stampfen, richtig, die aber durchdesignt sind ohne Ende.
Ja.
Und ich bin ja nicht partout so dagegen. Ich höre ja zum Beispiel auch gerne die englischsprachigen NPR-Podcasts zu verschiedenen Themen, die hochprofessionell und super recherchiert sind. Aber die höre ich auch weniger wie ein Podcast, sondern mehr halt wie so ein Wissens-Audiobook oder so. Ich finde es ja gut, dass es sowas gibt. Ja. Aber was ich sehr kritisch sehe, ist halt, wie gesagt, dieses dann den Hobbyisten und den Original-Podcastern immer in Anführungszeichen halt so diesen Raum zum Atmen so ganz zu nehmen. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ja, weil sie viel mit ihren Geldern machen können und dadurch haben die anderen gar keine Chance. Also man sieht es ja auch bei Spotify zum Beispiel, was mir da vorgeschlagen wird
beim
Podcast. Da sind jetzt ich finde, das ändert sich jetzt auch extrem, so wie du das gesagt hast. Früher habe ich ganz oft Podcasts gefunden, die nicht so von der Zeitung waren, wie Spiegel, Stern, Zeit und weiß ich nicht. Jetzt werden die mir immer angezeigt, immer als erstes, und das finde ich schade.
Oder Celebrities.
Ja.
So. Ich meine, jetzt haben sogar schon Oliver Pocher und wie heißt der andere Comedian, der immer hier Franz Beckenbauer in Waldis WM-Club gespielt hat? Ich habe seinen Namen vergessen.
Matze Knob.
Super Richie. Ja.
Aber das ist ja fast schon auch wieder so eine Radiogeschichte.
Ist es noch ein Podcast? Also, ist es noch ein Podcast? Ja. Zählt ja als Podcast, aber mir fehlt da so ein bisschen so wie du sagst, es ist fast wie eine Radioshow.
Ja, weil nach dem Motto, du holst ja eine Zielgruppe ab oder eine mögliche Zielgruppe nach dem Motto, hey, du hörst gerne Bundesliga von Rocket Beans, dann wird dir das hier bestimmt auch gefallen mit zwei Prominenten.
Ja, oder du hast halt hier sport1.de macht Spielerfrauen mit der Ehefrau des Fußballers Dennis Aogo, der eigentlich jetzt auch nicht mehr so auf seiner Karriere auf dem Hoch ist.
Hast du da mal den Beschreibungstext gelesen?
Nee, gar nicht.
Der ist zum Glück nicht. So irgendwie, die vermarkten das auch wirklich so nach dem Motto, ihr denkt wirklich, dass es schlimm ist, die ganze Zeit durch die Welt zu jetsetten, Champagner zu trinken und sich die richtige Abendkleidung auszusuchen? Ja, ihr habt recht, denn wir sind Spielerfrauen.
Das kann mir keiner, sie macht das ja noch mit anderen, glaube ich, zusammen, das kann mir keiner erzählen, dass die spontan gesagt haben, hobbymäßig, lass uns das so mal machen, sich im Keller zusammengesetzt haben oder im Wohnzimmer und dann ehrlich und spontan gesagt haben, geil Podcast, sondern Sport 1 hat diese Offensive ja vor anderthalb Monaten gefühlt gestartet, wo sie dann irgendwie so mehrere Podcast-Shows rausgeknallt haben, massiv dafür auf ihrer Website vor allem Werbung gemacht haben, in ihren Fernsehprogrammen und so, und das so richtig durchdesignt auf den Markt geknallt haben. Und das ist halt, also ich persönlich, also mich fangen die damit nicht, aber die belegen damit bei Spotify, bei iTunes, sonst wo halt die Orte, wo normalerweise man vielleicht was entdeckt hätte, was irgendwie einen ehrlicheren Entstehungsweg genommen hat. Genau. Ja? So, man muss ja immer mit solchen Begriffen dann sagen, was ist schon ehrlich oder so.
Weil ich
ganz subjektiv aus meiner Perspektive ist das nur
jetzt. Wollte ich nämlich gerade sagen, was ist, wenn die zum Beispiel wirklich selbst die Idee hatten?
Ja, genau. Also, wenn sie von klein an angefangen hätten, das ehrlich zu machen und nicht plötzlich von 0 auf 1 Million, so ohne sich das verdient zu haben durch das, was sie wirklich erzählen. Mhm. Sie sind schon eingestiegen auf einem Level, wo jeder andere Podcast, der früher entstanden wäre, sich erstmal hingearbeitet hätte durch Word to Mouth, durch Leute gewinnen, begeistern und dann auch irgendwie sich diese Meriten so zu verdienen. Und ich glaube, das ist das, was mich so am meisten stört. Nicht mal so aus Neid, ich würde mir das ja für mich selbst auch wünschen. Ich würde das ja wahrscheinlich unter den richtigen Bedingungen auch nicht nehmen lassen, dass mich jemand ähnlich pusht.
Ja, natürlich. Wollte ich ja gerade sagen, wo ist da die Grenze?
Ja, also, genau. Aber der Unterschied ist dann vielleicht, dass die meisten dieser Projekte so wirken zumindest, als wenn sie vorher nicht da gewesen sind.
Aber
so,
sie sind doch auch forgettable, sage ich jetzt mal, weil je nachdem, wie erfolgreich es ist, aber das sind so Formate, wo ich weiß, die gibt's in 2 Jahren nicht mehr. Also so, weil das ist so einfach auf den Hype-Train aufsteigen und kurz alles abgrasen und vielleicht haben die auch nur so 2 Jahresverträge und dann ist das Ding auch schon wieder gegessen.
Sowas hat man ja bei YouTube auch schon gesehen, dass irgendwelche Prominenten versucht haben, die normalen YouTuber, die dann inzwischen auch schon ein industrielles Level erreicht hatten, aber trotzdem nachzuäffen, dass dann plötzlich hier Jana Ina, ist es, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, sondern ein Beispiel für einen Prominenten aus dieser Liga, macht plötzlich einen Beauty-YouTube-Kanal, sagt, ich poste jetzt jeden Dienstag und Freitag meine Beauty-Tipps und irgendwie nach 4 Wochen ist es tot, weil die gesehen haben, oh, wir haben jetzt nicht 3 Millionen Abonnenten sofort erreicht, dann ist es jetzt auch schon wieder gegessen.
Und wahrscheinlich haben sie das alles auch am Stück aufgenommen und dann gemerkt, okay, es läuft nicht so, wie wir es uns erhofft haben, hauen das noch bis zum Schluss raus und dann, also wie so eine Staffel, die produziert wird, oder? Ja, und ich, da wollte ich dich fragen, irgendwie, wie siehst du denn so diese Lage, dass das Podcast jetzt so in aller Munde und in, oder um das Ganze salopp zu sagen, oder als schlechten Gag, in aller Ohren sind, irgendwie, das.
Ich finde es halt schade, weil das Podcasts überhaupt groß geworden sind, war ja was total unerwartet passiert ist und aus sich selbst so entstanden ist. Das war mal wieder was, wie aber auch YouTube in seiner Anfangszeit, wo die Videos, die da hochgeladen wurden, ganz anders waren. Es ist eine ganz andere Mentalität war, wer sich überhaupt bei YouTube da angemeldet hat und so. Da entsteht irgendwie so eine organisch, so natürlich eine Szene, die erstmal noch überhaupt keine finanziellen Hintergründe verfolgt oder sonst was. So, das hat man ja aber auch in vielen Bereichen. Und dass das aber alles auch noch so was Organisches halt irgendwie hatte. Das ist jetzt bei Podcasts inzwischen irgendwie vorbei. Also das muss man irgendwie ganz klar sagen. Und wir sind ja jetzt wieder, nehmen jetzt die übliche Entwicklung, die schon viele andere Sachen genommen haben. Und das finde ich halt erstmal schade, weil ich ja auch schon in dieser erwähnten Epoche vorher dabei war und deswegen noch mehr dem hinterher trauere sozusagen. Ja, dazu kommt halt, und das ist das, was mich jetzt wurmt und warum ich vieles von diesen erwähnten Sachen verabscheue, persönlich gesagt, rein subjektiv gesprochen, dass die Sachen nicht groß berühmt bekannt werden, meiner Meinung nach, weil sie die Qualität haben. Und weil sie wirklich die Leute so begeistern, wie das früher nötig gewesen wäre, um auf diesen Status als Podcast zu kommen. Und das ist schadet Podcast, finde ich. Ja.
Merkt ihr das auch bei eurem eigenen Podcast? Also sagen wir mal jetzt Kino Plus macht ja ihre Sendung, also von Rocket Beans auch sehr groß, machen ja auch einen Filmpodcast und sowas.
Unter anderem,
es gibt unter anderem, genau. Aber merkt ihr das, also du brauchst jetzt keine Zahlen nennen, aber merkt ihr das bei euch, dass welche abspringen oder zu den Großen gehen oder habt ihr so ein Level?
Ja, also abspringen gar nicht. Also wir basieren ja bei der letzten Website, da sind ja die Podcasts so vereint, die letzte Filmkritik, der letzte Podcast. Gerade der letzte Podcast in der Anfangszeit basierte ja sehr stark auf den Zuhörern unseres Area Games Podcast von dieser Videospielseite, wo ich damals war. Und dieser Podcast war ja damals, als Podcasts in Deutschland noch im Kommen waren, einer der beliebtesten Videospiele-Podcasts und hat da, glaube ich, sogar mehr Fans am Ende gehabt als die eigentliche Website. Und das war natürlich auch ein viel niedrigeres Level trotzdem noch als heutige große Podcasts, weil Podcasts insgesamt in Deutschland noch nicht so groß waren. Aber für die damalige Zeit gehörte das so mit zum bekanntesten, so im Podcast, in der Podcast-Szene, sage ich jetzt mal, die gar nicht so groß war. Und viele Podcaster, die man kennt heute im deutschen Raum, die auch noch aus dieser Zeit kommen, hobbymäßig angefangen zu haben und dann entsprechend ihre Fanbase aufgebaut zu haben durch ihre Qualität oder ihre Beliebtheit, waren inspiriert durch unseren Podcast. Die haben mir das dann nachher gesagt. Wir haben damals angefangen wegen dem Area Games Cast. Und diese Leute, das ist ja eine sehr lange bestehende Fanbase, die einen persönlich dann auch durch die Podcasts irgendwie kennengelernt hat. Das ist unsere Basis für die heutigen Podcasts immer noch. Ich merke aber, die springen nicht ab. Es sind tendenziell eher mehr geworden durch mehr Themenvielfalt und dadurch, dass eben auch das Volumen an möglichen Zuhörern einfach größer ist, weil mehr Leute Podcasts hören. Aber wir stagnieren auf einem Niveau, wo ich sage, wir müssten viel weiter sein für das, was wir liefern. Ja. Oder für den Zuspruch, den unsere aktuellen Zuhörer uns immer wieder geben, müssten wir eigentlich noch ganz woanders sein, von meinem Empfinden her. Und ich glaube, das ist genau diese Schwelle, an der wir sind, wo im aktuellen Zustand dieser Podcast-Welt da man so eine Blockade jetzt vorgesetzt bekommen hat durch die Art, wie sich diese Szene künstlich verändert hat und halt durch Einflüsse großer Unternehmen, Radiosender vor allem, aber halt auch Verlagen und sonst was.
Ja. Und setzt es euch unter Druck, dass du so ein bisschen denkst, so was könnte ich verändern, dass es doch nicht stagniert irgendwie?
Unter Druck in dem Sinne nicht, weil obwohl die viele Arbeit einfließt und ich sage, wir haben zum Beispiel ja unser Patreon, wo wir jetzt immer so 170, 180 Supporter haben, die uns über $500 im Monat
spenden. Was ich für einen relativ kleinen Podcast, der ihr ja seid. Also
was Wahnsinn ist.
Das finde ich wirklich krass.
Es ist Wahnsinn, ja? Viel mehr, als ich je erwartet hätte, ja, auch als wir angefangen haben. Als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, haben wir ja gar nichts erwartet. Da haben wir gar kein Patreon gehabt. Das war ja
das ist so erst nach 20, 30 Sendungen angefangen. Ne?
Ja, also genau. Ja, weiß ich, vielleicht sogar später, keine Ahnung.
Das ist ja auch unser Plan, wir produzieren ja jetzt seit Anfang des Jahres und wir überlegen, dass wir, wenn jetzt das neue Jahr anfängt, dass wir dann auch Patreon und Steady anbieten. Mhm. Ja, mhm. Dass wir dann auch, weil wir haben schon so Feedback bekommen von Hörern, wo wir wissen, hey, wir würden euch gerne finanziell unterstützen. Ja,
was also, von den Hörern kam, wir würden euch gerne finanziell unterstützen, genau. Was uns sehr überrascht hat,
sag ich mal.
Und wir dann merken,
das war bei uns ja auch genau der Antrieb, auch so, das zu machen,
ja. Ja, da merken wir dann auch allerdings, wird uns das unter Druck setzen vielleicht.
Genau, das wäre nämlich zum Beispiel so bei mir, dass ich denken würde, jetzt kriegt man was dafür und jetzt muss man ja auch eine gewisse Leistung erfüllen. Also dass man
da sich selber unter Druck setzt. Da ist halt total was dran in der Hinsicht, genau ab da, wo Leute angefangen haben zu zahlen und das halt auch irgendwie, sagen wir mal, schon die $100-Schwelle erreicht hatte, war es schon so, dass man das Gefühl hatte, auf Teufel komm raus, keine Woche eine Pause zu machen. Mhm. Und auf Teufel komm raus, auch immer mal wieder denen was Exklusives zu bieten, die Geld bezahlen. Mhm. Und gleichzeitig ist aber eigentlich schon mit dem ursprünglichen kostenlosen wöchentlichen Podcast die Arbeitszeit, um das mit der Tonqualität, mit dem Equipment, das ja auch gekauft wird, und auch der Recherche ist vielleicht das falsche Wort, aber der Vorbereitung. Ja. Themen, genug Themen zu haben, mindestens eine Stunde jede Woche drauf loszureden, ja. Man muss sich ja dann auch mit Sachen beschäftigen und was zum Reden haben, ja.
Aber das merken, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das merken wir ja auch. Wir haben uns so jetzt diesen zweiwöchentlichen Rhythmus angewöhnt. Also, unser 3-Fragezeichen-Podcast alle 2 Wochen. Und dazwischen kommt Rotz und Wasser. Das heißt, wir haben auch einen wöchentlichen Podcast. Jetzt ist es aber auch so, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber das, was du so im Podcast erzählt hast, habe ich ja rausgehört, du gehst ja nicht arbeiten.
Na,
also, nee, Entschuldigung, bitte, ich will.
Das kommt raus.
Ich verweise jetzt auf das Rocket Beans Thema, weil du warst ja mal bei den Rocket Beans zu Gast, aber das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Das ist ja wahrscheinlich auch alles ein bisschen witzig und auch so ein Running Gag im Podcast, dass das immer so rüberkommt, dass du nicht arbeiten gehst. Du kannst es jetzt gerne klarstellen. Aber ich meine, ich gehe 4-5 Tage die Woche voll arbeiten, er geht arbeiten und der Podcast, habe ich jetzt gemerkt, als wöchentliches Projekt nimmt furchtbar viel Freizeit in Anspruch, weißt du? Und da wollte ich dich nämlich auch fragen, wie viel Zeit investierst du in den Podcast oder in beide also sogar.
Ich knüpfe da erstmal an das vorher angefangene nochmal an.
Ja, entschuldige
bitte. Dass selbst der ursprüngliche Podcast, den wir einfach so kostenlos aus Spaß gemacht haben, aber mit unserem eigenen Qualitätsanspruch an uns selbst, ist schon so viel Arbeitsaufwand und so viel, was noch an Kosten auch, seit wir besonders auch die Website nebenbei noch gestartet haben, kommt ja auch noch dazu.
Ich weiß.
Dass selbst jetzt diese $500, die wir jetzt bei Patreon bekommen, zu wenig ist. Dass Leute, die mich mal zum Beispiel eine Woche besuchen, kommen aus Köln oder so, oder meine Familie, wenn ich die besuche, mein MacBook mitnehme, um alles unterwegs weiterzumachen, immer sagen, sag mal, was hast du da eigentlich für einen Stundenlohn, wenn ich sehe, wie lange du da dran sitzt, ne? Und das ist halt das. Man ist so dankbar und es ist unvorstellbar, wie viele da schon was spenden, aber gleichzeitig hat man natürlich auch dieses Rechtsbewusstsein irgendwie oder Unrechtsbewusstsein, aber für die Arbeit, die da drin steckt, müsste so viel mehr sein oder es müssten so viel mehr hören auch, ne? Und das ist halt auch eine Form von Druck. Und der Weg, da rauszukommen, ist, glaube ich, wenn man diese Unabhängigkeit haben will, nicht sich auf Werbedeals einzulassen, die man nicht haben will, geht es ja nur dadurch, sich mehr zu bewerben und mehr Leuten mitzuteilen, dass es einen gibt. Da gibt's aber auch so viele Wege, die ich für unseriös oder falsch halte, die andere dann wieder gehen. So, jeden YouTuber anzuschreiben, der so und so viel Abos hat, egal wer das ist, egal was der für Werte vertritt oder so, nur um dem sein Publikum bekannt zu werden.
Ja,
oder
Instagram,
so, ne? Kann man ja genauso. Oder, genau. Oder ja. All diese Sachen,
genau. Ja. Ein Freund von uns, der spielt in der Band. Und der hat uns den Tipp gegeben, Leute, ihr könnt nicht immer ein Bild hochladen, wenn eine neue Folge online ist. Ihr müsst mehr mit Instagram arbeiten. Und da hat er uns vorgeschlagen, einfach mal wild durch Instagram jeden liken und durchklicken und abonnieren, weil die dann automatisch dich selbst zurück abonnieren. Und dann kannst du ja nach ein paar Wochen die wieder deabonnieren.
Aber da kommt sofort wieder Ekel auf.
Ja, das, ja genau. So sind wir nicht.
Warum soll ich das machen?
Ich erzähle meinen Zuhörern immer, dass ich so nicht sein will und dass ich so nicht bin. Und dann kann ich es nicht machen. Und wenn aber so idealistisch bist, und das bin ich in diesen Bereichen voller Stolz und Ausdruck, dass ich das wirklich so halten will, dann ist es schwer. Und dann muss dem bin ich mir auch voll bewusst. Und aber es ist schwer.
Aber deswegen hast du diese Spender.
Genau, ja, aus diesem genau, Grund. genau. Und da muss man halt gucken, wie kriege ich da einfach mehr Leute, weil ich kann die das da jetzt schon spenden, nicht noch mehr auslasten. Da sind Leute, die zahlen $15, einer zahlt $50 im Monat.
Kann ich mal vorstellen.
So, und da will ich nicht aus denen mehr rausholen, die ich schon habe. Ich muss einfach mehr Zuhörer bekommen und ich bin voll überzeugt, es gibt diese Zuhörer, die kennen mich nur noch nicht so. Und das ist die große Schwierigkeit. Wie kommt man an die ran, ohne sich zu hintergehen?
Also ohne mich jetzt selbst hier zu profilieren, aber ich spende euch jeden Monat $3.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich. Ja, also. Ja.
Aber
um mich nicht noch mehr zu profilieren, ihr seid der einzige Podcast, den ich Geld spende.
Ich habe noch
nie. Das ist eine große Ehre. So. Und das muss man auch, das ist auch ganz wichtig. Schreibt euch jetzt hinter die Löffel.
Ja.
Wenn jemand euch lobt, sagt, ich finde euch geil und sonst was, nehmt es nicht nur an, sondern embraced es. Ja? Feiert es und.
Das musst du auf Deutsch sagen, weil ich weiß nicht,
ob weißt. Ich halte mich ganz schön zurück heute. Weil ich bin dafür berühmt, dass ich so über englische Begriffe immer sehr
mehr. Ja, du hast ja am Anfang gesagt, irgendwie, weiß nicht, ob das vor oder während der Aufnahme
Ich habe forgettable einmal gesagt.
Nee, zum Beispiel, nicht kein englisches Wort, aber du hast da irgendwie so ein ganz großes Lob ausgesprochen. So einer der besten Podcasts oder sonst was.
Für mich.
Genau, klar.
Subjektiv gesehen.
Aber ich habe mit der Zeit gelernt, nicht wie früher dann immer so, ach, das stimmt ja und hör auf und was
weiß
ich. Sondern einfach so das richtig zu genießen. Und so, also das, ich kauf's dir ab und ich find's gut und ich feiere es.
Das finde ich aber gut, dass du, weil wir haben zum Beispiel ganz oft, wenn es kommt ein Lob und dann sitze ich so da und denke so,
das kann eigentlich nicht sein. So,
wer hört sich denn die Scheiße an?
Ja, wirklich, ja.
Das ist so ein Reflex. Ja. Aber
wer findet das denn gut?
Ja. Weißt du? Du darfst nicht vergessen, wie viele Leute dich anscheißen mit der Zeit und all das. Und du brauchst da auch dieses Gegending, dass du auch mal das Gefühl haben darfst, boah, da findet dich einer richtig geil. Und
das musst du dann auch aufnehmen. Ich auch sagen, das hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten, glaube ich, noch nicht eine Kritik, die richtig unter der Gürtellinie war.
Das klar, ist so, natürlich toll,
so ein, zwei Sachen, die ein bisschen kritisch formuliert waren und trotzdem immer noch wertschätzend. Ja. Also wir hatten bis jetzt noch nicht einen, wo ich sagen kann, was ist denn das für ein Idiot, was will der denn von uns, weißt du?
Ja,
das finde ich super. Ja. Also das wird bestimmt irgendwann kommen. Mhm. Vielleicht fordern wir gerade indirekt jemanden auf dafür, weißt du?
Ja.
Aber das ist für mich eigentlich bis jetzt das größte Lob, dass noch nicht so ein negatives Feedback kam.
Aber, aber zu dem Druck, und das ist ja gerade, wenn bei allen Leuten, die so im Web Creator von irgendwas sind, was halt im erstmal kostenlosen Raum stattfindet, von daher, wie dein Publikum das bezieht, dann hast du ja auch schnell, je ernster es wird. Also wir werden ja bei den Filmkritiken zum Beispiel zu so gut wie allen deutschen Pressevorführungen eingeladen, um vorab die Filme zu sehen. Da kommen dann so Faktoren hinzu wie, ich will zu jedem Film, zu dem ich eingeladen wäre, wo ich hingehe, auch einen Podcast aufnehmen, weil ich mich verpflichtet sehe, wenn ich das wahrnehme, dieses Angebot, dann nicht dieser Schmarotzer zu sein, der überall hingeht und dann nichts drüber macht. So, diese Art von Verpflichtung, die ich sogar gar nicht richtig finde. Ich finde, wenn ich einen Film total belanglos finde, muss ich nicht unbedingt ausführlich drüber reden. Dann hat der Film das auch nicht immer hergegeben oder verdient. Aber irgendwo habe ich da trotzdem dieses Gefühl, ja, ich muss es trotzdem machen. So, weil sonst kann man mich nicht ernst nehmen oder sonst ist das irgendwie auch Verarschung allen gegenüber so. Und da gibt's ganz viele Faktoren, die sich immer weiter steigern, je mehr du wahrgenommen wirst und je mehr du auch da in Bereiche kommst, wo plötzlich Firmen sagen, wir wollen auch deine Aufmerksamkeit haben, dass du über unsere Sachen redest, abseits von Werbung. So. Wenn uns zu einer Pressevorführung jemand einlädt, ist es sekundär für den, was wir über den Film sagen. Hauptsache, es wird drüber gesprochen. So, ne? Mhm. Und das, ja, das ist dann auch nochmal was, was dazu kommt, so druckmäßig, sag ich mal. Ne?
Thomas, komm mal her.
Ja, ich bin da.
Er hat gar nicht gesagt, er hat sich gar nicht dazu geäußert, dass er gar nicht arbeiten geht.
Ach so, nee, weil er erst dann, ich habe ihn ja unterbrochen, da hat er erst noch was anderes angeknüpft.
Ja, das hat er mit Absicht gemacht. So. Ich glaube, der geht nicht
arbeiten. So, pass auf, jetzt gekonter Journalismus. So, also du bist ja eine faule Sau, ne? Du nutzt ja nur System aus. Ja. Nein, Quatsch.
Ich mach's ganz einfach.
Ja.
Praktikum Area Games.
Ja.
Weil da war ich ja lebenslaufmäßig stehen geblieben. So. Mhm. Dann kam eigentlich diese Filmakademie-Geschichte. Und der Grund, warum ich das Praktikum bei Area Games gemacht habe, war, dass ich als Schüler schon Testberichte geschrieben habe über Videospiele. Da habe ich dann kostenlos ein Spiel geschickt bekommen, habe das gezockt, habe einen Artikel geschrieben, kein Geld dafür gekriegt, fertig. Mhm. Und dann war aber dieses Hirngespinst, ich muss was mit Medien machen und am besten in Berlin, weil mich diese Kölner Fernsehszene nicht interessiert hat, um irgendwie einen Anschluss zu kriegen und mir so meine Meriten im Lebenslauf aufzubauen. Mhm. Dann bin ich danach zur Filmakademie und dachte so, okay, das ist dann so die nächste Station. Und dann war aber dieses begrenzte Workshop-Ding vorbei.
Ja.
Und es war geil, man hat viel Theorie vermittelt bekommen. Es war quasi dieselbe Theorie, die Leute kriegen, die da 2 Jahre sind. Mhm. Man macht nur weniger Filme, handwerklich gesehen. Das ist das, wo die meiste Zeit an dieser Filmakademie eigentlich drauf geht, wenn du richtig studierst, dass du richtige Filme dann auch produzierst da. Mhm. Aber theoretisch gesehen kriegst du da alles so vermittelt, was sie zu vermitteln haben. Dann bin ich halt wieder zurück und dann, ja, und was jetzt? Da war aber gerade dieser Umbruch Area Games, Xbox wird zu Area Games, Multikonsole, PC, alles. Und ich war derjenige, der mit Alex zusammen in meinem Praktikum das eigentlich aufgebaut hat, diese Bürogeschichte so. Und ich habe das wirklich, obwohl ich nur ein Praktikant war, mit Alex das Gesicht von Area Xbox zu diesen größeren Dingen in diesen 6 Monaten maßgeblich gestaltet. Mhm. Und deswegen hatte ich auch Bock, als es dann wieder noch ein Stück größer wurde und noch sich mal verändert hat und dann auch der Podcast eine Weile danach dazu kam, wieder erstmal dahin zurückzukehren und das weiter aufzubauen so. Und war dann sehr lange halt da, weil ich aber auch irgendwie nie was anderes gemacht hatte. Mhm. Ich bin dann quasi direkt vom Abi in einen Beruf eingestiegen, habe dann verhältnismäßig für den Anfang auch viel verdient. Obwohl es jetzt heutzutage gesehen nicht so viel war, aber für die Station meines Lebens war es erstmal viel.
Du kamst gut über die Runden.
Sowieso, ja. Gerade als Single so und noch nie vorher überhaupt Geld bekommen. Ne? Mhm. Also mein erstes Gehalt, wenn das dann direkt was ist, was sich nicht im 100er-Bereich abspielt, dann ist man ja schon mindblown. Ja.
Ja.
Und hab das ja dann sehr lange gemacht und bin dann aber auch in so eine Arbeitstretmühle gekommen, dass ich da so das Arbeits... Pferd dieser Website auch war und auch irgendwie so das Gesicht dieser Website, auch vom Podcast so also Alex und ich waren die prominenten Stimmen in diesem Podcast, was auch daran lag, dass andere dann früher gegangen sind, neue immer wieder dazu kamen und so, aber wir waren die Konstanten irgendwie.
Also weil die euch gehasst haben, oder?
manchmal. Also manchmal. Nee, aber viele wollten auch nicht Videospielredakteure ihr ganzes Leben sein. Ich ja eigentlich auch nicht. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, zu einem Zeitpunkt, als ich auch schon langsam gemerkt habe, mental, ich muss da raus, weil ich verrückt werde, wenn ich das noch weitermache, so dieses 24 Stunden News schreiben, Videospiele testen und eigentlich will ich ja auch Filme machen.
Das war dann auch die Zeit, wo es dir körperlich nicht so gut ging, ne?
Das war eine lange Zeit. Ich habe sehr schlecht gelebt, so ist mich scheiße ernährt und so weiter, die Klassiker, ja.
Gut, da bin ich jetzt aber schon seit 20 Jahren drin.
Ja, dafür siehst du gut aus.
Dankeschön. Was haben wir gelernt? Siehst du? Ich habe gerade von ihm den Tipp bekommen, embracen, also feiern und gleich von dir wieder dieser widerliche Zynismus.
Ja, aber er ist ja Gast und deswegen sagt er das doch nur.
Aber es ist auch gut, wenn man zu sehr idealisiert wird, dass einer dann einen wieder runterholt.
Genau,
das so Leute wie Christoph Schlingensief haben das mit sich selbst gemacht, immer wieder sich selbst abzubauen. Das kann aber auch nicht jeder. Ja,
Benjamin ist so diese bucklige Warze auf meinem Rücken, die ich einfach nicht, wo ich nicht rankomme, die kann ich nicht abschneiden.
Warze. Das heißt, die Warze selbst hat den Buckel.
Ja, genau.
Wow. Aber ich kürze es ab, dann habe ich halt über den Kollegen von golem.de, was ja dann nochmal eine viel größere Website war, das ist ja eine der größten deutschen Tech-Websites, so mit heise.de und vielleicht noch irgendwie noch sowas wie Computerbild oder so, ganz anderes Level, so Millionenpublikum quasi. Mhm. Die wollten ihre Videoredaktion stärken und der Videochefredakteur kannte mich von Videospiele-Events und durch den Area Games Podcast und war halt auch irgendwie jemand, der das immer gehört hat. Und der hat dann auch mitbekommen, dass ich mich dann mit Filmen ganz okay auskenne, hat mich dahin geholt, um richtig Videoredakteur zu werden und die ganzen Testvideos und Eventvideos und was man alles machen kann, damit den zu drehen und neue Konzepte auszuarbeiten.
Ja.
Und dann bin ich dahin auch natürlich, weil ich dachte, geil, das ist vielleicht dann wieder der nächste Schritt, um mehr in Richtung Film zu gehen. Mhm. War auch super und toll und für die Weiterentwicklung sich dann auch immer mit Kameras und so auseinanderzusetzen und sich da einfach in der Arbeit Learning by Doing auch weiterzuentwickeln. Jeden Tag zu schneiden und zu drehen und so, der ganze Kram. Und dann bin ich nach auch, glaube ich, 4-5 Jahren, hab dann da aber auch nochmal ein Volontariat gemacht, um auch mal ausbildungsmäßig ein bisschen was noch in der Tasche zu haben, mit Kursen an Akademie für Publizistik in Hamburg und so ein Kram. Habe ich dann aber irgendwann gesagt, und auch psychisch war ich dann an dem Punkt, dass mir das auf der Seele zu sehr lastete, ich wollte aber immer Filmemacher oder sein und Filme machen und habe dann meinen Job dort, der super war, wo ich voll gut bezahlt wurde, ich glaube in diesem Online-Bereich konnte man zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das heute ist, das ist ja auch immer, dann wechselt mal der Verlag oder was weiß ich, aber damals war es von den Kollegen her, von der Bezahlung her, vom Arbeitsplatz her, von dem Standing, was ich auch in der Redaktion in der Zeit hatte, der perfekte Job, wenn man sowas machen will. Ich wollte aber was anderes machen. Deswegen habe ich von mir aus gesagt, ich kündige, es gibt auch für mich keine Alternative, sonst drehe ich durch, sonst werde ich auch meine Arbeit nicht mehr gut machen in Zukunft. Ich habe schon gemerkt, die Deadlines halte ich immer knapper ein, es wird immer schwieriger aufzustehen, dahin zu gehen und so, diese ganzen Warnsignale quasi. Ich sehe da keine Alternative. Mir wird das auch nichts bringen, eine Auszeit zu nehmen oder so. Ich will unbedingt da dieses andere Ding machen. Und dann bin ich einfach nur, und jetzt ist das der ganz wichtige Punkt, in die Freiberuflichkeit gegangen. Ich war nie zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben Hartz IV bezogen, obwohl ich das auch nicht verdammen möchte oder sagen möchte, dass das schlecht ist. Aber ich finde, wenn man es nicht muss, sollte man es nicht unbedingt machen, sondern andere Leute sollten das machen, die es brauchen oder bei denen es sinnvoll ist. Sehr
schöne und gute Einstellung.
Ja, so. Und deswegen, ich hätte das voll ausnutzen können, die ganze Geschichte. Aber habe dann lieber meine Künstlersozialkasse weitergemacht, die mich da unterstützt. Und habe dann auch sehr lange, das muss ich auch sagen, gespart gehabt. Also ich habe immer wenig ausgegeben von meinem Gehalt und wenn dann in Filmtechnik oder Computer investiert. Ich bin nie irgendwo in Urlaub geflogen oder sowas. War vielleicht auch nicht gut.
Wollte gerade sagen, ja, also so Urlaub ist, merke ich jetzt auch, je älter ich werde, weil ich bin auch so jemand, der sehr selten verreist. Aber
klar,
es ist wirklich wichtig, um mal runterzukommen, um sich mal wieder neu zu ordnen und einfach aus dem Alltag auszubrechen.
Aber dafür musst du ja nie Kartoffelschalen essen.
Ja.
Es gab eine Zeit, da habe ich nur Kartoffeln gegessen.
Na gut, das ist aber auch schon 20 Jahre her.
Das sind so Sachen, nicht ganz so extrem, aber wo ich in der Freiberuflichkeit öfters an dem Punkt war, weil man da halt diese Wellen hat. Mal hast du einen Job, da kriegst du aus heiterem Himmel für eine Arbeit, wo du sagst, das kriege ich doch gut hin, kriegst du mal weit über, weiß ich, spontan 10.000 Euro, einfach so. Ja? Aber das ist dann vielleicht zweimal im Jahr oder einmal im Jahr oder manchmal auch gar, du kannst es halt nicht wissen, ne? Dann hast du ganz viele kleine Jobs, die bringen dir 500 bis 800 Euro oder du schreibst mal einen Artikel, der bringt dir nur 150 Euro. Den musst du in dem Moment aber machen, obwohl er zeitlich dir auch 1000 Euro bringen müsste, aber du brauchst gerade diese 150 Euro.
Genau, mein Respekt. Ich bewundere alle Leute, die das gut handhaben können. Also aber, die gut sparen können und trotzdem, sie haben einmal viel und geben nicht gleich alles aus und dann kommen so über die Runden damit bis zum nächsten
Auftrag. Immer die Kontrolle.
Ich hoffe auch, dass es auch interessant für Leute, die zuhören.
Ist interessant,
bestimmt. In meinem Fall ist es auch wirklich so, ich habe auch weder Frau noch Kind und so, ne? Mein höchster Respekt vor Leuten, die das dann noch nebenbei managen müssen und trotzdem sowas Verrücktes wie ich dann machen wollen. Aber immer wenn ich dann Geld habe, geht das auch meistens, wenn dann investiere ich das in Filmtechnik oder irgendwelche Computersachen, wo ich dann immer erstmal die Hoffnung habe, der nächste Job wird dann auch leichter, ich spare Zeit und so weiter, diese Gedanken und habe dann am Ende dann mehr davon profitiert, als das Geld für was anderes auszugeben, weil ich im Endeffekt auf lange Sicht dann wieder mehr damit einnehmen kann. All solche Gedanken muss man dann immer haben. Aber ich arbeite konstant. Es sind nur nicht immer Jobs. Aber entweder mache ich gerade einen Podcast, 4 Filmkritiken für die nächste Woche, den letzten Podcast dann wieder. Und das ist manchmal wie ein täglicher Job, der eine ganze Woche beschäftigt. Dann habe ich meine Filmprojekte, ich drehe dann irgendwelche Interviews, mit Filmemachern, die ich auf Festivals treffe. Ich habe dann für Save the Children zum Beispiel öfters dieses NGO, ihr Non-Profit-Hilfsorganisation. Die zahlen nicht super, auch nicht schlecht, muss ich sagen, für das, was ich eigentlich erwartet hatte vorher. Aber auch nicht so, wie man normal für solche Jobs bezahlt wird, weil es eben eine Hilfsorganisation ist. Habe ich sehr viel immer gemacht. Und weiß, für Golem schreibe ich dann immer mal Filmkritikartikel. Für irgendwelche Firmen mache ich manchmal so Tutorial-Videos, wie ihre Software funktioniert. So querbeet, was man so als kleinere Videoprojekte alleine machen kann. Mhm. Aber also es gibt immer was, also es gibt manchmal Tage, da mache ich den halben Tag nichts, weil ich überfordert davon bin, an was ich jetzt weiterarbeite, weil es so viel auf einmal ist.
Das kenne ich.
So, ist ja.
Aber gibt's da noch Momente, wo du denkst, so, ich schmeiß das alles hin? Oder hast du dann immer dieses Bewusstsein, was du ja eigentlich schon vorhin so halb beantwortet hast? Nein, da sind Leute, die mir jeden Monat freiwillig Geld spenden und für die möchte ich eine Leistung erbringen.
Also ich habe manchmal den Gedanken, es hat ja zum Beispiel nie jemand, oder es gibt Einzelne natürlich, aber in der Summe weiß ich gar nicht, wie viele letzte Podcast-Zuhörer wollen überhaupt auch noch einen Filmkritik-Podcast, den ich mit jemand anders aufnehme, zum Beispiel. Mhm. Ich sehe aber schon, dass da ein gewisses Publikum da ist, dass es nicht vergleichbar mit dem letzten Podcast, aber es sind auch nicht wenige.
Also ist der Filmkritik-Podcast nicht so beliebt wie der letzte Podcast?
Ja, was heißt beliebt? Das ist halt schwer zu sagen.
Also von den Zahlen her, sage ich jetzt mal.
Die Zielgruppe ist kleiner, weil es ja wieder was Spezifischeres ist.
Das stimmt, ja. Es ist mehr Nische.
Es gibt Leute, die sagen, ich will zum Beispiel auch Filme nicht gucken. Also ich will keine Kritik hören, ich will die Filme selber sehen oder so. Die hören dann aber trotzdem den letzten Podcast.
Aber das ist ja zum Beispiel auch so, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich die letzte Filmkritik meistens immer nur dann höre, wenn ich auch den Film gesehen habe.
Kann ich voll verstehen.
Ja, also weil mich ja dann schon eure Meinung interessiert. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, aktuell das Beispiel Joker, ist das jetzt schon online?
Ja, seit gestern.
Genau, und ich habe den ja schon am Donnerstag gesehen. Mhm. Da habe ich sogar noch, als ich nach Hause gekommen bin, spät abends geguckt, ob die schon online ist. Mhm. Manchmal veröffentlicht ihr der früher. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich will den noch gucken, würde ich mir natürlich nicht vorher den Podcast anhören. Und ich mag das nicht, wenn ich einen Podcast anmache, will ich noch bis zum Ende durchhören. Und dann kommt ja immer die Spoilerwarnung, weißt du? Und dann müsste ich ja bewusst,
kann ich wohl verstehen,
auf jeden Fall. Müsste ich ja bewusst abschalten und mir den aufbewahren, weißt du? Mhm. Und da habe ich dann kein Interesse dran, weißt du?
Das ist ja halt manchmal, aber machst du es dann, meine interessante Frage für mich, wenn du über einen Film gar nichts weißt oder gar keine Intention hast, den zu gucken, hörst du dir dann mal aus Neugierde einen Podcast, um dir näher bringen zu lassen und vielleicht dann doch dich dafür zu interessieren, den anzugucken?
Nee, das ist so noch nicht passiert.
Also okay.
Meistens sind es dann wirklich Filme, wo ich weiß, den habe ich gesehen oder um die Frage zu beantworten, nein.
Ja, das mache ich manchmal, wenn gesagt wird, ein Film ist sehr schlecht oder sehr gut. Und ganz ich möchte doch gerne wissen, warum.
Also es sei denn, der Film interessiert mich absolut null, aber
man hört immer wieder.
Man davon. Hört trotzdem. Genau. Mich würde interessieren, was andere darüber sagen. Dann ja.
Okay, so. Okay. Aber zum ursprünglichen, was du hast doch, wie kam ich jetzt drauf mit dem, ob Leute überhaupt wollen, dass es diese ganzen Podcasts gibt, dass man das nicht wirklich weiß oder manchmal sich Gedanken drüber macht. Mache ich mehr, als die Leute eigentlich von mir fordern?
Genau, so, oi, das ist ja schon lange her. Ich war eigentlich da, die letzte Stelle war, ob du faul bist.
Ach so.
Aber das hast du sehr gut beantwortet, bist du nicht.
Aber dass man manchmal sagt, ach, ich lasse es alles sein oder
sowas. Das du, genau, das hat Thomas gesagt. Ob du manchmal so diesen Gedanken hast, so, boah, jetzt ist ein Schnitt, ich brauche also 3 Monate.
Ich denke mir weniger bei den Podcasts, weil die dann doch eher immer sehr zeitnah, also die sind immer aktueller, so, ne? Das ist immer was Aktuelles. Das ist auch was ich sehr zu schätzen weiß. Ich mache unheimlich viele Sachen, die manchmal Jahre in Arbeit sind und selbst wenn sie fertig sind, manchmal noch Jahre brauchen, um irgendwo gesehen oder gehört zu werden oder so. Oder wahrgenommen überhaupt, dass es sie gibt. Weil, also zum Beispiel ein Kurzfilm, den ich selber von mir sehr gut finde, habe ich nie wirklich veröffentlicht, sondern immer nur geschlossen gezeigt. Aus diversen Gründen, weil man überlegt, vielleicht findet man da mal ein Festival für, wo der interessant ist und dann darf man den vorher nicht irgendwo schon veröffentlicht haben oder so Geschichten. Das ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Aber
fällt es nicht schwer, wenn ich wüsste...
Ja, das ist ja das Problem.
Ich habe was im Petto, was ich total mag und ich kann es aber der Öffentlichkeit nicht zeigen.
Ich habe einen Film, und das sind ja bei mir dann auch oft mal sehr eher so experimentelle, nicht ganz so traditionell gemachte Sachen oder auch sehr No-Budget produzierte Sachen, die fängst du sehr aufwendig mit einer Idee an. Da habe ich mit meinem Kollegen, dem Kaffeemann in Los Angeles, wirklich über Wochen was gedreht, wo wir eine lose Idee hatten, wo viel improvisiert werden sollte, wo die ursprüngliche Idee dann irgendwann verworfen wurde. Wir haben aber diese ganzen Aufnahmen noch und wir wissen auch, da steckt auch noch ein Film drin. Den müssen wir aber vielleicht auch noch mit einem anderen Ansatz zum Beispiel weiterdrehen. Mhm. Das Ding ist jetzt über 5 Jahren quasi in der Entwicklung. Und da habe ich einfach gemerkt, oder auch manchmal so Interviews, ein 50 Minuten langes Interview, was ich super finde, aber wo ich weiß, es ist Monate Arbeit, das so hinzukriegen, dass man das wirklich veröffentlichen kann, dass sich da so einer anguckt. Mhm. Das ist, da habe ich einfach gemerkt, diesen letzten Podcast schon mal zu haben. Jede Woche erscheint eine Folge. Immer wieder hat man ein bisschen Feedback. Immer wieder weiß man, das ist was, das kriege ich auch fertig in einer kürzeren Spanne. Das dauert vielleicht auch mal einen Tag in der Bearbeitung, aber es ist nur ein Tag und das ist kein Vergleich zu Jahren. Mhm. So. Und wenigstens eine Sache zu haben, die immer wieder auch schnell fertig ist, gehört wird, wo ein bisschen Feedback kommt und so, das ist was, was man braucht, um nicht aufzugeben oder um nicht irgendwie auch irgendwann liegen zu bleiben einfach.
Ja, so, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich noch eine sehr persönliche Frage. Also Thomas und ich haben zum Beispiel früher eine Radiosendung gehabt auf dem offenen Kanal Berlin. Mhm. Und haben auch so viel produziert und es
gab... Ja, ihr seid diese Leute, die vom Radio kommen und die Podcast-Welt kaputt machen.
Ich glaube, unseres war fast eher ein Podcast, oder? Die Radiosendung war schon fast eher ein Podcast.
Eigentlich ist es dasselbe Niveau gewesen, aber auch so mit vorproduzierten Beiträgen.
Aber was ich jetzt sagen wollte, wir kennen uns lange, wir haben das auch noch mit einem anderen gemacht, mit Olli, den kennen die Hörer. Und da gab es oft Streitereien. Wer macht was? Wer bezahlt was? Wie machen wir das mit dem Geld? Also jetzt brauchst du nicht so persönlich werden. Mhm. Aber
es geht um die Arbeitsaufteilung.
Genau, gibt es bei euch oder gab es bei euch da auch mal richtig Streit oder habt ihr so ein Konzept, ja, das läuft gut?
Was die Arbeitsaufteilung angeht, gar nicht. Also früher bei Area Games, beim Area Games Cast, hat Alex alles gemacht. Also wir saßen nur anderen alle vom Mikro und haben geredet. Er hat das dann von der Speicherkarte gezogen. Ich weiß nicht, ob er es wirklich bearbeitet hat. Die Soundqualität damals war richtig schlecht.
Ich muss noch mal kurz unterbrechen. Hört er das hier? Wird er sich das hier anhören?
Also, nee, ich gehe nicht davon aus. Aber es wäre ja auch nicht schlimm.
Sonst würde ich jetzt sagen, wenn Alexander Vogt das hier hört, stell ihm jetzt diese Frage. Hast du das bearbeitet?
Ich glaube nicht, weil er hat mir das damals, ich glaube, ich habe das einmal interimsmäßig gemacht. Mhm. Ich war auch in diesem ganzen Podcast-Thema nie drin. Er war derjenige, der überhaupt vor allen anderen von uns Podcasts gehört hat und das dann machen wollte. Ich fand das, glaube ich, sogar am Anfang nicht mal gut, die Idee. Aber er hat das dann meistens einfach ungeschnitten, Musik am Anfang, Musik am Ende hochgeladen und fertig. Mhm. Und das ist auch gar kein Vorwurf. Das hat ja damals auch funktioniert und den Leuten hat das ja gereicht.
Wollte ich gerade sagen. Gab es ja wahrscheinlich noch nicht so einen Qualitätsstandard.
Nee. Aber wir reden jetzt auch so von so 2009 oder so, ne? Das ist ja schon lange her.
Es haben oft Leute gesagt, den und den hat man in der ganzen Folge gar nicht verstanden oder so Geschichten.
Das ist natürlich schlecht.
Also, aber das Bewusstsein damals war anders.
Deswegen sage ich ja, das ist ja schon ein bisschen her.
Ja.
Und da hat man es noch anders konsumiert als heute, ne?
Genau. Und die Leute haben es auch, wie die alten Star Trek-Folgen, so gesehen, wie es auch war. Mhm. Einfach so ein paar Leute sitzen vor dem Mikrofon und haben eigentlich keine Ahnung von dem, was sie da technisch gerade machen. So, ja. Das war das Bewusstsein, was man hatte. Ich habe dann, als wir angefangen haben, nach Area Games Podcast zu machen, das dann komplett übernommen, weil ich seitdem durch meine Zeit bei Golem und durch meine eigenen Filmsachen natürlich mich mit Audio mehr auseinandergesetzt hatte. Ich hatte geile Mikrofone schon damals für meine eigenen Filmaufnahmen. Mhm. Ich hatte audiobearbeitungsmäßig da High-End-Sachen am Start, die teilweise bei Hollywood-Produktionen eingesetzt werden. Irgendwelche teuren Plugins, also die 1000 Euros kosten und sowas. Und da habe ich gesagt, das will ich natürlich da einsetzen. Das kann Alex nicht. Und Alex ist auch faul. Das kommt auch noch dazu. Das wird er selber über sich sagen in diesen Bereichen. Und deswegen, ich habe gesagt, ich habe einen höheren Anspruch als er und deswegen will ich das auch übernehmen und ich habe das lieber auch in die Zügel da in der Hand, dass es so wird, wie ich mir das vorstelle.
Gut, das ist natürlich für ihn jetzt praktisch, weil er ist ja nun mal auch ein zweifacher Familienvater.
Ja, genau.
Geht ja auch
sein Fokus voll arbeiten, ist ja gar nicht so stark drauf.
Aber im Prinzip, wie läuft denn so
generell die Vorbereitung? Die Frage war, ob es Streit gab.
Genau.
Also deswegen gab es da den Streit sowieso nie und inzwischen hat sich das Ganze, die letzte Website und alles, was da an Arbeit dranhängt, auf mich konzentriert. Und deswegen gibt es auch bei so Sachen wie Patreon oder Amazon Affiliate, was da an Geld reinkommt, keinen Streit. Also wir haben am Anfang, habe ich gesagt, als es nur Alex und ich waren, lass uns gerne 50-50 machen, weil die Leute am Ende hören es, weil wir beide da sitzen und aufnehmen. Das ist der Grund, warum sie Geld zahlen. Sie wollen uns beiden Trinkgeld geben.
Ja.
Alex war dann von Anfang an aber so nett zu sagen, du hast die ganze Arbeit, ich bin auch weniger von diesem Geld abhängig als du, weil ich halt meinen festen Jobs, meine Frau, die gut verdient und so weiter habe und das ist jetzt für mich jetzt nicht so ein Geld, was für mich so wichtig ist, wie es für dich ist. Deswegen reichen mir, ich glaube, ja, ein Viertel von dem, dass ich mir mal ein PlayStation-Spiel davon kaufen kann.
So. Oh, dann mag er dich wirklich.
Ja, also wir lieben uns sowieso. Ja?
Das ist hier alles, was du bisher erzählt hast, so mit deinem, wie du nach New York gegangen bist und wie du nach Berlin gekommen bist, jetzt mit der Podcast, so The American Way of Life. Das läuft ja alles.
Ohne den Erfolg.
Ja, aber trotzdem, also, es ist so, ich habe
jetzt. Er sitzt ja trotzdem hier jetzt im Wohnzimmer. Ja,
ja. Wir müssen, haben ihm schon gesagt, dass es für heute hier für nichts gibt.
Ja,
also es gibt hier.
Ich krieg auch langsam Angst. Das ist,
du kannst Sticker haben
von unserem Podcast. Sticker. Ja.
Ganz viel Sticker.
Ja, ja.
Also Werbung für uns.
Aber weil die Kosten, die dann noch anfallen für Equipment, Website oder wenn wir uns mal treffen, Getränke und dieser ganze Kram, bezahle ich dann halt trotzdem auch von dem Patreon-Geld. Aber ich habe da ich bin der Schatzmeister. Der Patrick kriegt für seine UCI Unlimited Card, damit er, wenn wir mal nicht zu einer Pressevorführung eingeladen werden oder man will einen Film nochmal für die Analyse gucken, da kein Geld für ausgeben muss. Das ist ja irgendwie 23 Euro nochmals im Monat, auch von dem Geld und so manage ich das so ein bisschen. Aber gleichzeitig ist auch ganz klar nochmal, der Arbeitsaufwand auf meiner Seite ist trotzdem weit über, also damit nicht abgeglichen. So, das ist, was unterm Strich steht. So, auf jeden Fall. Ja.
Aber klingt es für mich nicht so, als ob du damit unglücklich bist, weil
Weil meine Werte woanders liegen.
Genau.
Das ist dumm. Viele Leute werden sagen, das ist dumm, aber der Stolz, den Podcast so unabhängig zu haben, wie er ist und trotzdem auch Leute damit zu erreichen, die sagen, ich find's genauso super und das gute Gefühl, was einem das gibt und auch immer noch der Optimismus, dass es schon irgendwie möglich ist, auch auf diesem Wege noch größer zu werden, das ist für mich wichtiger als der aktuelle monetäre Erlös so. Und war auch, als wir nichts bekommen haben, der ursprüngliche Gedanke und der lebt weiter. So. Mhm.
Ja, ich muss auch sagen, für mich persönlich, ich glaube, bei dir ist es auch so, wenn jemand schreibt, ich hatte einen schlechten Tag und ihr habt mich aufgemuntert oder so, das ist ein Lob, das ist, ich glaube, das können jetzt, weiß ich nicht, würde die mir jetzt 5 Euro geben, als Beispiel, wäre schön so, aber dieses Lob, das ist sowas Tolles,
Persönliches. Das macht meine schwarze Bandscheibe nach dem Schneiden vergessen.
uns hat ein 12-jähriges Mädchen geschrieben, was uns hört, wo ich so dachte, wow, in diesem Alter, die hört uns und das war für mich.
Das überrascht einen. Drei Fragezeichen ist ja auch sowas, was so zeitlos durch alle möglichen Altersstrukturen geht, auch wenn das Hauptpublikum, glaube ich, schon mit einer bestimmten Generation mitgealtert ist mit den ursprünglichen Hörern,
zu 70% aber bestimmt,
die geben das ja trotzdem an ihre Kinder weiter und es wird immer wieder entdeckt von jungen Leuten, genauso wie das noch viel ältere hören.
Aber der Großteil von 3-Fragezeichen-Fans, die das konsumieren, sind die auch vor 30, 40 Jahren das gehört haben.
Aber es überrascht einen trotzdem, wie unterschiedlich die Zuhörer sind. Das ist beim letzten Podcast auch so. Es ist total verrückt.
Ja. Also wir hatten ein Interview mit Kari Erlhoff, heißt sie?
Genau, Kari Erlhoff ist eine aktuelle Autorin, die 3-Fragezeichen-Bücher schreibt.
Und sie hat zum Beispiel gesagt, sie konzentriert sich mehr auf die Jungen, auf die Kinder. Und ihr ist so ein bisschen egal, was die Älteren
sagen. Ja. Aber es ist ja auch klar, weil die Aussage ist immer wieder, die Zielgruppe sind 8- bis 12-Jährige. Sowohl bei den Büchern als auch bei den Hörspielen. Dass natürlich diese Fanbase, diese massive, mitgealtert und mitgewachsen ist, die klammert dann jetzt eine Autorin aus, weißt du? Und auch die Hörspielmacher, die Regisseurin Heike-Dine Körting, hat ja bei einer der vorletzten Record-Release-Partys gesagt, wir produzieren unsere Hörspiele für Kinder. Ja, da waren 700 Leute im Publikum und davon waren 95% 30-, 40-Jährige.
Das sind ja auch unterschiedliche Ansätze, die ich ja selber auch bei dem Podcast, die ich mache, anders halte. Beim letzten Podcast ist es wirklich, Alex und ich setzen uns hin, wissen nicht, was der andere für Themen hat meistens oder spontan entsteht ja oft was. Wir reden miteinander als Freunde, wie wir das fast nur noch im Podcast tatsächlich auch machen, so regelmäßig. Und haben auch so, halten so unsere Verbindungen aufrecht, trotz unserer sehr unterschiedlich verlaufenden Leben, seit wir zusammengearbeitet haben. Und machen uns aber nie Gedanken darüber, wer uns zuhört und was die Leute von uns hören wollen. Ja. Das haben wir nicht im Kopf. Das kommt natürlich von selbst, weil sich so eine Zielgruppe rauskristallisiert durchs Anhören. aber wir denken darüber beim Reden nicht nach. Bei der letzten Filmkritik ist es so, dass ich schon das für Leute mache, die Filme gerne so sehen wollen wie ich oder von denen ich hoffe, dass sie sich mehr so mit Filmen beschäftigen, wie ich das mache. Mhm. Und da ist dann schon stärker eine Idee im Kopf vorher, für wen man den Podcast nicht macht und wem man nicht nach dem Mund reden will. Oder also da macht man sich aktiver Gedanken. Beim letzten Podcast reden wir auch niemandem nach dem Mund. Mhm. Aber es ist kein aktiver Gedanke vorhanden, wie der ausgerichtet ist, der Podcast letztendlich. Genau, das ist viel dynamischer.
Ist ähnlich wie bei uns, ja. Weil bei unserem zentralen Podcast, du hast ein Thema, du nimmst dir eine Folge vor und du hast ja wie so einen Fahrplan, den du abarbeitest. Ne? Hm. Also quasi einen Faden, an dem du dich entlanghangelst. Was wir hier machen bei Rotz und Wasser, ist halt quasi, wir wollen über das reden, was uns beschäftigt oder uns Spaß macht. Und es gibt auch oft Situationen, wo wir uns angucken und sagen, oh, wir müssen ja eine neue Folge aufnehmen, was ist denn das Thema? Hm. Das kann mal gut gehen. Das kann aber auch so enden, dass wir am Ende sagen, ja, wir haben das Thema nicht so gerecht behandelt, wie wir es uns vorgestellt haben. Mhm. Weißt du? Mhm. Das haben wir zum Beispiel, wir hatten mal das Thema, jetzt weiß ich selber nicht mehr den Namen. Kann bewahrte Kindheit irgendwann lächerlich sein? Mhm. Weißt du? Der ausschlaggebende Punkt war, ich muss es jetzt leider nochmal erwähnen, dass ich Anfang des Jahres die Serie My Little Pony für mich entdeckt habe. Hm. Ja, und darüber haben wir gesprochen. Und dann haben wir das aber halt auch so eingewoben, wir haben über die Serie gesprochen und dann darüber, wie glaubhaft ist man noch als Erwachsener, wenn man über eine Kinderserie spricht, obwohl man jetzt schon an der 40 kratzt.
Weißt das du? Ist ja verrückt, ja? Weil den Fall hatten wir gerade beim letzten Filmkritik-Podcast, dass wir die Realverfilmung der Kinderserie Dora the Explorer gesehen haben. Da heißt irgendwie der Film Dora und die goldene Stadt, glaube ich.
Habe ich den Trailer gesehen?
Und ich kannte die Vorlage nicht. Als ich sie mir angeguckt habe, war das wirklich so für Kleinkinder. Das war sowas, wo die Figur dann immer auch in die Kamera guckt, diese Zeichentrickfigur. Kannst du Dynamit sagen? Und dann sollen die Kinder das nachsprechen oder so.
Genau, das ist auch in der Serie so.
Ja, im Film ist das an manchen Stellen mehr als Gag, also Hommage an die Zeichentrickserie. Da ich die aber nicht kannte, hat mich das immer wieder komplett überrascht und total, das war für mich wie so ein Drogentrip. Also auch andere Sachen, die in dem Film passiert sind. Ich war fasziniert davon, wie der es geschafft hat, dem gerecht zu werden, eine Realumsetzung zu sein. Und trotzdem diese Wurzeln immer wieder einzubauen auf eine total crazy Art. Und so hat der Film mich extrem unterhalten, obwohl es ein absolutes Kinderding ist. Mhm. Und ich habe das total gefeiert und fand das dann halt so besser als viele Erwachsenenfilme, die ich gesehen habe. Und habe sogar gesagt, Leute, gebt dem Ding eine Chance. Wenn ihr halt, ich glaube, sehr vielen Leuten wird's da so wie mir gehen, wenn sie sich das angucken. Und das ist nicht dieses Kinderding, wo man sich so langweilt, sondern das ist so ein Ding, da läuft da irgendwie so ein CGI-Affe rum, der die ganze Zeit einfach nur da ist und nicht groß was macht. Und in einer Szene fängt er plötzlich an zu reden. Dann geht der Film weiter, als wenn das nie passiert wäre. Und man sitzt da so und denkt, what the fuck?
Okay, das ist eigentlich auch genau unser Humor.
Das ist Hammer.
Wenn man damit nicht rechnet. Ich wette, wir sind da auch so Sachen, die meisten Menschen nicht lustig finden. Ja. So, da können wir uns auch sehr, sehr dran aufgeilen, weißt du? Und es klingt nicht schlecht.
Ja, also, ja, guckt dir das mal an, so, mein Little Pony.
Es ist wirklich, ich stehe hier als 37-jähriger Mann und sage, das ist eine tolle Serie, also ich rede jetzt von der Generation 4 ab 2010, weil die hat Humor, die hat auch so, die kannst du als Erwachsener konsumieren, weil halt Gags sind, die Kinder nicht verstehen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel eine Big Lebowski-Anspielung.
Das ist geil, ja, klar. Okay.
Es gibt eine Der Pate-Anspielung, weil irgendwann geht ein Pony in eine dunkle Gasse und wird überfallen und dann siehst du diese Orangen aus dem Netz fallen und über die Straße kullern, wo du auch denkst, das versteht doch kein 6-jähriges Mädchen.
Ja, aber die Macher wissen jetzt schon, dass es auch Erwachsene gucken.
Natürlich.
Das ist der Unterschied.
Wie gesagt, es gibt diese Fan-Community, die nennt sich Bronies und das sind zu 90% Männer. Ist
ja bekannt.
Ja. 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 Ich meine, die Serie ist jetzt dieses Jahr leider geendet und
traurige kleine Mutter.
Genau. Ich will es nicht weiter. Weil wir wurden ein bisschen kritisiert, dass es mit den Ponys langweilig war und ich wollte eigentlich auch in diesem Podcast nicht mehr drüber sprechen.
Warte mal, die Reaktion auf diesen Podcast.
Ja.
Dieser Typ, den ich nicht kenne, hat gefühlt eine Stunde seinen Lebensweg nacherzählt oder was er für tolle idealistische Weltansicht.
Wir schreiben so einen tollen Text unter dem Podcast, dass die alle so
sind,
diesen Podcast zu hören.
Ich wollte schon so einen Witz machen zu ihm. Benjamin, komm mal her. Wir hatten noch nie so viel Inhalt.
Ja, das stimmt. Haben wir denn dieses Thema bis jetzt umgesetzt? Was ist eigentlich dieses Thema?
Ja, ich weiß nicht, wir reden jetzt schon so lange. Wir wissen noch gar nicht, wie lange
du... Wie viel Zeit hast du überhaupt?
Ja, wie lange ich hab Zeit. Also.
Okay.
Weil eigentlich ging es ja mal darum,
Über das HDR.
Über das HDR. Also ja. Erstmal, Thomas kam an und hat gesagt, also er meckert ja immer, dass ich nur 4K dass ich 4K-Filme schaue und mir angucke.
Stopp, ich meckere doch nicht, sondern ich meckere darüber, wie du dich in diesem Podcast hier gibst, nach dem Motto irgendwie, naja, du hast ja keine Ahnung, wie man einen Film richtig guckt. Du hast dabei das Handy in der Hand, so Second Screen-mäßig. Ja. Da muss man das Zimmer abdunkeln, da muss man abschließen, da darf keiner reden. Und da
vorher
muss,
auf die Toilette gehen.
Ja, und Baby macht irgendwie eine halbe Stunde, stellt er sich das richtige Bild ein und da kamen wir dann so auf das Thema, ich bin ja kein...
Da muss ich eine ganz treue Geschichte mal kurz reinstreuen. Oh. Das wird wahrscheinlich auf das Thema überleiten. Mhm. Der Kaffeemann, mein Kumpel, für die Leute, die jetzt den letzten Podcast und so weiter nicht kennen, wo er immer mal wieder erwähnt wird, oder bei der letzten Filmkritik ist er auch selber mal vor Mikro mit mir gewesen. Zuletzt bei dem Film Nureyev, dem Ballettfilm, The White Crow, den ich
sehr empfehlen möchte. Den hast du ja sehr, sehr gelobt, ne?
Genau. aber der hat nie Blade Runner gesehen. Und dann habe ich extra die HDR 4K Blu-ray gekauft für ein Schweinegeld. Ich glaube, ich habe für beide Filme, die beiden Blade Runner Filme, irgendwie 60 Euro ausgegeben, knapp.
Ja. Ich glaube, bei Mediamarkt 19,90 Euro.
Ja, inzwischen, habe ich gesehen. Aber damals, also als ich die gekauft habe, waren die ultra teuer. Wirklich.
4K ist generell, also was der Preis anbelangt,
verschieden. Das ist, egal. Das ist, das hat man ja alles schon erlebt, als früher die DVDs auch teuer waren und so.
Auf der Suche nach dem goldenen Kind, die DVD hat 50 Mark
gekostet. Ja, genau. 50 Mark. Wir haben alle unsere Horrorgeschichte erlebt, was das angeht und gucken jetzt immer mit tränenden Augen, wie das heute aussieht. Aber Blade Runner, er hat dann noch eine Freundin mitgebracht und ich merkte schon so nach 10 Minuten, die gucken sich immer wieder an, dann lehnen die sich so aneinander und schlafen fast weg. Und ich habe aber auch ein bisschen festgestellt, wenn ich den jetzt gar nicht kennen würde, so, wir haben den auf Englisch geguckt, da ist die Tonspur dann auch nicht immer super, dann versteht man auch nicht immer, wenn man den Film nicht schon tausendmal gesehen hat, was da gerade gesagt wird, weil die Qualität der Tonspur nicht so ist, wie man das heute kennt, ja.
Aber auf der 4K,
schon
sehr verbessert.
Das ist schon sehr verbessert, genau. Aber trotzdem, es ist nicht der Standard von heute.
Nein, das
es ist
nicht,
immer noch schwankend von Szene zu Szene, besonders auch sehr, ne, mit den Umgebungsgeräuschen, mit der Abmischung und so.
Ja, auch das Bild.
Ja, das Bild auch, genau, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber das Traurige war wirklich, ich habe ihm jahrelang erzählt, wie sehr ich Blade Runner liebe. Gerade beide eigentlich, aber den ersten besonders. Und so, wir müssen den irgendwann gucken, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann sagt er mitten im Film zu mir, sorry Bruder, du weißt ja, ich liebe dich und ich wollte ihn wirklich mögen, aber es ist, also ich blicke da gar nicht durch, es ist auch gar nichts für mich. Und dann hat er mich nur so angeguckt und ich meinte so, hey Junge, kein Problem. Dann gucken wir weiter und ich dachte, was will er jetzt von mir? Dann haben wir noch 10, 15 Minuten geguckt, dann guckt er mich so an, sorry, ich kann das nicht, willst du ausmachen?
Nichts.
Und obwohl ich schon 100-mal diesen Film gesehen habe, habe ich gesagt, nee, kein Problem, also wenn ihr gehen wollt, dann geht, aber ich gucke den zu Ende. Also für mich ist es genau umgekehrt. Ich muss ihn zu Ende sehen.
Du hast die Priorität
von deinen Freunden
gesetzt.
Die Option auszumachen mittendrin gibt's für mich leider
nicht. So wäre er aber auch.
Oh ja. Also ich hätte schon gesagt, jetzt halt doch mal den Mund. Ja,
also, jetzt einen Schuh geworfen.
Ja. Ich hätte gesagt, dann geht jetzt bitte.
Genau.
Noch eine andere Frage, wenn du das jetzt mit denen guckst und sie sagen, das ist schlecht und nicht so gut, kriegst du denn auch so leichte so Hitze?
Nee, eher Kälte. Mein Herz war nämlich rausgerissen.
Okay.
Ich saß da wirklich mit einer Leere, die nur durch Blade Runner wieder gefüllt wurde, durch das weitere Gucken. Ja, so.
Also ich habe ja dann auch immer Empathie und dann gucke ich und stell mir vor, wie die jetzt den Film sehen und dann denke ich so, ja, so viel Handlung hat er ja eigentlich nicht. Oder ich denke dann so, ja, so spannend ist er ja eigentlich nicht.
Ich finde das Traurige, gerade in dem Fall, aber vielleicht kennst du das auch von manchen Leuten, ist nicht, dass demjenigen vielleicht der Film nicht gefällt, sondern dass du auch gleichzeitig weißt, wir werden darüber auch nicht mehr reden. Da ist bei der Person gar nichts drin, weil die hat den Film quasi gar nicht geguckt. Die hat so zugemacht und weg. Und ich kann demjenigen nicht nochmal sagen, warum ich den so mag und was ich daran so zu schätzen weiß und mir anhören, warum es bei ihm nicht geklickt hat. Das ist eine ganz andere Situation als dieses, du weißt, meine Mutter ist auch ganz großartig drin. Wir gucken zum Beispiel Birdman, ich hatte den zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen und ich habe den auch am Ende gar nicht so gut gefunden wie die meisten. Ich fand den zwar auch gut, aber nicht so super wie die meisten.
Ähnlich.
Mein Problem war aber mit meiner Mutter, Die sagt nach 10 Minuten, mich nervt die Trommel und geht. Und das macht sie ständig bei Filmen. Und ich weiß schon nach einer Minute, dass sie gehen will. Und nur einen Grund sucht, zu begründen, warum sie geht.
Ich lasse euch mal kurz alleine. Der Running Gag in diesem Podcast ist, ich muss immer pullern. Das ist soweit. Okay. Dann kannst du auch mal ein bisschen näher ran.
Na, pass auf. Bei meiner Mutter ist es so, wir schauen jetzt zum Beispiel Underworld, kennst du den?
Ja.
So, den ersten finde ich sehr gut. So, die anderen nicht, aber den ersten finde ich sehr gut. Und sie sagt nach 5 Minuten, weil da irgendwie mit Pistolen geschossen wird und sie mag das nicht, ist der Film scheiße.
Ja.
So, und da kriege ich so schlechte Laune. Wirklich, genau, sie sagen, ich warte doch mal ab, die schießen doch nicht die ganze Zeit. Jetzt kam einmal so eine Szene und ich weiß aber, dass sie sich nicht mehr beruhigt.
Ja. Also, das ist das. Genau, du weißt, es nützt auch nichts. Wenn man den Film jetzt zu Ende guckt, man wird dann nicht auf einer anderen Ebene miteinander über den Film reden können. So. Nein. Und das ist frustrierend und tötet einen innerlich kurz, aber es ist leider so.
Es macht aber auch selber nicht mehr Spaß, den weiterzugucken. Ja, so richtig. Okay. Deswegen, sie müssen dann gehen eigentlich. Sie müssen raus.
Ja.
Und bei Blade Runner übrigens verstehe ich auch ganz oft nicht, warum sagen die Leute, sie verstehen die Handlung nicht. Also da ist doch eigentlich, also was ist da jetzt schwer?
Naja, es ist immer, Blade Runner ist ein Film, der nicht diese traditionelle Art von Geschichte erzählt. Der ist ja damals sogar noch mehr, als er im Kino lief, ein Film gewesen, der nicht ein typischer Film war. So, ne? Also,
na, ich weiß nicht genau, in der deutschen Fassung, ich weiß gar nicht, ob es mit der deutschen Fassung ist, gab es ja diesen Off-Sprecher.
War das in der
Kino? Gab ja diese unterschiedlichen Cuts quasi, genau. So, ne? Ja, genau.
Da wurde ja versucht, diesem Problem für viele Zuschauer entgegenzuwirken. Also was ich meine ist, du beziehst Informationen aus Atmosphäre, du beziehst Informationen auch mal aus Längen. So, das sind alles Erzählelemente. Und Erzählung ist nicht nur, was Figuren sagen oder ob in der Handlung gerade etwas, also Action passiert.
Ja.
Und dieses Konzept ist für manche, und das finde ich auch okay, wenn da Leute was nicht mit anfangen können, nicht greifbar. Das könnten sie nicht erleben.
So. Finde ich auch okay, aber trotzdem für mich schwer vorstellbar, dass sie dann die Handlung nicht verstehen, weil eigentlich ist sie ja eigentlich simpel.
Ja, aber wenn
also du außer die, so der
guck mal, wenn Knüff du
die, ist ja jetzt selber
wenn einer, du diese ganzen Momente, in denen Deckard zum Beispiel zweifelt an sich selbst oder an anderen, die aber nicht erzählt werden, sondern nur durch einen Blick auf sein Gesicht stattfinden. Wenn du diese Informationen nicht wahrnimmst, dann weißt du gar nicht vielleicht, welche Sinnfragen er sich stellt oder solche Sachen.
Weißt du, an was das liegt?
Nee.
Dass er nicht das Gesicht wahrnimmt, dass er so über sich nachdenkt. An die schlechte DVD und Blu-ray.
Nee, das Problem hatte der Kaffee immer mit der 4K-HDR auf einem aktuellen 4K-HDR-Fernseher. Das ist keine Ausrede. Ja.
Also Thomas kam auf mich zu und hat gesagt, da ist jemand, der findet, wie sagtest du
das? Andersrum, ich habe dir bei Twitter geschrieben, weil ich leid bin, diese Diskussion mit ihm, dass ich dachte, Mensch, ihr redet im letzten Podcast immer so auch oft über HDR und dann dachte ich so, ach, fragst ihn einfach mal, ob er Lust hat, mal mit dir zu diskutieren, weil ich bin's leid.
Genau, weil ich kenne die DVD-Version, ich habe die Blu-ray-Version und halt die moderne Version hier und ich habe keinen Punkt eigentlich, der in dieser Version also irgendwie schlechter ist wie die Blu-ray oder so. Also es gibt für mich, die Bildschärfe ist nicht perfekt, also bei dem Film ist eh ganz viel nicht perfekt, aber die Bildschärfe ist besser. Der Ton ist besser, der Kontrast, die Farben sind besser. So, jetzt kommen wir zum Thema HDR. Ich weiß nicht, was da jetzt schlecht ist an diesem Film, an dieses HDR, weil kommt ja auch drauf an, ein bisschen, wie man den Fernseher eingestellt hat und ob das da jetzt extrem leuchtet oder ob es nur so, ja, keine Ahnung.
Nee, das, also was ist denn das schlechter? Das Problem ist, das Gesamterlebnis, das ist jetzt ganz viele eigentlich auch verschiedene Themen. So, wenn man jetzt einfach mal sagt, was grundsätzlich die Restaurierung angeht, finde ich, ab einem bestimmten Punkt habe ich es lieber, wenn der Film so seine Unschärfe behält, wie sie eigentlich mal war und da auch eine größere Konstanz hat, als wie es schon bei der DVD zugegebenerweise losging. Für mich, ich habe da aber auch jetzt mit den ganzen anderen Versionen, was es da vielleicht schon an Laserdisc oder sonst was gab, habe ich auch nicht den Überblick, wo da schon gedoktert wurde. Aber ich habe das Gefühl, da wird versucht, etwas in vom Filmmaterial und von der Art, wie es aussieht, in eine andere Epoche zu holen, obwohl es eigentlich aus einer anderen kommt.
Und dann hast du dann manche Szenen, in denen das besser und schlechter funktioniert, wodurch du eine viel größere Abweichung hast, dass manches auch jetzt gerade bei 4K kristallklar hochscharf aussieht, andere Sachen aber immer noch krümeliger und einfach unschärf, weil das Bild an der Stelle von der Kamerafokussierung her nicht scharf war und vielleicht auch nie scharf sein sollte. Trotzdem ist da ein Versuch zu erkennen, selbst das noch scharf hinzukriegen, auch wenn es dann noch seine Unschärfe behält. Und das sind alles so schizophrene Änderungsprozesse, wo ich sage, das heißt jetzt nicht, dass die 4K HDR Blu-ray scheiße ist. Und an manchen Punkten, es gibt Szenen, die sehen jetzt wirklich brillant aus, die sahen auf die Art technisch nicht brillant aus vorher. Aber von der Gesamtwirkung her bevorzuge ich persönlich eigentlich das, so wie es mal im Kino lief, so imperfekt, wie es war. Und
aber würdest du sagen, so wie es im Kino lief, so ist es doch aber, nehmen wir jetzt die DVD-Version, die wirklich schlecht ist in meinen Augen.
Wie definierst du denn schlecht?
Schlecht. Farben sind schlecht, so verwaschen, dass man manchmal gar nichts erkennt, oder dunkle Szenen, wo alles so dunkel ist, dass man Mimiken und so nicht sieht. Ich glaube nicht, dass die DVD-Version, also dass die Kinoversion so war. Oder nehmen wir mal John Carpenter.
Das ist aber ein super interessanter Punkt, weil generell kann eigentlich nie etwas wie die Kinoversion sein, weil für die Kinoprojektion, ob es jetzt analog oder digital ist, sind bis dato immer ganz andere Farbräume am Werk gewesen, eine ganz andere Bildaufbereitung, die dann für die Blu-ray oder für die DVD damals, wahrscheinlich sogar damals für die VHS-Kassette, an diese jeweiligen Verkaufsmedien nochmal angepasst wurden, schon immer. Also von dem Gedanken, auch wenn ich das wahrscheinlich auch manchmal fälschlicherweise sage, genau die Kinoversion zu bekommen, muss man sich eh verabschieden. Es gibt immer eine Umwandlung,
und da
eine
Veränderung. Da sagst du gerade was, das ist ja jetzt gang und gäbe. Zum Beispiel habe ich auch mal gehört, bei Marvel-Filmen ist es zum Beispiel so, da kommt jetzt ein Black Panther ins Kino, und wir beide haben doch auch gesagt, dass im letzten Drittel gerade der Kampf und so, da sah ganz viel schlecht aus. Ja?
Die CGI vor allem.
Die CGI zum Schlecht.
Ich glaube, das war so Doppelkonturen oder was war da?
Irgendwas war auch so verwaschen wieder, also so wenn schnell dieser Zug, der da immer langfährt.
Die Beleuchtung war auch komplett falsch, einfach wie die CGI-mäßig umgesetzt wurde, im Gegensatz zu dem, was da real zu sehen war.
Irgendwas war da merkwürdig, also das ist uns aufgefallen.
Und dass die trotzdem für jede Blu-ray-Veröffentlichung nochmal kurz an die Effekte rangehen und die für das Heimkino quasi nochmal bearbeiten. Also frage ich jetzt nicht als
Filmkenner. Das ist möglich, ich weiß nicht, ob sie es in dem Fall wirklich jetzt gemacht haben, aber es macht schon viel aus, wenn sich der Kontrast leicht verändert vom gesamten Bild oder sowas. Und zwangsläufig musst du von, du hast irgendwie so einen Master, und dann wird davon die Kinoversion gemacht.
Genau.
Und irgendwann wird aber auch nicht von dieser Kinoversion eine Blu-ray gemacht, sondern von diesem Master wird die Blu-ray-Version gemacht. Und da wird dann zum Beispiel die Kontrastkurve des ganzen Bildes wird dann verändert und daran angepasst, wie die meisten Fernseher zum Beispiel wahrscheinlich sein werden oder so. Und wenn wir jetzt über HDR sprechen, da wird's komplizierter. Theoretisch, von der Idee her, hätte es besser sein können als vorher, aber es ist aktuell aufgrund der Marktlage mit den unterschiedlichen Formaten und wieder den unterschiedlichen Fernsehertechniken, ist es nicht so, wie es sein könnte, dass da Metadaten am Werk sind, die es zulassen, das Bild dynamisch an deinen Fernseherbegebenheiten zum Beispiel automatisch anzupassen, sodass man nicht von den Fernseher-Einstellungen des Users so sehr abhängig ist, sondern dass die Technik selber gucken kann, wie gleiche ich das so an, dass es möglichst so aussieht, nahe rankommt an das, wie es gedacht ist. Das ermöglichen diese Metadaten halt. Und es ist nicht
vorher, oder wenn du es einlegst.
Das ist das Problem, dass es da wieder unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt halt dieses erste, was ich da etabliert hatte, HDR10, wo eine feste Kurve für den kompletten Film eingebrannt ist, die ist einfach so. Dann gibt es Dolby Vision, und ich glaube HDR10 Plus verspricht das auch, wo zumindest schon mal jede Szene eine andere Tonkurve haben kann. Aber ich glaube, der Clou ist halt, dass der Fernseher diese Metadaten interpretieren kann. Das heißt, er kann sie so lesen, wie sie für seinen Fernseher besser gedacht sind. Also schwer zu erklären.
Naja, wenn es nicht schon, vielleicht macht es zum Beispiel auch schon, ich schaue über die Xbox, macht das vielleicht auch schon die Xbox irgendwie?
Theoretisch, das ist halt das grundlegende Problem, was man immer hat. Das kann, da kann ich ja ein Lied von singen, weil ich ja selber Color Grading mache. Hm. Jeder Videoplayer, jeder Webbrowser macht schon einen Unterschied, wie ein Video aussieht, obwohl das exakt identische Video ist, das ist die exakt selbe Datei. Jedes Display macht einen Unterschied. Und alles kann einen Unterschied machen. Die Xbox und die PlayStation können einen Unterschied haben. Das ist einfach, wie diese Metadaten, die Videocodecs interpretiert werden. Das ist dann eine Interpretation deines Videoplayers, deines Fernsehers, weil ja inzwischen die Fernsehers nicht mehr nur Displays sind, sondern auch Computer. Und wo Prozessoren drin stecken, die interpretieren.
Aber das machen die ja jetzt nicht nur bei HDR.
Ja, aber bei HDR haben sie mehr Dynamikspielraum quasi. Und das ist auch nochmal, also das ist was, wovon eigentlich alles profitieren sollte, sozusagen. Es ist komplex, weil das Problem ist wirklich, die ganzen Standards funktionieren nicht gleich. Und die HDR-Fernseher, auch wenn HDR draufsteht, funktionieren nicht gleich. Und das ist halt ein großes Problem.
Völlig recht, ja.
Also ich sag mal, ich versuch's mal so zu sagen. um ein Beispiel zu nennen. Und ich sag aber auch dazu, ich bin kein Fernsehertechnik-Experte. Ich kenne mich aber besser mit Color Grading und dem Produktionsprozess aus. Trotzdem sind das zwei Paar Schuhe. Das heißt, irgendein Experte kann mich vielleicht auch bei 1000 Sachen, die ich jetzt sagen werde, korrigieren. Die Fernseher können ja unterschiedliche maximale Nits haben. Das ist ja irgendwie diese Helligkeit, die jetzt noch mal viel größer ist, wie hell ein Fernseher sein kann maximal von seinem Display her. Und wenn du jetzt dann so eine Tonkurve bekommst, sind in dem Sinne glaube ich, dann wie es interpretiert wird, keine festen Helligkeitswerte, wie es früher meistens eigentlich war, sondern es sagt dir einfach nur, in welcher Relation der dunkelste und hellste Punkt steht. Und wie der Fernseher es dann darstellt und darstellen kann, hängt ja dann am Ende davon ab, wie bei ihm dieser hellste und dunkelste Punkt, wo der liegt. Und ich glaube, HDR, so wie ich es verstehe, gibt halt diesen Interpretationsspielraum, während vorher eher festgelegte Werte fix waren, innerhalb einer sehr eingegrenzten Skala, die aber nicht sich nach den Möglichkeiten des Fernsehers zum Beispiel richten konnten in der Darstellung. Und das meistens nicht so getan haben.
Aber ich hätte das alles nie so mit dir diskutieren können, wollte ich nur
sagen. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gesagt.
Nee, aber wir haben jetzt eine gute Firma, ja, die so einen Film restauriert. Und ich bin schon der Meinung, dass es Firmen gibt, die das richtig gut machen, dass man auch noch dieses alte Flair hat. Und es gibt Firmen, die machen das richtig schlecht. Dann sehen auf einmal die Effekte von Puppen und so oder Blut ganz billig aus. Dass man sieht, so, das ist nur eine Maske und so. Und ich glaube schon, also habe ich im Gefühl, dass es da ganz starke qualitative Unterschiede gibt. Also hat man ja auch schon früher gemerkt, manche DVDs, das waren einfach nur Kopien von Videokassetten. Und manche Blu-Rays sind einfach nur Kopien von der DVD, wo hochskaliert wurde. Und jetzt fangen sie ja wieder an, also ich glaube, eigentlich immer jetzt auf das Master zuzugreifen bei der 4K-Version oder sehr oft. Also ich habe sehr selten jetzt bei den Filmen, die ich habe jetzt auch nicht so viele, weil der Preis so unverschämt teuer ist, wo immer gesagt wurde, dass auf das Master zugegriffen wurde.
Und, ja, ja.
Nicht, also da steht es auch explizit drin, dass sie nicht die Blu-ray-Version irgendwie verbessert haben, sondern immer vom Master nochmal neu restauriert haben oder ich weiß nicht, wie man das nennt, da kennst du dich besser aus.
Ja.
Und dadurch, ich bin zum Beispiel Fan von John Carpenter-Filmen. Und da war das ganz oft so, die DVD war einfach eine Kopie von der Videokassette, ganz schlecht. Und die Blu-Rays so dunkel, dass man teilweise nichts gesehen hat. Und jetzt bei, nehmen wir mal, Die Fürsten der Dunkelheit kam raus. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, doch, doch. Ja.
Wo ich jetzt mal ein bisschen was sehe und wo ich das Gefühl habe, so wollte er das wahrscheinlich oder so war es vielleicht auch im Kino. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Kino da saß und nichts gesehen hat.
Also erstmal die Sache mit den Mastern ist so, das habe ich letztens in einem anderen Podcast, ich glaube, es war beim ID10T Podcast mit dem Sohn von Jim Henson. Der hat nämlich gesagt, die Serie Farscape, die ja auch so eine Henson-Puppet-Produktion war, die haben ganz lange die Master Filmrollen aufbewahrt, was enorme Kosten erzeugt hat, weil das Lagerhäuser voll mit Filmrollen am Ende waren. Und irgendwann haben sie dann den Sinn darin nicht gesehen, die aufzubewahren, weil sie nicht auf dem Schirm hatten, dass nochmal irgendwie so HD oder sowas kommt. Das war alles halt noch nicht HD, was daraus dann gemacht wurde digital. Oder wie es dann in die Fernseher und so gekommen ist. Das war dann, das Endprodukt war nicht HD. Von so einem Filmmaster kannst du aber eine ganz andere Auflösung natürlich extrahieren oder daraus machen. Das ist ja das Tolle an diesen Mastern, gerade wenn die noch analog sind, dass man die dann so gut in verschiedenste Formen digitalisieren kann und die Qualität dann trotzdem Hammer ist. Dann haben die irgendwann gesagt, wir verbrennen die, weil wir die Kosten nicht mehr tragen können. Das sind jährlich mehrere hunderttausend irgendwie und wir können uns das als eine nicht wirklich so riesige Firma nicht leisten. Und ich glaube, selbst große Firmen haben einfach irgendwann auch ein Platzproblem, nicht mehr so unbedingt ein Geldproblem. Ein paar Wochen später hieß es dann, wir wollen die in HD, weil da die HD-Fernsehsender starten, wir wollen die ins Fernsehen bringen in HD, wo sind eure Master? Und dann waren die verbrannt. Er hat aber dann auch gesagt, dass die Technik diese zum Beispiel SD-TV-Files, die es dann noch gab, trotzdem in HD zu mastern, die ist dann irgendwann so gut gewesen, dass sie es trotzdem in einer viel besseren Qualität nochmal releasen konnten. Und diese Technik wird auch immer besser werden. Aber sie ist halt in der Vergangenheit nicht immer an dem Punkt gewesen, dass das dann auch ein gutes Ergebnis war. Und so kommt es dann eben dazu. Und also ich hoffe jetzt, ich mache auch nicht so viele Fehler, weil das ist super komplex. Und obwohl ich, glaube ich, da in vielen Bereichen mich gut mit auskenne, ist es trotzdem einfach, es falsch zu erklären. Aber diese Zusammenhänge zwischen Auflösung, Farbraum und solchen Geschichten, die sind halt auch immer sehr wichtig. Und es ist halt nicht immer nur zum Beispiel die Anzahl der Pixel, sondern auch die Qualität der Pixel. Und das sind alles, wie viele Daten hast du in einer Filmdatei noch drin, die man nicht sieht, weil die man noch manipulieren kann oder so. Das sind alles Faktoren, die ja schwierig sind, immer einzuschätzen und die man wirklich auch immer von Fall zu Fall sehen muss, wie gut dann was zu mastern ist oder nicht oder wie gut dann was in 4K HDR am Ende dann wird oder nicht. Und Blade Runner ist so ein Beispiel, wo ich der Meinung bin, dass es leider halt nicht in allen Szenen funktioniert oder nicht in allen Filmen der Gesamtatmosphäre dann zugute kommt. Und mich das dann eher stört und ich dann eher dazu tendieren würde, möglichst nah eine Version zu sehen, die noch möglichst nah an der Urform dran ist.
Ja, ja, würde ich jetzt sagen, weil ich habe mir Blade Runner auch nochmal in den anderen Versionen angeguckt. Du sagst ja, dass die 4K-Version richtig gutes Bild und dann ab und zu ein schlechteres Bild.
Ne, es ist auffälliger. Ja. Es ist noch auffälliger.
Aber das kann ich so nicht sagen. Wenn ich mir die Blu-ray angucke oder gerade die DVD, da ist auch manchmal ein besseres Bild und auch ein viel schlechteres. Also, was ist da jetzt schlimmer, wenn das bei der 4K? Also
das, ich finde, bei 4K sehen die Szenen, die technisch nach heutigem Standard brillant wirken, diese Flüge auf diese Pyramide und so Geschichten, ne? Da kannst du ja jedes Fenster mit der Lupe angucken, siehst wahrscheinlich keinen Pixel. Oder?
Ist auch ein bisschen
gekriegt. Ist übertrieben. Kann ich, ja ist aber, okay, Filmcon. Filmcon ist Filmcon. Ja, das ist ja gut, dass es noch da ist.
Ja.
Aber
es gibt auch Filme, die so restauriert sind, wo man den Filmkorn nicht mehr ganz
schwierig sieht. Da bin ich auch kein Fan von.
Ja, das hatten wir schon mal, das Thema. Zum Beispiel, ich mag es, klar, wenn ein Film restauriert wird und dass du ein klares, helleres Bild hast, aber du trotzdem immer noch merkst, es ist ein Film. Deswegen mag ich eigentlich dieses Körnige. Oder zum Beispiel, wir hatten ja schon öfter mal das Gespräch, nehmen wir jetzt mal die Blu-ray von Die Schöne und das Biest. Ja. Dann hast du so ein klares Bild, dass es gar nicht mehr nach einem Zeichentrickfilm aussieht.
Nicht mehr die Pinselstriche.
Ja, sondern es sieht aus wie ein Video für ein Videospiel.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, da blutet dann mein Herz als Disney-Fan, weil ich habe den Film im Kino gesehen und weiß, das sieht für mich nicht mehr nach Zeichentrick aus, sondern so wie, als hätten sie ihn einfach nochmal durch den Computer gejagt und diese ganzen, wie du schon sagst, Pinselstriche und Konturen sind so weich.
Ja. Also das der Vorteil von Filmcon ist, deswegen machen ja auch viele ein ganz leichtes Filmcon, was man sogar kaum wahrnimmt, nachträglich auf ihre digitalen gedrehten Sachen drauf. Es trägt zur Schärfe bei, weil ja auch oft bei komplett digital produzierten Sachen hast du ja ein digitales Bildrauschen, was einfach nur hässlich ist und keine Ästhetik hat und keinen Charakter irgendwie hat, so wie das alte Filmcon eben für viele hat. Und das soll dann vertuscht werden, das wird dann weich gezeichnet. Genau wie bei diesen Sachen, die restauriert werden, es halt weich gezeichnet wirklich ist. Da werden Pixel vermatscht miteinander, um ein weicheres Bild zu ergeben, was kein Filmkorn mehr hat.
Ja.
Und dann verliert es halt an Schärfe. Und dann wird oft
an Charme auch.
Auch dann, ne? Das auch. Oder kriegt so einen leichten Plastiklook im Extremfall sogar.
Doch,
das ist schrecklich. Dass dann sogar auch Falten verschwinden in Gesichtern oder so ein Kram. Und deswegen wird dann oft ein künstliches Filmkorn, was aber so aussehen soll wie das echte, und teilweise ist das auch überzeugend, nur aus dem Grund mit so einer Durchsichtigkeit von manchmal so 30% aufs Bild gelegt, weil dieses leichte Gekrissel den Videocodec, der ja eigentlich, und irgendeine Form von Codec hast du immer, der halt dafür sorgen soll, dass eine Datei größenmäßig noch, selbst auf eine nur noch so große Blu-ray, könntest du nicht mit maximaler Qualität einen kompletten Film raushauen. Das ist von so viele Terabytes, hat keine Discs heutzutage. Du musst es immer in irgendeiner Form komprimieren. Das heißt, das Bild soll möglichst so bleiben, wie es ist, aber Daten sollen eingespart werden, die für das Seherlebnis nicht nötig sind, aber für den Bearbeitungsprozess vorher nötig waren. Und um dann zu vertuschen, wo so ein Codec dann Qualitätseinsparungen macht, die man hier und da in manchen Szenen, in manchen Situationen von der Helligkeit her, hängt das ja auch ab und so Faktoren oder Farben, bestimmten Farben, die schwieriger zu kodieren sind. Online-Videos haben oft ein Problem mit knalligen Rottönen zum Beispiel, die dann eher absaufen. Da soll dieser Filmkorn dann Varianz reinbringen, damit nicht diese einseitig wirkenden Flächen vom Codec glatt gerechnet werden, sondern durch das Filmkorn der Codec verwirrt wird sozusagen und dann denkt, da ist Struktur, da mache ich mal weniger Kompression. Und das ist jetzt lange ausgeholt so, das zum Thema Filmkorn. Warum das auch im digitalen Zeitalter immer noch eine hohe Relevanz hat.
Der hätte
so.
Das ja auch eine Relevanz eigentlich auch beim Disney-Film, beim Zeichentrickfilm, oder?
Ja, aber Zeichentrick gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Es gibt ja nur noch
computeranimierte Filme. Aber auch Zeichentrickfilme haben ja so ein... Ich kann gar nicht den Flair sagen, was ein Zeichentrickfilm hat. Ist ja auch so ein bisschen so... du hast eine gelbe Fläche und die... Die ist ja nicht, die wabert, also nicht die wabert.
Ja, da müsste man sich nochmal informieren. Also, genau, der Look verändert sich. Du hast ja oft bei alten Zeichentrickfilmen selbst diese Lichtflacker-Geschichten.
Genau so, ne? Sachen, meine ich.
Oder die Perspektiven. Es gab doch, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, weil mir der Name nicht einfällt, aber Disney hat doch so eine Multiplex-Kamera entwickelt, die dann so über vier Scheiben oder so, wo die Folien draufgelegt werden, dann so eine Tiefe erzeugen und alles. Ja. Ich glaube, dass Ariel der letzte Film war, der diese Kamera benutzt hat. Also 1989. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen gefährliches Halbwissen meinerseits.
Das ist für mich bei HDR, ich bin nicht grundsätzlich ein HDR-Gegner. Ich finde, bei manchen Sachen macht es Sinn, gerade bei moderneren Produktionen, die dann oft auch in die Richtung gehen, Hyperrealismus darstellen zu wollen und möglichst einfach lebensnahe Bilder zu zeigen oder so, da kann das sinnvoll sein. Aber genau dieses Zeichentrickbeispiel beschreibt halt gut so meinen Punkt, dass das nachträgliche Einarbeiten von solchen modernen Techniken für mich den Film zu einem anderen Film werden lässt. Und der Film für mich dadurch eine andere Seele bekommt. Und das ist dann am Ende auch oft eine Ästhetik- und Geschmacksfrage, wo ich aber weiß, wo mein Standpunkt ist.
Ja.
Und bei HDR, also bei Auflösung, bin ich vielleicht dann noch weniger kritisch, weil man auch immer argumentieren kann, im Kino hatte es als Analogfilm auch eine höhere Auflösung als die ersten SD-Videos, die man vielleicht damals erstmal gesehen hat als Kind von Blade Runner jetzt. Ich habe Blade Runner nie im Kino sehen können, weil ich glaube, der kam zu meiner Geburtszeit raus oder so, ne? Aber ich hätte ihn nachträglich in Wiederaufführung sehen
können. Der ist von 82, da sind wir geboren. Ja,
war ich schon ein paar Jahre, stimmt, noch nicht auf der Welt, stimmt. Ja, genau. Der ist immer früher rausgekommen, als ich eigentlich immer denke. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass, worauf wollte ich hinaus? Warum habe ich das gesagt mit dem...
Dass Blade Runner super cool ist, hätte er,
hätte er gleichmäßigen Bildverlauf. Bei HDR habe ich das Problem, und das ist auch wichtig für mich. Ich erkenne da keine künstlerische Version der Filmemacher, die den Film gemacht haben, alleine schon durch den Umstand, dass es diese unterschiedlichen HDR-Formate gibt und diese unterschiedlichen HDR-Fernseher-Einstellungen, die komplett andere Ergebnisse liefern und die für mich keine künstlerische Logik auch erkennen lassen. Und selbst bei Filmen, die ich für sehr gut HDR remastered halte, sehe ich von Szene zu Szene unterschiedliche ästhetische Ansätze, wie mit HDR umgegangen wurde, nach welcher Logik HDR angewendet wurde innerhalb desselben Films. Und das ist was mich persönlich stört und rausreißt.
Ich glaube, das ist aber dann bei dir ganz stark so, weil du in dem Thema drin bist.
Voll,
so,
absolut.
Wahrscheinlich so wie ein Schlagzeuger, wenn er ein Lied hört, aufs Schlagzeug hört, ist es gut oder schlecht. Aber die Sache ist, findest du das gerade bei Blade Runner so viel mit HDR gearbeitet wurde.
Bei den beiden Blade Runner-Filmen unterscheidet sich das stark.
Da ja, bei den beiden, aber ich rede jetzt nur von dem ersten Teil.
Also beim ersten, den bevorzuge ich mit abgeschaltetem HDR, soweit es geht. Und da finde ich halt einfach, da ist auch eine größere Gleichmäßigkeit in der Logik, welche Stellen dunkel und welche hell sind. Da finde ich aber, dass das HDR sich insgesamt weniger auf die Helligkeit sogar auswirkt und mehr auf die Farben. Und auch da finde ich, dass manchmal es überhaupt nicht funktioniert, dass ich das Gefühl habe, dass manche gerade Nahaufnahmen von Gesichtern die Hautfarben und auch die Details, die man im Gesicht erkennen kann. Das ist nicht nur Auflösung, das ist auch Kontrast und Farbe auch. Wie sehr man Hautunreinheiten und so Kram
wahrnimmt. Ja, ist dein Fernseher nicht gut eingestellt.
Ich habe den perfekt eingestellt. Ich kann dir das garantieren. Ich habe da wochenlang wissenschaftlich mich dran gesetzt, den nur für dieses Blade Runner Screening mit dem Kaffeemann perfekt einzustellen.
Und dann diese Reaktion von ihm. Also, kann ich auch verstehen, dass du gesagt hast, so, komm, hau mal ab. Ich guck mal zu Ende.
Aber ich weiß auch, dass es keine perfekte Einstellung gab. Weil ich die eine Szene gesehen habe und sage, okay, das überzeugt mich jetzt, das ist perfekt. Dann kommt die nächste Szene und ich sitze da so, nee, ich muss es nochmal anders einstellen.
Da sagst du, ich bin krank.
So, und bist du auch.
Ja.
Und das. Ja, du bist ja auch kein Filmemacher.
Ja. Aber ich habe auch sehr gutes Auge dafür, dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftige und selber halt das auch technisch oft mache, arbeitsmäßig, wie es allerhöchstwahrscheinlich auch aussehen sollte. Und das hat ja meistens ein normaler Zuschauer nicht. Und da spielt ja auch noch mit rein. Da wird man ja gerade, wenn man mit sowas arbeitet, immer wieder ein Opfer von. Egal, wie gut du deinen Raum drumherum gestaltest, egal, wie gut deine Displays und perfekt kalibriert die und sonst was sind, dein Auge ist ein verfickter Anpassungsapparat.
Wollte ich gerade sagen,
und wie schnell du dich an den größten Quatsch gewöhnst, das glaubst du selber nicht.
Zum Beispiel, bei den Samsung-Fernseher gibt es ja immer diese Motion-Plus-Version, heißt die, glaube ich, die man so hochstellen kann, dass die Bewegung so...
Ja, genau.
Ich gehe in eine Wohnung rein, die sehen was und ich sage, ich muss raus, mir wird das schlecht.
Ja,
also,
ja.
Das heißt so, das ist doch keine natürlichen Bewegungen, guck doch mal, das ist doch kein Filmflair mehr. Ja. Die so, wieso, was ist denn da? Die sehen das gar nicht, dass das eingeschaltet ist. Also egal, wo ich hingehe, ich sehe sofort, ob das eingestellt
das
ist
oder nicht. Das Beste ist, Motion Smoothing ist an und gleichzeitig ist der Fernseher dann aber auch nicht so gut. Das heißt, alle 40 Sekunden bleibt das Bild kurz stehen und die merken das nicht.
So, pass auf. Aber guck mal, da muss ich jetzt so sagen, er hat das jetzt so formuliert, dein Auge ist ein Anpassungsform.
Also dein ganzer Kopf eigentlich,
aber genau,
das Auge auch.
Und so wie du das sagst, das Beispiel, du kommst rein und siehst es.
Sofort.
Und wenn du es bei mir siehst, beschimpfst du erstmal mich.
Ich beschimpfe natürlich dich.
Ja, wie scheiße ich bin, dass ich so einen Film so gucke. Ja,
natürlich.
Was bin ich denn für ein Mensch?
Natürlich,
ja. Ja, und du hast gerade gesagt, ich bezeichne dich als krank. Gerade mal wieso. Eher wegen deiner Reaktion.
Aber das ist... Ich sag mal, von der Arbeit her, ich fange bei einem Bild, ich habe so richtig so ein Raw-Video, da sind so, also da sind noch keine Farben, da ist fast kein Kontrast drin. Du musst alles, was normalerweise so eine Consumer-Kamera automatisch macht für dich und berechnet, da hast du einfach die Rohdaten und kannst im Prinzip auch eingeschränkt höchstens auf die Art, wie es gedreht wurde, wie das Licht vor Ort bei der Aufnahme war und so, kannst du fast alles damit machen. Dann, du hast halt aber kein Grundbild sozusagen. Du musst das alles selber erstmal auf eine Basis bringen, die so ein Mittelniveau hat und dann kannst du kreativ werden. Du sitzt dann so und denkst dir so, so ist es von der Helligkeit her super. Guckst du kurz vielleicht weg, guckst nochmal auf einen anderen Bildschirm, der daneben ist, guckst dann wieder, unter den perfekten Bedingungen aber. Dann denkst du dir so, boah, ist das dunkel, machst das noch heller. Arbeitest weiter, starrst die ganze Zeit in einem abgedunkelten Raum auf diesen Bildschirm, der auf 30-40% Helligkeit ist. So arbeiten Koloristen meistens, mit einer ganz niedrigen Helligkeit. Es kommt dir so vor, als wenn es dir grell ins Auge knallt nach einer halben Stunde. Du machst es dann wieder ganz dunkel. Irgendwann denkst du, perfektes Bild. Ich habe noch nie so ein geiles Bild gecolorgradet. Du siehst dann es gibt ja diese technischen Messdinger, die heißen nicht Lightmeter, jetzt fällt mir, Vectorscope und Histogramm und was weiß ich, kennt man von Photoshop teilweise auch, diese Scopes. Und da kann man auch nicht immer sehen, was perfekt ist, das kann auch täuschen, aber manchmal sieht man auch, irgendwie ist das nicht da, wo es sein soll, aber für mich sieht's geil aus und das ist ja ein kalibrierter Monitor. Schläfst 5 Stunden, stehst auf, und denkst, du siehst Frankensteins Monster und löschst alles und fängst von null an.
Wow. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann glaubt man eh nichts mehr. So.
Verständlich. Ja. Das, was du übrigens gesagt hast mit dem Stehenbleiben hier im Film alle 40 Sekunden. Ja. Mein erster Blu-ray-Player und mein Fernseher, da habe ich mir Batman Dark Knight angesehen. Das war meine erste Blu-ray. Und ich war so begeistert. Und dann musste ich irgendwann meiner Familie sagen, ich muss jetzt wirklich raus oder ausmachen, weil alle 90 Sekunden oder so ist das Bild so minimal hat gezuckt.
Ja.
So. Und dann habe ich gesagt, seht ihr das nicht? Mhm. Und die so, nee. Und dann war das immer wieder und dann bin ich fast ausgerastet. Also wirklich, Thomas weiß, wie ich bei sowas ausraste. Und dann sage ich, ihr müsst es doch sehen, das zuckt. So, und nein. So, dann habe ich gesagt, geht nicht, ich muss ins Forum. So, dann war ich im Forum, im Filmforum, überall, keiner hatte es zucken. Und dann stand irgendwo mal so ein Beitrag, seht ihr das Zucken beim Film? Und ich so, oh ja. Und dann kam raus, dass irgendwie die Umwandlung auf Blu-ray, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, dass alle 93 Sekunden oder sowas so ein Format, ich weiß nicht, warum so ein Zucken war auf dem Bild.
Aber das hatten ganz viele. Deswegen, oft kommt ja dann der Vorwurf, du bist ja so versnobbt und was weiß ich. Ja. Ne? Und aber die Sache ist, egal mit was man sich mehr beschäftigt oder wo man auch mehr Zeit mit verbringt, wird man ja geschulter. Ne? Ist auch mechanisch. Der Kopf und das Auge sind auch geschulter und gewarnter, haben andere Referenzen, an denen sie sich orientieren.
Aber die müssen doch das Zucken sehen.
Ja, man blendet aus auch manchmal. Ja. Ne? Oder manchmal, mein Vater hatte doch mal so eine ganz abstruse, weil das auch beim normalen Fernsehprogramm dann auch so war, als mir das aufgefallen ist, habe ich ihm das gesagt und dann meinte er so, nee, das ist immer, wenn die da irgendwie bei meinem Fernsehanbieter da mal Tests machen oder so eine abstruse, selbst erfundene Erklärung dafür. So, die haben dann da mal Signalprobleme so. Und das ist aber.
Aber er hat's gesehen.
Er hat das gesehen. Aber er hat das sich selbst irgendwie egalisiert und dann für normal erklärt sozusagen. Ja. Ne? Und das kann man auch keinem vorwerfen so. Und aber wenn man je mehr man sich auseinandersetzt, sich auch schult durchaus und so weiter, das ist dasselbe wie mit Essen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einem absoluten Top-Restaurant-Kritiker das Wasser reichen kann, Geschmacksrichtungen zu erkennen. Ich könnte mich daran tasten, wenn ich mich damit beschäftigen würde, wenn ich immer Sachen probiere, auf Sachen achte, mir Bücher durchlese, dann könnte ich vielleicht mein Level da verbessern. Wenn ich Musik höre, ich kann dir bei klassischer Musik nicht sagen, ob der Pianist XY da eine Note eingebaut hat, aber andere können das. So. Hm. Und das heißt ja, hat ja nichts mit versnobbt sein oder sowas zu tun. Aber dann, wenn man auf so einem Level ist, und das ist ja auch nicht vom hohen Ross herab, sondern das ist einfach legitim, objektiv gesehen, es gibt, bei allen Sachen gibt's immer Level der Wahrnehmung und des Wissens. Dann kann man eher sagen, ob etwas technisch ist oder ob etwas zum Beispiel eine Ästhetikfrage ist oder so. Und dann hat man noch viel einfacher, es in Diskussionen sachlich zu bleiben und nicht immer alles auf diese persönliche Ebene nur auszutragen, auf dieser Geschmacksebene nur auszutragen, ja. Weil man mehr differenzieren kann zwischen Sachen. Und das ist dann aber schwierig, das oft dann zu vermitteln irgendwie. Ne? Also.
Ja, aber jetzt wäre ich bei meiner letzten eigentlich Frage so, wir nehmen jetzt die DVD, die Verurteilten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Grottenschlechtes Bild.
Ja, kennst du ja bestimmt. Der hat, glaube ich, auch, wenn du den heute auf dem modernen Fernseher guckst, so ein anderes Bild vom
Arsch. Das weiß ich nicht. Ganz schlecht. So ganz grobkörnig und die Farben und der Ton und so. Und jetzt würde eine 4K davon rauskommen mit HDR. Aber ab und zu wäre mal das Bild ein bisschen schlechter und so wie du das ja beschrieben hast, was du nicht so magst. Aber, oder du hättest jetzt die DVD, die durchweg nur schlecht ist. Was würdest du vorziehen?
Die Frage ist immer halt die Definition von schlecht.
Also schlecht, so. Dass du das, ja, du kennst sie ja auch, du, das verwaschen und
ja, aber auch selbst verwaschen ist schwer zu definieren, ne? Also
unscharf,
also
zu dunkel.
Also bei jeder Fernsehausstrahlung war der Film in einer besseren Qualität wie diese DVD. Ah. Also diese DVD, die ist auch in den Filmen vorne und so, haben alle gesagt, was ist das?
Okay, gerade wenn man vielleicht die Vergleichbarkeit hatte, ich habe es vorher schon mal gesehen und es war definitiv nicht so. Also ich, als Vergleich zum Beispiel Blade Runner 2049, ich war so begeistert von dem Bild im Kino, gerade von dem Mut, manche Sachen auch ein bisschen abzudämpfen,
bei der Helligkeit und trotzdem ein sehr kontrastreiches, modern wirkendes Bild zu haben, aber nicht in diese Richtung zu gehen. Ich habe den sogar im IMAX...
Das war alles nicht so überstrahlt. So.
Ja, ja, genau. Er wirkte sehr künstlerisch penibel gemacht, was das angeht.
Richtig. Zum Beispiel, Negativbeispiel wäre für mich Star Trek Discovery, wo alles leuchtet und so.
Ja, ja.
Ästhetisch soll es ja wahrscheinlich so sein, aber mich nervt es
und dann, extrem. Aber ich sitze dann bei der 4K HDR Blu-ray und schalte HDR an und spiele da auch ein bisschen mit den verschiedenen Einstellungen darum, guck mir alles mal so an und denke mir so, alles sieht nicht so aus, wie ich es im Kino gesehen habe und wie ich definitiv weiß, wie es war, weil ich so geliebt habe und ich will das ja jetzt so haben. Dann schalte ich HDR aus und die sieht aber auch nicht so aus, weil es da dann zu dunkel ist alles und viel zu abgesoffen ist. Und das war was, wo es mich so massiv gestört hat, weil ich genau weiß, wie es war. Ich weiß es ganz genau. So.
Und aber du hast ja ein paar Tage geschlafen und den hast du ja abends um 22 Uhr gesehen und den anderen hast du Karottensaft vorher getrunken. Ja, und deswegen war deine Bildqualität, also deine Augen, eine andere.
Ja, ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube, ich habe das verstanden, was du meinst.
Ich hoffe.
Und,
aber mal so Games zum Beispiel, die geile Grafik und aktuelle Engines haben, finde ich in HDR fantastisch. Aber da ist halt eine ständige...
Oh Gott,
da ist
schon nicht ganz schrecklich.
Ne, das ist, weil da, wenn es gut gemacht ist, erstmal eine ständige dynamische Berechnung stattfindet und gleichzeitig ja auch da immer reale Verhältnisse, gerade was Beleuchtung angeht, imitiert werden sollen. Und das ist ja für mich beim Film gerade eher was ich ästhetisch gesehen gar nicht so gern mag. Ich mag ja eher einen Filmlook, der ein bisschen von der Realität weggeht, um mich in diese andere Ebene reinzuziehen. Und mir nicht was Echtes vorzugaukeln, das kommt ja dann auch noch
dazu. Genau das meinte ich damit, dass ich brauche die Filmkörnung, um zu sehen, es ist ein Film. Und ich brauche, wenn ich sehe, das ist das flüssigste, beste Bild, dass ich denke, der Mensch könnte jetzt hier auf meinen 500-Zoll-Fernseher wirklich im Raum sein, das verstört mich. Mhm. Weil dann ist da für mich diese Ebene nicht mehr, dass ich zwischen Film unterscheiden kann oder ob es jetzt so ein realistisches Bild ist, dass ich denke, wow, der ist hier im Zimmer.
Mhm. Aber das ist übrigens witzig, weil ich habe auch eine Xbox One X zu Hause und spiele viele Spiele lieber auf dem PC, weil mich dieser HDR-Effekt nervt. Aber da kann es auch wieder
da gibt's
vielleicht auch am Fernseher.
Eine Sache, die jetzt immer wieder festgestellt wurde, ist, dass viele Spiele, auch größere wie Red Dead Redemption 2 oder jetzt Fallout oder so, die zwar offiziell HDR sind und auch sogar HDR-Schieberegler haben, um das anzupassen, in Wirklichkeit gar kein HDR machen. Mhm. Sondern sie machen einfach nur so ein ganz plumpes...
Das leuchtet alles.
Ja, sie ziehen einfach die Helligkeit extrem hoch zum Beispiel.
Genau,
an bestimmten
Punkten und dann ist so ein...
Sie haben da nicht wirklich zum Beispiel so eine richtige dynamische Kontrastkurve oder sowas, mit der auch dann gearbeitet wird, sondern es ist eigentlich nur eine Augenwischerei sozusagen. Die maximale Helligkeit wird hochgezogen, fertig. Mhm.
Genau, aber nur von bestimmten Objekten. Du hast ja die Sonne und dann strahlt die so extrem und das nervt
mich. Ja, oder das Bild sieht so voll verwaschen aus, oder sowas. Und du meinst zwar mehr Details zu erkennen, aber vielleicht sollst du die gar nicht sehen, weil gerade das Bild da dann an Dynamik verliert.
Ja, genau. Deswegen spiele ich gerne auch am Computer, wenn so man guckt in die Ferne und das ist so verwaschen und so. Mhm. Und das mag ich eigentlich gar nicht. Ich mag das lieber, ich gucke weit.
Mhm. So. Aber ist auch aber alles okay. Sie wollen dieses Label haben, damit Leute eine Xbox One X kaufen. Damit Leute dann halt in Zukunft auch denken, oh, ich brauche auch das nächste Gears of War, weil das hat noch besseres HDR. Das sind ja immer diese Verkaufsargumente auch. Ja. Und das ist halt auch das, was mich ärgert. Deswegen sage ich auch immer, dass ich kein HDR-Gegner und kein Technikverweigerer bin. Aber ich hasse es, dass dann sofort versucht wird, so ein Verkaufs-Marketing-Hype zu erzeugen. Dann wird das Label draufgeknallt und da werden unzählige Sachen irgendwie verhunzt. 3D-Vergleich mit diesen 3D-Konversationen war ja ein gutes Beispiel. Einfach nur, um das Verkaufslabel machen zu können. Und das ist, ja.
Da finde ich es eher sinnvoller, Frames 60 FPS anstatt 30, finde ich persönlich bei vielen Spielen.
Bei Spielen und bei Filmen wird es jetzt auch wieder ein Thema, HFR.
Da mag ich es
nicht. Ja, das ist genau, wollte ich gerade sagen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Genau, also bei Spielen super, Filme, ja.
Gut. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Punkte auf meiner Liste. Jetzt haben wir eigentlich relativ viel über die technische Seite geredet, was ich aber gut finde. Ja, keine Ahnung, wie findet man jetzt einen guten Abschluss? Also ich habe mir zum Beispiel notiert, du als Filmemacher, aber auch als selber großer Filmkonsument,
habe mir hier aufgeschrieben, die drei besten Filme, also subjektiv aus deiner Sicht, und die drei schlechtesten Filme. Ich weiß auf der Webseite, da hast du, glaube ich, auch so eine Rubrik irgendwie, Filme, die Daniel mag, ne?
Naja, es war ja Filme, die Daniel nicht hasst. Irgendwann kam zu oft der Vorwurf, ich würde alle Filme hassen. Dann habe ich mal so eine lose Aufstellung gemacht von Sachen, die ich eigentlich...
Aber ihr kritisiert auch wirklich oft Filme, ist mir aufgefallen. Also ich sehe das ja auch immer in den wenn ihr bei der letzten Filmkritik was hochlädt, dann steht meistens immer noch in so einem Nebensatz irgendwie, was weiß ich jetzt, Toy Story 4, hoffentlich nicht,
hoffentlich nicht bis zur Infinity oder irgendwas, nee, habe ich doch
geschrieben. Hoffentlich nicht bis zur Unendlichkeit und viel weiter und so, wo man ja gleich weiß, okay, er fand den Film scheiße, sonst würde man das ja nicht so reinschreiben.
Aber das, es ist dann meistens sehr was differenzierter. Ja. Scheiße, darum geht's ja dann gar nicht.
Oder du machst den Film eigentlich schon im Untertitel nicht schmackhaft für jemanden, der das oberflächlich überfliegt, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man natürlich die Filmkritik dann hört, dann merkt man.
Aber ja, ich stelle dir mal eine Frage, das hat kommt jetzt gar nicht so von mir, sondern das hat jemand, den ich mal interviewt habe, gesagt. Wie wahrscheinlich ist es, dass bei der Fülle an Filmen, die selbst einfach, wenn du nur im Kino guckst, jede Woche rauskommen, weltweit, dass da wirklich regelmäßig richtig geile Sachen bei sind? Das ist doch eigentlich total unwahrscheinlich. Das meiste ist doch von Haus aus, muss doch eigentlich nach den Wahrscheinlichkeiten, die wir kennen und auch einfach daher gesprochen, dass in der Musik ist es ja auch so, ne? Wir reden heute noch über Mozart. Wie viele Mozarts hat es seitdem gegeben? Das passiert einfach nicht oft. So, und nur weil die Industrie konstant produziert, heißt es ja nicht, dass man dann nicht zum Schluss auch kommen kann, das meiste ist mittelmäßig und schlecht. Aber das ist halt auch einfach nicht gerade verwunderlich. Also, ne, das ist eigentlich eine ganz natürliche Sache.
Ich merk's ja an mir selber, du auch wahrscheinlich. Ja. Sag du zuerst.
Ich finde, dieses Wort mittelmäßig ist immer zu schlecht. Mittelmäßig ist eigentlich...
negativer.
Negativer, wie es eigentlich gemeint ist. Mittelmäßig heißt für mich, man kann es gucken, es ist in Ordnung.
Ja, aber also mittelmäßig
heißt bei mir noch
nicht. Man kann alles gucken.
Rutscht für
Beispiel,
ein Freund von uns sagt, wenn er im Film 6 Punkte gibt, also die Philosophie haben wir auch, 6 Punkte klingt ja jetzt nicht toll, ist mittelmäßig, aber es ist immer noch über den Durchschnitt, also kann man es gucken.
Deswegen hasse ich Wertung.
Also ich liebe Wertung.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich sag's nicht, aber Benjamin ist so ein Mensch, der... Wir kommen aus dem Kino, die erste Frage ist gleich so, Note?
Ja.
Er ist aber auch schon mit einem halben Bein in der U-Bahn, muss man sagen, wenn er nach Hause will. Er will nur noch deine Wertung wissen.
Ja.
Und ich habe ja gelernt, dass man eigentlich nicht so viel bewerten soll.
Habe ich auch gelernt, aber...
Ja. Egal, wo waren wir jetzt eigentlich? Wir waren bei
Filmen. Aber warte, das finde ich, wenn ich bei den Pressevorführungen wird man oft... Ich versuche mich da immer drum rumzuschleichen. Abgefangen von so Leuten, die da stehen mit Blogs und dir dann direkt Fragen stellen und deine Meinung wissen wollen für ihren Meinungsspiegel, den sie dann nach Amerika schicken müssen oder so. Und wenn die mich dann kriegen, komme ich halt gerade nicht mit irgendwie so einer Wertung oder versuche dann irgendwie so, ich will denn ja auch dann keine ausführliche Filmkritik, kann ich auch nicht. Ich kann ja nicht direkt eine Filmkritik abgeben. Man muss auch mal erstmal drüber nachdenken.
Natürlich.
So.
Filmkritik ist schon krass.
Du bist ja gerade erst aufgestanden, du hast noch deinen Cola-Becher in der Hand und musst auf Toilette und dann fangen die dich ab.
Und ich will doch Filme gar nicht so besprechen, dass ich mich hinstelle und dann in 2 Sätzen sage, ob der eben mittelmäßig gut oder scheiße war. Und meistens sage ich dann einfach, pick ich mir so eine Sache raus, wo ich dann weiß, dass sie dann keinen Bock mehr auf mich haben. Und obwohl das jetzt auch nichts, keine Lüge ist. So. Und das war halt bei Maleficent 2 jetzt zum Beispiel, wo ich so gesagt habe, ich komme so, naja, man kann auf der einen Seite sagen, das ist bestimmt hier so ein ganz nettes Ding, Fantasy-Ding für Kinder, da gibt's ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt so viel, was so in diesem Fantasy-Bereich stattfindet seit Harry Potter. Mich hat aber viel mehr beschäftigt, diese ständigen Analogien in Richtung Nazis, Gaskammer und so weiter, und ich habe mich wirklich gefragt, warum das in dem Film so offensichtlich präsent ist für jemanden, der diese Themen halt kennt und der sofort das da nicht dran vorbeisehen kann. Warum das in so einem Kinderfilm jetzt so drin ist? Was will der Film damit sagen? Und
gerade für einen Disney-Film so, eigentlich schon eine krasse Analogie, oder?
Ja, es kommt halt immer drauf an, wie sie es dann am Ende, welche Message dann am Ende damit rübergebracht werden soll und so. Am Ende kam ich dann bei Maleficent auch zu dem Schluss, dass das dass das ein Film ist, wo unterschwellig Disney so ein bisschen versucht, seine eigene Marktposition gerade schön zu reden und da so eine Ideologie aufzuziehen, wie man sie sich selbst als Großmacht und Königreiche vereinen und so weiter, ne?
Und dass das aber eine sehr schizophrene Angelegenheit ist. Und da hast du den, der da mit seinem Blog steht und eigentlich nur wissen wollte, ob er den in Amerika sagen kann, wie viele Leute 100% geben und wie viele 80% geben, komplett verloren. Und dann bist du schon fast zu Hause. Und das finde ich klasse.
So. Aber weil du es gerade sagst, ich wollte eigentlich was anderes erzählen, aber wir kommen hier von 100 zu 100. Zum Beispiel, gerade was Disney angeht.
Ja.
Ich habe ja auch Avengers Endgame im Kino gesehen. Mhm. Und dann gibt's, ich glaube, ihr habt's auch erzählt in meinem Podcast, dann gibt's diese letzte, nee, Quatsch, also wenn der Kampf ist, dann gibt's auf einmal diese Szene irgendwie, wo sich diese ganzen weiblichen Superhelden zusammenrotten und sagen, erstmal musst du an uns vorbei. Und da habe ich so, da habe ich wirklich so auf meine Faust gebissen, weil ich dachte, schön Disney, dass ihr jetzt in Zeiten des Weinstein-Skandals irgendwie hier jetzt hier Flagge zeigen wollt. Aber ich nehme Disney nicht ab, dass sie das machen, um ein Zeichen zu setzen, sondern einfach nur, damit sie sagen können, ja, wir haben doch nichts gegen Frauen und wir setzen uns doch dafür ein. Guckt euch doch mal unsere neuen Filme an. Und dann würfelst du da Charaktere zusammen, die sich niemals in diesem Universum begegnet sind, jeweils nicht in diesem Cinematic Universe, die sich gar nicht kennen, die sich gar nicht abstimmen können. Die dann gegen den großen Bösenwicht Thanos kämpfen. Und da habe ich gedacht, diese Szene macht ihr doch nur, damit ihr euch auf die Schulter klopfen könnt. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Aber für den Film selber macht das so viel kaputt.
Ja, außerdem im Nachhinein können sie dann halt immer sagen, wenn ich jetzt hingehe und sage, bei Endgame wurde irgendwie so die einzige halbwegs wichtige Frau, spoiler ich jetzt irgendjemanden?
Okay, der Film war im April
Kino. Ich sag ja nicht, wer es oder was.
Wir sind ja kein Film-Podcast.
So, die einzige Frau, von der man sagen kann, dass sie innerhalb der Handlung wirklich eine Relevanz und hatte, ist geopfert worden, schön und gut. Das ist, hat dann vielleicht auch wieder so eine gewollte Message von umgedrehtem Rollenbild, dass nicht der Mann für die Frau sich opfert, da ist ja auch so ein Zwist und so. Aber im Endeffekt auf die gesamte...
Was ja im ursprünglichen Drehbuch auch anders war, eigentlich sollte er
jetzt sterben. Ne? Auf die gesamte Filmlänge gesehen, und das macht Disney halt gerne, muss man immer noch sagen, ist die Female Representation und die Art und Weise, wie ernsthaft Frauen in die Handlung auch eingebunden sind und wie sie zum Beispiel bei den ganzen wissenschaftlichen Themen wirklich einen Beitrag leisten und all solche Sachen, ist es immer noch so männerzentriert und immer noch so klischeebedienend. Aber dadurch, dass sie diese einzelnen Momente haben, versuchen sie was zu haben, wo sie im Nachhinein dir das immer von den Latz knallen können. Stimmt doch nicht, was du sagst.
Wie bei Aladdin.
Ja, genau,
auch gutes Beispiel. Und da muss ich jetzt mal sagen, du hast ja auch in deiner Filmkritik gesagt, Aladdin war der erste dieser Live-Action-Film von diesem Meisterwerk rein, der dir gefallen hat. Wir haben den auch im Kino gesehen und ich fand die erste Viertelstunde fand ich richtig grottig. Die erste Viertelstunde, da habe ich fast gesagt... Also
über diese Filmkulissen hüpfen
uns. Du hast so eine Einführung mit diesem Lied wieder hier, Arabian Nights. Aber
das ist und da schon sehr vom Zeichentrickfilm.
Aber da wären schon Sachen... Sagen wir mal, ich kenne ja den alten Film und weiß, es kommt diese Höhle der Wunder vor und so. Mhm. Und das siehst du schon alles in der Einführung mit dem Lied. Mhm. Wo ich so dachte, warum zeigt ihr mir das denn jetzt? Da ist ja so der ganze Überraschungseffekt weg, weil du hast im alten Film, hast du Jafar als ersten, der quasi in die Wüste reitet und diese Höhle der Wunder beschwört. Und da wird das so nebenbei gezeigt, Leute, das wird noch eine Relevanz in dem Film haben. Und da habe ich, diese ganze Einführung hat mir nicht gefallen.
Ja, also ich meine, ich fand den ja jetzt auch einfach okay, also nicht so, okay, so super. Ja. Und vor allem hat mir an dem mehr gefallen als an den meisten anderen Realverfilmungen. Dass der nicht ganz in die Richtung gegangen ist, diesen hässlichen Pseudorealismus im Look zu haben, den ich bei Beauty and Beast überall sehe, wenn ich dann diese...
Den habe ich immer noch nicht gesehen.
So fand ich als,
war ganz lange in meiner Watchlist bei Netflix drin, jetzt ist er weg.
Ja, aber generell ist es auch so, dass ich erstens das Gefühl haben will, ein Konzern ist auch als Konzern so, wie er es in seinen Filmen oft vorgibt, wo er es aber nur macht, weil er sich davon auch wieder finanziellen Erfolg natürlich erhofft. Ja. So, dann sagen dann viele, ja gut, ist doch eine Win-Win-Situation, wenn man finanziellen Erfolg hat und auch irgendwie eine gute Message. Aber wo war diese gute Message, als sie nicht so populär war? Wo war diese gute Message, als es nicht Hollywood gesagt hat, das ist jetzt unsere Marschroute oder so?
Ja.
Und habe ich das dann auch repräsentiert im Disney-Konzern selbst mit den der Art, wie sie vorgehen, ne? Und wie sie als Firma funktionieren und so? Ist nicht immer noch das Disney-Märchen- und Prinzessinnentum sehr weit oben auf der Agenda und sowas? Da kann man anderen Leuten, die da viel geistreichere Essays drüber schon verfasst haben, immer höre ich mir immer wieder gerne an und fühle mich immer wieder erleuchtet. Das darf man nicht vergessen. Und dazu kommt halt auch noch, dass die Filme oft meiner Meinung nach halt auch abgesehen davon nicht gut sind. Und ich dann das Gefühl habe, die Rechtfertigung für hier Wrinkle in Time, da sind sich doch fast alle einig, dass der selbst als Kinderfilm nicht gut war. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt hier. Wie heißt der? Das Zeiträtsel mit Oprah unter anderem.
Ja, über den habt ihr gesprochen. Ja, ich habe den Trailer im Kino gesehen, aber der war auch relativ schnell wieder aus dem Kino rausgegangen.
Klar, der ist auch gefloppt ohne Ende. Drin, und der ist im Vorhinein gepusht worden, sogar bei der Oscar-Verleihung beim Disney-Sender ABC. Gepusht worden, bevor der rauskam, als feministisch neu definierendes Meisterwerk, was diese ganzen Werte, die Frauen wieder ernster zu nehmen und in Themen, wo sie sonst nicht vorkamen, auch eine Stimme zu geben und was, wurde vorher alles behauptet. War im Film erstmal so auch gar nicht so und der Film war auch einfach nicht gut. Im Nachhinein heißt es dann natürlich, entweder der ist nur gefloppt, weil er so progressiv war, oder er hätte mehr Erfolg verdient gehabt, weil er ja so tolle Messages propagiert. Aber mach doch erstmal einen guten Film.
Eben.
Und da muss der Fokus drauf liegen. Und das ärgert mich halt auch oft an diesen ganzen Sachen.
Ja, und dieses Gefühl hatte ich bei Aladdin, dass sie schon vorher überlegt haben, wie bauen wir die Szene ein, dass
dieses Musikvideo.
Ja, genau. Ja.
Genau, das ist wirklich, weil der Film, also ich muss sagen, er hat mich ja zum Schluss dann auch überrascht, weil im Prinzip bin ich ja generell gegen diese Live-Action-Neuverfilmung. Hier Alexander Vogt hat ja gesagt, er hat ja Cinderella, den habe ich auch gesehen, der ging auch noch.
Welcher?
Die Neuverfilmung Cinderella, der ist von 2015. Ja, habe ich mit meiner Ex-Freundin gesehen und da habe ich so gedacht, irgendwie, ach, kann man machen. Ich würde natürlich immer den Zeichentrickfilm bevorzugen, aber der hat wieder was Eigenes, ein bisschen anders erzählt. Das war okay, trotzdem war es einfach so ein entweder man jetzt den Film braucht oder nicht, kann man drüber streiten. Ja, und bei Aladdin war das dann so, dass die sich ja auch relativ nah an das Original gehalten haben, bis jetzt auf die erste Viertelstunde, sag ich mal. Nur dann kam halt diese zusätzliche Szene mit der Frau. Und nochmal zum besseren Verständnis. Ich finde es ja nicht schlecht, dass Hollywood jetzt nach diesem Weinstein-Skandal mehr Frauen pusht und so alles. Aber für mich muss es sich natürlich anfühlen.
Ja, vor allem, ich will halt dagegen halten, dass das eigentlich vorher schon immer auch passiert ist. Also, für mich war seit Kindheit an Ellen Ripley eine der geilsten Figuren, sowohl was eine Actionheldin angeht, als auch was eine glaubhafte Filmfigur angeht.
Und das war vor 40
Sarah Jahren. Sarah Connor bei Terminator. Mad Max Fury Road mit Furiosa, die von vielen vergöttert wird, kam vor dem MeToo-Movement raus, von einem alten weißen Mann gemacht. So. Und Quentin Tarantino in zahlreichen Filmen. Ich würde sogar argumentieren, dass man Pulp Fiction, obwohl er es nicht so plakativ auf der Nase trägt, wenn du ihn aus der Richtung mal analysierst, ein urfeministischer Film ist, der in jeder Geschichte eigentlich total verdrehte Rollenbilder zeigt, sowohl in der Erzählung als auch in der Art, wie er Männer und Frauen darstellt. Wir sehen, denn das Nackteste, was wir sehen, ist Bruce Willis und nicht seine Freundin. Wir sehen, wie Männer irgendwie vergewaltigt werden sogar und wie ein vergewaltigter, harter Kerl von einem Ritter mit Schwert gerettet wird. Selbst als die Uma Thurman ist immer in Kontrolle, weil sie halt die Frau von diesem Gangsterboss ist, aber sie hat in dem Moment für diese Handlanger die Macht über diese Männer. Und selbst als sie fast stirbt und bewusstlos ist, retten die sie ja nicht als Damsel in Distress, sondern um ihr Leben zu retten. Selbst da sind sie komplett abhängig von dieser Frau. Und ich finde, all solche Sachen, die sind da intelligenter repräsentiert, aber nicht mit diesem auffälligen, auf dem Poster ist die Hauptfigur eine Frau mit einer Waffe in der Hand und wir verkaufen
das. Es ist ausgesetzt.
Ja.
Es ist so, es ist einfach da.
Und es haben bedeutende Filmemacher schon vor 20, 30, 40 Jahren gemacht. Nur natürlich, wenn so ein Skandal ist, dann stürzen sich ja mal alle auch natürlich auch nur auf das Negative. Dann werden ja Sachen rausgewühlt, die man vorzeigen kann, weißt du? Aber da habe ich jetzt keinen, so was du zum Beispiel gerade gesagt hast, so keinen gehört, der meinte irgendwie, na Moment mal, hier, Tarantino hat schon vor 25 Jahren ein Zeichen gesetzt oder so, ne? Habe ich nirgendwo gelesen oder gehört, ja?
Jetzt ist ja auch die Frage, für mich macht das, ist auch schwierig, zum Beispiel beim Thema Aladdin. Wann spielt Aladdin? Weiß es jemand so, Zeitraum?
Das ist ja nicht wirklich real fundiert, das ist ja eine Fantasie-Ecke.
Genau, aber man geht jetzt aus, na gut, sehr weit in der Vergangenheit.
Also wann spielen die 1000 und eine
Nacht? Kennt ihr die Ursprünge aber? Dass es eigentlich soweit ich mich jetzt erinnere, alles in Franzose geschrieben hat, das dann fälschlicherweise aber nochmal durch verschiedene Übersetzungen dann die Leute dachten, das wären wirklich arabische Geschichten und das dann auch immer nochmal umgeschrieben und umverändert wurde.
Habe ich schon mal gehört,
Also, ne? Also.
Aber was ich sagen wollte, das ist eine Zeit, da war die Frau vielleicht noch gar nicht so stark. So, da war eine Prinzessin wahrscheinlich... so wie in den Zeichentrickfilmen.
Du redest jetzt von Anfang der 90er.
Ich rede, wann
ach so, wann der Film spielt, okay. Genau.
Und wenn jetzt auf einmal da so eine starke Frau ist, die gar nicht in diese Zeit reinpasst, macht das auch bei mir irgendwie ein bisschen den Film kaputt.
Also ich finde, ich glaube, es liegt eher an der Art, wie es gemacht ist, weil wir haben starke Frauen wie Kleopatra, die in der Popkultur total wahrscheinlich viel höher stilisiert sind, als es je echt war oder ganz anders sich in unseren Köpfen etabliert haben. Okay. Und ich glaube, das Problem bei Jasmin, bei Ala ist, dass sie so spricht und denkt und sich so äußert und solche Sachen macht, wie als wenn sie aus unserer heutigen modernen Zeit kommt.
Genau, die moderne Frau von heute.
Sie könnte eine starke Frau sein in so einer Geschichte, egal zu welcher Zeit, aber man muss da schon doch so ein, da gibt es auch immer diesen Begriff Suspension of Disbelief. Dass die,
schreib es dir auf.
Genau, also Aussetzen des Unglaubens, ne? Dass du was siehst, was vielleicht historisch nicht korrekt ist, aber die Art, wie diese Figur es auf der Leinwand darbietet, schafft es, dir diese Fantasie glaubhaft zu vermitteln und dich für diese Message so zu gewinnen.
Ja.
Und eben diesen Faktor, dass es ein aufgesetztes, marketinggeprägtes Element ist, wird dann weggeblasen quasi. Aber das ist halt eine künstlerische Umsetzung, die hier fehlt. Eine künstlerische Transformation.
Aber siehst du, Thomas, so meinte ich das. Wir müssen ihn öfter einladen.
Quatsch, das war Quatsch. Er will schon nicht. Nein, aber das ist... der normale Kinozuschauer, wie viele denken darüber ernsthaft nach? Also, da gibt's ja bestimmt den einen oder anderen Familienvater, der sagt, Mensch, die Jasmin, cool, die steht für sich ein. Weißt du? Und dann kommen Leute wie wir, ich meine, du bist Filmmacher, du beschäftigst dich noch mehr damit, als aber Ben und ich reden ja über sowas auch, weißt du? Und dass man dann einfach erkennt, Mensch, das passt doch nicht in das Konstrukt, in der der Zeit, in der der Film spielt in der Zeit oder so.
Ja.
Und da glaubst du, dass das zum Beispiel, Guy Ritchie hat jetzt Regie geführt.
Mhm.
Und Disney ist jetzt der Schirmherr darüber.
Man muss auch sagen, ja? Regie geführt nach einem komplett verkorksten King Arthur-Projekt.
Den fand ich gar nicht so scheiße.
Aber er ist halt so derart gefloppt, obwohl er als eine, glaube ich, sechsteilige Filmreihe schon geplant war, hat so viel Geld verschlungen, dass er von der Reputation her und seinem Standing ja auch und seinem eigenen Anspruch ja auch immer, diese Studioprojekte zu machen, um dann wieder zwei privat motivierte Projekte zu machen, plötzlich seine Pferde weggaloppieren sah. Und ich glaube, deswegen bei Aladdin sich komplett einfach gefügt hat und versucht hat, so abzuliefern, genau exakt zugeschneidert, das, und was es sein sollte.
Trotzdem sich mal wieder ins Gespräch gebracht, weil wer redet noch über Guy Ritchie?
Ja, aber du wirst ja am Ende in Hollywood hauptsächlich am Boxoffice gemessen. Und wenn dein letzter Film ein riesiger Welterfolg, der Aladdin war unheimlich erfolgreich.
Siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, weltweit gesehen. Mhm. Wenn du sowas dann als letzten Film hast, hast du es wieder einfacher, als wenn es King Arthur da wieder fast ein Studio ruiniert hat, dein letzter Film war.
Dann kommt er jetzt vielleicht doch Sherlock Holmes 3 endlich.
Kommt, ist in Arbeit.
Ja, machen wir.
Ich weiß aber nicht, ob er Regie führt. Ich glaube, aber ich bin mir gar nicht sicher. Es kann
na gut, Robert Downey Jr. Schwieriger Name, Robert Downey Jr. hat ja jetzt Zeit, ne?
Ja.
Aber wir reden hier so viel und ich habe
schon wieder alles vergessen. Du warst gerade, was hast du, der normale Familienvater und
genau, so weiter. Genau, der sagt doch am Ende irgendwie, Mensch, die Jasmin, das ist ein taffes Mädel, die steht für sich ein, geil. Ja. Aber der denkt ja nicht darüber nach, Moment mal.
Aber
zu der Zeit, wo sie gelebt hat, wenn sie das gesagt hätte, wäre sie wahrscheinlich, hätte man ihr wahrscheinlich flüssiges Gold in den Mund gegossen oder so, weißt du?
Ja.
So eine Sachen.
Genau, das meine ich ja so ein bisschen. Das passt denn nicht so ganz.
Ja. Aber genau, es gibt halt diese unterschiedlichen Arten, Stufen von Zuschauer. Und das sind eben Leute, die, wie jetzt du gesagt hast, ich spüre, da stimmt was nicht, aber ich kann es nicht erklären oder ich kann es nicht ganz greifen.
Mhm.
Es gibt dann die Leute, wie du es auch beschrieben hast, die gehen ins Kino überhaupt mit einer Motivation, so sehr einen Film zu gucken. Die sitzen da, lassen sich berieseln, wie es immer so schön heißt, und gehen nach Hause und haben es wieder vergessen oder erinnern sich dann vielleicht noch an die eine coole CGI-Szene oder so. Und das soll auch nicht so heißen, ich will mich darüber nicht von oben herab irgendwie lustig machen. Ich stelle einfach nur fest, das sind so Stufen von Zuschauern, die gibt's einfach. Es ist so und es ist nicht schlimm. So, und dann hast du halt vielleicht Filmkritiker, die das was ernster nehmen, die sich dann auch, wenn sie einen Joker gucken, vorher die damit ganz klar in Verbindung stehenden anderen Filme nochmal angucken, Notizen machen während des Filmeguckens und auf Sachen achten, wo sie schon irgendwie beim Gucken das Gefühl haben, das muss man vertiefen und so weiter, so, was ja auch man von keinem Zuschauer erwarten kann, ne? Ja. Aber ich finde, um nochmal das Beispiel zu wählen, sagen wir mal hier Essen, ja, so, ich muss, wenn ich sage, ich will mal was richtig meistervoll gekochtes, ich will mal diesen Unterschied kennenlernen, sowas, was ich sonst nirgendwo sehe, dann bin ich vollkommen abhängig davon, was andere Leute, die sich viel besser als ich mit Essen auskennen, die ihre Geschmacksmuskeln viel besser ausgebildet haben und so weiter, worüber man nicht drüber, das kann man nicht wegreden. Es gibt subjektive Meinungen, aber es gibt auch so Sachen wie Geschmacksmuskeln, die ausgebildet werden, dass man überhaupt imstande ist, bestimmte Dinge wahrzunehmen. Mhm. Ob es einem dann schmeckt oder nicht, ist eine andere Frage. Geschmäcker wahrnehmen zu können, ist nicht subjektiv, das muss man ausbilden. Und das kann vielleicht auch nicht jeder biologisch gesehen, aber solche Komponenten gibt's auch immer. Dann bin ich davon abhängig, auf solche Leute zu hören, mich daran heranführen zu lassen, auch mal so ein meistervolles Sternemenü zu essen. Und dann werde ich auch irgendwann mit Hilfe von Leuten, die sich länger mit beschäftigen, imstande sein, selber da auch was mehr schmecken zu können und das mehr wertschätzen zu können.
Wollte ich gerade
mehr
sagen, entdecken aber zu mit können. Hilfe, weil ja. Es kann ja auch sein, du guckst sowas und bist total überfordert. Oder ja. Du isst sowas und denkst so, das schmeckt doch gar
und, nicht. Aber das ist halt, wir müssen, und das ist auch auf die ganze Gesellschaft bezogen, was das Thema Experten angeht, die ja auch immer mehr in Verruf geraten, so. Auch überhaupt noch ernst genommen zu werden, ne? Gerade so Klimaleugner, die den Wissenschaftlern jetzt sagen wollen, ihr seid Quatschköpfe oder so, für die sich wirklich wissenschaftlich auseinandersetzen mit Fakten. Es gibt in allen Bereichen immer legitimierte Experten. Und das ist ein Fakt, das muss man einfach so anerkennen und weder irgendwie so sehen, dass das Leute sind, die mir sagen, wie ich es zu sehen oder empfinden habe und noch so sehen, als wenn es die gar nicht geben würde oder als wenn sowas gar nicht möglich wäre oder so. Ne? Und das ist, ja, wie soll ich sagen, ja, ich muss den Faden finden, wo ich mit dieser Erklärung her wollte, sorry.
Also ich denke, da muss man das Subjektive so ein bisschen zurückstellen, weil ja die Experten bestimmte Fakten haben. Und da muss ich als Konsument oder was auch immer mich ein bisschen zurückhalten.
Also ich gehe mal von dem Standpunkt aus, dass meiner Meinung nach jeder Film mehr als nur Unterhaltung ist. Dass in jedem Film Ebenen und Aussagen, egal auch wie schlecht oder banal der zu sein scheint, drinstecken. Und die können auch manchmal nur im Produktionsprozess stecken oder in den Hintergründen der Filmproduktion oder so. Wo man mehr rausziehen kann als bloß der Film ist Unterhaltung. Und von dieser These ausgehend ist es natürlich gefährlich, wenn ein Zuschauer, obwohl das legitim ist und obwohl man das auch nicht von jedem erwarten kann, das anders zu machen, nur ins Kino geht, sich Produktionen hauptsächlich anguckt von sehr großen, auch inzwischen nicht nur im Kinobereich mächtigen Konzernen und dann einfach so tut, als wenn die nicht hintergründig auch versuchen, mich zu manipulieren. Oder oder als wenn da Aussagen drinstecken, die mein Körper aufnimmt, unterbewusst und mein Hirn verarbeitet und ich krieg's vielleicht gar nicht mit. So.
Das ist das, was man heutzutage in der modernen Pädagogik, zum Beispiel im Kindergarten macht, Medienpädagogik, dass Kinder jedes Medium kritisch hinterfragen sollen, was sie lesen, sehen und so. Also das ist auch eine Kompetenz, die man erlernen muss, meines Erachtens.
Denke ich viel drüber nach, dass
es wichtiger genommen werden
muss.
Es ist eine ganz wichtige Kompetenz, die man sich auch immer wieder abrufen muss, die aktiviert werden muss. Und ich denke, was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig, dass man sich eben... Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang, aber sich nicht nur berieseln lässt, sondern sich ab und zu auch mal was klar vornimmt und hinterfragt. Mhm. Also
und es war ja schon immer so, dass das mächtigste Propaganda-Werkzeug, was gerade Amerika weltweit hat, ist Film, ist Kino, ist Massenunterhaltung im Kino. Mhm. Das ist einfach so. Allein schon so Sachen zu etablieren, besonders halt auch schon in Kinderköpfen, wie zum Beispiel Militär sind die Guten. Es gibt da zwar auch immer böse oder so Absplittergruppen oder so, aber meistens, wenn man es dann in den Mainstream-Filmen so hinterfragt, sind dann immer bei den Transformers noch die guten Soldaten mit dabei und am Ende brauchen die dann auch noch die Düsenjets von Amerika und das muss auch alles so aussehen und so weiter. Und allein schon durch eine Einseitigkeit in den Bildern, die wir sehen, wird was geprägt. Und da hat jemand mal auf der Berlinale was ganz, das hat mich auch total beeinflusst, wie ich Filme sehe, gesagt, die Terroristen, wenn die ihre Jünger anwerben oder junge Leute im Internet vor allem versuchen, für sich zu gewinnen, benutzen die dieselben Bilder, die ein Call of Duty Videospiel oder der neue Kriegsfilm, egal wie Antikrieg er ist, in seinem Trailer auch benutzt. Also sie bedienen sich, wenn sie sich einfach nur der Ästhetik bedienen, weil wir sie in manchen Aspekten in einem Überfluss immer wieder gezeigt bekommen, dass die da schon normalisiert wurden, für sowas empfänglich zu sein und für sowas auch eine Begeisterung entwickeln zu können. Und da wird dann in dem Fall zum Beispiel was instrumentalisiert, was ursprünglich nicht den Gedanken hatte, Terroristen zu erschaffen, aber eine Einseitigkeit in der Darstellung von Sachen, die man mehr hinterfragen müsste, ist dann halt da gewesen.
Ich habe türkische Filme mir angesehen, russische Filme, wo eben die Russen und so eben nicht böse waren, ja, sondern die Guten. Und da war das für mich, obwohl ich mich damit wirklich beschäftige, war das ganz merkwürdig, dass andere die Bösen waren. So, jetzt ganz simpel gesagt, dass sogar da wird man beeinflusst, dass es im Film ja immer die Schlechten sind, die über Jahre hinweg. So, und auf einmal siehst du das aus einem anderen Land, andere Perspektive, und auf einmal, irgendwas stimmt hier nicht.
Nein, ich glaube, zu der Frage, kann man sowas überhaupt von einem normalen Kinogänger erwarten, auch das überhaupt identifizieren zu können, selbst wenn er es spürt, das ist dann genau der Punkt, wo ich sage, nein, kann man nicht. Und gerade deswegen finde ich es wichtig, nicht nur Filmkritiker zu haben, sondern gute Filmkritiker, die darüber hinausgehen, nur eine Meinung, scheiße oder gut, raushauen zu wollen. Weil wenn du über den Wege von jemandem, der diese Arbeit für dich macht oder der auch dieses Interesse oder diese Intuition auch schon ausgebildet hat, immer Gedanken mit auf den Weg bekommst, bildest du eine eigene Intuition und eine neue Lesart von Filmen und wirst auch ein besserer Zuschauer. Und ich würde auch das Wort besser benutzen, eben aus diesem Grund, weil diese Einflüsse, die ich genannt habe zum Beispiel, die sind da, das kann man nicht wegreden, ob ich sie jetzt bewusst registriere oder nicht, sie sind da. Und deswegen ist es wichtig, sie wahrzunehmen und zumindest zu identifizieren. Dann kann ich ja immer noch sagen, sehe ich dran vorbei, der Rest des Films gefällt mir, ich unterhalte mich dadurch oder was weiß ich, aber man muss die zumindest identifizieren können. Und das ist, deswegen finde ich halt gute Filmkritik wichtig, um die Zuschauer zu unterstützen.
Finde ich auch sehr wichtig. Jetzt ist aber die Frage, ob die Schlechten, in Anführungsstrichen, sehr, wie kommen die an diese Filmkritik ran? Die werden wahrscheinlich gar nicht die Medien nutzen, lesen, hören, um darauf aufmerksam zu werden.
Ja, ich glaube, das ist eine grundsätzlich, wie du das ja auch mit dem Kinderbeispiel und dem pädagogischen schon richtig gesagt hast, ein Grundbewusstsein, nicht nur für Medien, was von früh an mehr gestärkt werden muss. Und was in Zukunft dann hoffentlich auch, wenn man das konsequenter verfolgt, verhindert, dass sowas, weiß nicht, dass so Hypes, industriegesteuerte Hypes, wie diese Lootboxen bei Videospielen, bei Kindern sich so leicht in Massen so unhinterfragt aufbauen können.
Ja, so. Natürlich, weil du in dem Alter nicht so was hinterfragst, sondern weil du es einfach hinnimmst und es ja auch damit sozialisiert wirst.
Und dir nie jemand gesagt hat, hey, es wäre doch vernünftig, du musst ja nicht gleich kein Fortnite mehr spielen oder das Scheiße finden, aber es wäre cool, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, wie das Spiel funktioniert so und welche Mechanismen dahinter stecken. Mhm. Und dann spielst du es mit einem anderen Bewusstsein weiter, das wäre cool.
Wurde Fortnite jetzt nicht verklagt, weil die bewusst zu krass Einfluss auf die Kinder nehmen durch ihre Art der Werbung und irgendwas hatte ich jetzt gelesen, dass sie jetzt verklagt werden.
Ja, also das ist nicht nur bei, ich weiß nicht jetzt speziell im Fall Fortnite, aber das ist gerade bei vielen, also dass auch ganze Länder über Gesetzesänderungen nachdenken, inwieweit Glücksspielregeln angepasst werden müssen und so. Ja.
Aber wie schwer das auch für die Kinder sein muss. Wir kennen das noch anders, ohne Lootboxen und so. Ja. Und sie werden gleich mit Lootboxen herangeführt. Also sie kennen das ja gar nicht anders und sie denken dann, was ist da jetzt schlecht? Was ist da...
Natürlich, weil sie nicht dieses Empfinden haben, wie wir es wahrnehmen.
Und ich finde, was auch da wichtig ist, dass die, du kannst es auch auf Filme mit ähnlichen Mechanismen übertragen. Du sollst ja nicht nur hinterfragen, dass es Lootboxen gibt, sondern du solltest dich auch fragen, warum das Spielsystem, das ganze Gameplay vielleicht nicht so darauf auf maximalen Spielspaß ausgelegt ist, sondern halt diese Glücksspielmechanismen nochmal zu befeuern. Mhm. Es gibt ja auch andere Spiele als Fortnite, die dir die Spielzeit verkürzen sozusagen. Dass du bestimmte Aktionen, da musst du dann 2 Echtzeitstunden drauf warten, bevor du weitermachen kannst im Spiel, außer du bezahlst Geld.
90% der Handyspiele.
Ja, genau. Und da fragt man sich doch, nach welcher Wertigkeit ist dann noch irgendwie der Spielspaß bemessen so an der ganzen Sache. Und wenn ein ganzes Spiel eher darauf ausgelegt ist, ist mir schwer zu machen, außer ich bezahle konstant Geld für eine Leistung, die fast gar nicht vorhanden ist, dann ist doch irgendwas nicht richtig mit meiner Wahrnehmung. Ne? Also
ja, aber da müssen sich von Anfang an Eltern mit den Kindern hinsetzen, Pädagogen und das passiert heutzutage nicht. Gar nicht, sondern aber sehr wenig teilweise.
Ja.
Weil wie werden Kinder ruhig gestellt, muss man sich nur umgucken mit einem Tablet in der Hand oder mit einem Handy. Genau das Gegenteil, was man eigentlich machen sollte.
Ja.
Medienpädagogik, um nochmal auf die Kita zu kommen, ganz oft ist es ja so, dass viele sagen, es sollten gar keine Tablets, Computer, Handysachen und so in der Kita geben. Das sehe ich zum Beispiel anders und viele andere auch. Ich finde schon, aber man sollte den Kindern zeigen, was man damit eben noch machen kann. Nicht nur spielen, nicht nur Spaß haben, sondern man kann die Adresse rauskriegen, wo ist die nächste Bücherei oder so. Mhm. Also da ist es ganz wichtig, dass man das nicht nur verteufelt, sondern ein Bewusstsein gibt, was kann man eigentlich damit alles machen. Und das fehlt heutzutage. Die meisten Kinder nehmen noch ein Handy oder ein Tablet und spielen nur.
Ja, weil sie, oder die Eltern geben sie in der Hand hier, damit ich mal eine halbe Stunde staubsaugen kann.
Ja, sie kennen ja nichts anderes.
Ja, klar.
Also,
ja, und wenn dann zum Beispiel irgendwelche Schüler den einen mobben, weil er nicht den coolsten Hut in Fortnite hat, dann kauft er ohne Ende Lootboxen. Und das Schlimme ist halt, die Spieleentwickler oder weniger sogar die Entwickler, mehr die Publisher, die Geldgeber an dem Ganzen, die aber auch am meisten profitieren, die wissen das. Die würden das natürlich niemals zugeben. Nee. Die brechen das dann immer bei ihrer Gegenargumentation so auf die kleinsten Argumentationsposten so runter, auf die nüchternste Art, wie man sowas betrachten kann, warum das dann doch kein Glücksspiel ist. Im Hintergrund wissen die ganz genau, was das aber auslöst, gerade in Kindern. Mhm. Und aber Erwachsene sind da teilweise auch
gehen wir
ganz
mal krass nur betroffen. Von uns aus, als wir, ich glaube, wenn ich in meinem Alter damals, als ich ein Kind war, wenn es das gegeben hätte, ich wäre doch andauernd zu meiner Mutter gerannt und hätte gebettelt hier, ich brauche Geld für die nächste Lootbox. Mhm. Ja, also wenn du auch anfällig dafür bist und so wie er schon sagt, wenn keiner da ist, der Aufklärung betreibt, ja, das Kind denkt ja nicht so weit.
Ja. Ne? Und das Schlimme ist, glaube ich, oft ist das Gegenargument, was so gesetzlich gesehen aufgrund der aktuellen Formulierung immer schwer dann auszuhebeln ist, dass du ja im Prinzip nichts kein Geld zurückbekommen kannst. Also weißt du, du gambelst nicht um Geld, sondern um fiktive Sachen in einem Spiel, wo du eigentlich ja nur dafür bezahlst, dass du im Spiel etwas bekommst. So, das ist oft so diese Gegenargumentation.
Und du kannst ja trotzdem spielen, ohne die zu kaufen.
Das ist
ja auch noch so ein Argument.
Aber das ist ja das Kranke. Ich meine, habt ihr, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ein Vollpreisspiel gekauft. Da gab es dann irgendwann nochmal ein Add-on nach einem Jahr. Ja. Und dann war das gut. Aber du hattest ja trotzdem Spielspaß. Und wie funktionieren die Spiele heute? Du gibst immer noch Geld aus für ein Vollpreisspiel und hast trotzdem nicht komplett den Zugriff auf alle Features. Weil es sind hier, die entweder ein Loot-System verpacken und dann geht's nach Zufallsprinzip oder du gibst wieder echtes Geld aus, ich hab's gesehen, ich habe anderthalb Jahre Call of Duty, ja, jetzt darfst du wieder lachen, Call of Duty WW2 gespielt, ja. Wirklich. Und zum Schluss, die Kisten, alles, was in den Kisten drin war, das hatte meine Figur schon, alles, ja. Und lustigerweise, ich meine, das Spiel ist von November 2017 und jetzt kommt ja schon wieder der nächste, jetzt haben die wieder ein kleines Update gemacht. Es gibt schon wieder neue Waffen in dem Spiel. Ja. Und mit dem Kumpel, mit dem ich das mal gespielt habe, da eigentlich war ich durch mit dem Spiel. Ich war durch und habe gedacht, so, oh, es gibt wieder neue Waffen. Hm. Und dann habe ich trotzdem wieder weitergespielt, weil ich die haben wollte.
Ich würde es auch nicht so pauschalisieren. Ich glaube, wenn man es richtig und gut macht, ich glaube, die heißen Service Games, oder? Die so ewig.
Games as a Service.
Oder ja, so. Service genau. Games war Sega. Ja, wenn es gut gemacht ist und das Spiel dich wirklich bindet und immer neuer Inhalt da ist und nichts rausgeschnitten wurde und so, glaube ich, kann es wirklich gut funktionieren.
Das stimmt. Also der Games-as-a-Service-Gedanke im guten Sinne ist ja einfach ein Vollpreisspiel, das komplett war, lange noch am Leben zu halten, wenn der Spieler Lust hat, mehr zu haben. Genau. Und sagt, das macht mir so viel Spaß, ich will jetzt noch ein Abenteuer. Mhm. So, dann kriege ich das on top, bezahle einen kleinen Betrag und das finde ich auch, ich finde sogar den Gedanken interessant, ein Vollpreisspiel in Häppchen zu kaufen. Ich spiele das erste Kapitel, bezahle das erste Kapitel. Mhm. Wenn mir das gefällt, zahle ich das zweite. Das ist ja bei diesen Telltale Adventures oder genau. so
Life is Strange
schon gemacht Beispiel. Worden. Oder das, genau. Ja. Kann man aber genauso gut auch meinetwegen bei einem Rollenspiel oder so machen, mhm. so. Aber was richtig schlimm ist, dass wenn das an grundlegende Gameplay Boah. Schon verändert wurde, um Geld zu machen.
Das lustige Spiel.
Und jetzt, ich habe jetzt hier Karten in der Hand von dem Spiel Besserwisser. Das sind Allgemeinfragen. So, und wir machen es immer so, dass wir uns, früher haben wir mal Trivial Pursuit 90er Edition gespielt, wo ich auch mal haushoch gewonnen habe.
Ist sehr gut.
Und jetzt haben wir so eher andere Fragen, die auch mal nicht nur auf die 90er spezifiziert sind. Und
da war ich schon ein bisschen besser.
Ja. Ich weiß selten was, aber gut.
Du hast so viel heute erzählt, ja. mit so viel Fachwissen und Fremdwörtern. Ja, also
das sind diese Sachen, über die ich so fast täglich immer dasselbe erzähle.
Ja. Das ich habe auch zwischendurch gedacht, so ist es eigentlich toll für dich, weil du redest ja eigentlich genau das Gleiche wie in deinem Podcast. Da habe ich so gedacht, vielleicht hätte man auch Fragen stellen können, die nicht in diese Richtung gehen. Oder war es okay für dich?
Für mich sowieso ja. immer okay,
ja klar. Aber jetzt kennen ihn ja auch viele nicht von unserem Podcast. Ich glaube, das ist, richtig. Ist was komplett Neues.
Ja, also die werden wahrscheinlich denken, Hut ab.
Hut ab, wir gehen alle ja. auf seinen Podcast.
Das ist, nee, was ist aber das Geile auch immer, dass ich mir jetzt hier weniger Gedanken darüber mache, ob am Ende vielleicht jemand voll verärgert darüber ist, was ich sage, weil ich hier garantiert weiß, dass ich niemanden verlieren kann. So.
Also für mich jetzt.
Also auf der einen Seite
ich kann höchstens jemanden gewinnen, aber... Ja, ist so eine scheißegal Leck-Arsch-Stimmung, aber ich kann es nachvollziehen, weil für dich geht es ja um nichts. Im Gegenteil, du kannst ja nur gewinnen. Es kann ja sein, dass alle Hörer, die wir haben, jetzt zu eurem Podcast gehen.
Ja, also er weiß ja noch nicht, wie wir es zusammenschneiden.
Stimmt, das stimmt.
Das stimmt. Ja. Also dann machen wir das jetzt einfach. Ich stelle jetzt jeden von euch aus den gleichen Kategorien 3 Fragen. Und ich weiß eh, wie es ausgeht. Also ich gratuliere dir jetzt schon mal.
Ey, nein, ich bin da.
Ich bin wirklich ganz
schön. Okay. So Quiz kann ich nicht. So, selbst wenn ich Sachen weiß, sage ich, ich behaupte das jetzt einfach,
da um besser dazustehen.
Ich bin da auch total unter Druck.
Das
liebe mein ich. Allgemeinwissen ist auch richtig schlecht.
Den ganzen Schmerz, den ich während der Aufnahmen immer spüre, der von. Ja.
Aber das kann jetzt jeder Quatsch sein.
Alles.
Weil so Sachen, wo ich könnte bei dir, wissen auch bei TV Total immer, wo sie so dumme Leute ganz einfache Fragen gestellt haben, so wo irgendein Land liegt oder was Land die Hauptstadt von irgendwas ist, das ganze Zeug, weiß ich einfach nicht.
Erdkunde bin ich richtig schlecht.
Ja, ich auch. Okay.
Gut, dann nehmen wir einmal Erdkunde. Gut.
Antworten wir gleichzeitig, oder?
Nein, ich stelle ihm eine Frage, dann stelle ich dir eine Frage. Gut. Also, aber von unterschiedlichen
Karten. Ja, du musst jetzt nicht extra einen Stift und das können
wir. Nein, nicht. Ich nehme jetzt einfach die erste Frage. Fangen wir mit dir an. Welches weltbekannte Spielzeug erfand der deutsche Flugpionier Otto Lilienthal mit seinem Bruder Gustav? Hm. Bevor ich die Frage wiederhole.
Hab ich auch schon mal gehört
zumindest. Pass auf, entweder du weißt die Antwort sofort, wenn sie richtig ist, wirst du 2 Punkte kriegen. Ich kann dir aber auch Antwortmöglichkeiten stellen, dann gibt's aber nur eine.
Ja, Antwortmöglichkeit. Ich habe das schon mal gehört, aber ob ich mich noch erinnere.
Soll ich die Frage nochmal stellen?
Welche? Nee, okay. Antwortmöglichkeit.
Gut. A. Brummkreisel, B. Anker Steinbaukasten oder C. Seifenblasen.
Boah, entweder A oder C.
Ich weiß es auch nicht, ich gucke.
Ich
habe auch eine Tendenz.
Was macht mehr Sinn? Was haben die nochmal gemacht?
Welches weltbekannte Spielzeug erfand der deutsche Flugpionier Otto Lilienthal mit seinem Bruder Gustav?
A. Ich glaube Brummkreisel.
Hätte ich auch gesagt.
Aber sind die...
C, Seifenblasen.
Nein, ist der Anker Steinbaukasten.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ich auch nicht.
Das ist das Problem.
Das weltberühmte Spielzeug.
Oder? Ja. Ich hab's noch nie gehört.
Aber pass auf. Jetzt ist Baby dran.
Gut.
Du kannst doch gewinnen. Wie heißt das Spiel? Oh Gott. So, jetzt könnte ich mal sagen, andere Karte, so wie du immer.
Wieso?
Wie heißt...
Setz dich nicht unter Druck.
Wie heißt das Spiel, bei dem Stühle im Kreis angeordnet werden und sich alle Kinder im Kreis um die Stühle bewegen?
Das ist doch
ja, oder? Das Anker Steinbock hast du noch nie gemacht.
Ja.
Aber guck mal,
wir im Kindergarten sagen immer Stuhltanz. So.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber es ist bestimmt nicht Stuhltanz, sondern Reise nach Jerusalem. Ich weiß nicht, was sie jetzt haben wollen. Oh, wow, wow.
Gut, das Spiel ist, glaube ich, so von Anfang, so 2005 oder so. Vielleicht.
Ja, nennen sie das Reise nach Jerusalem oder Stuhltanz? Das ist doch scheiße.
Ich möchte eine Antwort.
Boah.
Ja, Antwortmöglichkeiten, weil ich es bestimmt falsch sage.
Entschuldigung. Okay, A, die Reise nach Jerusalem. B, blinde Kuh. Oder C, armer schwarzer Kater.
Ja, A.
Und das ist richtig. So. Okay. Ich kann ja Erdkunde, ich bin mal nett, ich überspringe Erdkunde. Politik kann ich ja auch überspringen.
Ja, hoffentlich.
Okay, welche Gesellschaftsform verbirgt sich in Deutschland hinter der GmbH?
Also einfach ausformuliert quasi, was die Abkürzung steht.
Das wäre ja ein Tipp, wenn ich das
jetzt... Stimmt. Sagen wir mal die... Ich werde nie auf die offizielle Formulierung kommen. Sag mir mal die Antwortmöglichkeiten.
A. Gesellschaft mit besonderer Haftung. B. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Oder C. Gesellschaft mit besonderer Haltung.
B.
Die Haftung?
Ja,
richtig.
Das ist natürlich richtig, da brauchen wir gar nicht gucken. Ha. Ja, so. Mhm. Der erste. Nee, Quatsch, du hast ja schon einen Punkt.
Ja.
Ich bin ja nicht parteiisch.
Ja, ja. Mach mal lieber.
Okay, oh Gott. Wirklich, raste aus. Ah, nee, stimmt.
Ja, ja, such dir ruhig eine Frage aus.
Nein, ich nehme dieselbe Kategorie. In welchem Zoo wurde Knut, der von Hand aufgezogene Eisbär, am 5. Dezember 2006 geboren?
Ist er hier geboren? Keine Ahnung. Oder wurde der hierher gebracht?
Sag entweder.
Ich würde jetzt sagen, er wurde hier, der ist hier geboren, aber gib mir mal die Antwortmöglichkeiten.
A. Zoologischer Garten Berlin. B. Tierpark Hagenbeck Hamburg. Oder C. Tierpark Hellerbrunn München.
Wurde hier geboren bestimmt.
Zoologischer Garten?
Ja.
Und das ist richtig.
Ja, guck mich nicht.
Ist ja, ehrlich, aber.
Ich weiß.
Nein, ich hätte es doch alles gut. So, kurze Zwischenfrage, wie gefällt dir das Quiz bis jetzt?
Fantastisch,
ja?
Okay.
Baut ihr das auch in eure Sendung ein?
Ihr habt, glaube ich, mal Quiz gemacht und das war, da sind sofort wieder die Zahlen runtergegangen, ne?
Wir haben einmal ein Star Trek Scene-It Brettspiel im Podcast gespielt, aber nur als Audio. Und dann haben wir, ich glaube, es war sogar unsere dritte Folge oder irgendwie sowas. Und dann haben wir haben wir so als Bonusfolge auch so ein Quiz, so bescheuerte Karten mit blöden Fragen drauf.
Ja, so euch. Unnützes Quiz oder ja. So, kann das sein?
Ja.
Und wie ist da so das Feedback?
Fast gar nicht.
Okay.
Das hat ja kaum jemand gehört.
Aus der Erfahrung sprechen wir auch. Deswegen bauen wir es immer in die Sendung ein und immer ganz am Schluss.
Ja, okay, Wahnsinn.
Okay, letzte Frage. Okay.
Was wir in der Zeit wieder alles für tiefgehende Themen hätten diskutieren können. Ja. Ausgehend vom restlichen Podcast.
Cool, hier ist noch eine Frage für dich. Welches Tier ist das Maskottchen des Fußballvereins 1. FC Köln?
Geißbock.
Warte. Zwei ja, Punkte. So, warte mal. Ja.
Hennes.
Also, wenn er jetzt verkackt, dann ist Gleichstand. Das ist ja langweilig. Gut.
Hattest du noch keinen Punkt?
Ich hatte einen.
Er hatte einen und jetzt hat er zwei bekommen, weil er
ohne drei.
Ja, jetzt hat er drei. Stimmt, du liegst hinten.
Ja. Du hast zwei, oder?
Schon liege ich hinten.
Ja.
Oh. Ja, mach deinen Arm weg.
Ich muss ja dieselbe Kategorie nehmen.
So, bitte.
So, in welcher Sportart gibt es die sogenannte Eskimo-Rolle? Das hat man schon mal gehört.
Ich glaube, ich weiß es aber.
Ich glaube, ich weiß es nicht. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
A. Turmspringen. B. Ringen. Oder C, Kajaksport.
So, Eskimo, da tun die jetzt so Kajak irgendwie so einen Zusammenhang zu finden. Ist es nicht Turmspringen oder was?
Es war Turmspringen oder Ringen.
Eskimo-Rolle, so beim Ring so.
Siehst du zur Seite wegrollen, ne?
Mhm. Und dann wie so ein Eskimo. Mhm. Eskimo sagt man ja nicht mehr.
Nee, ja, Inuit ja. Sagt man.
Aber Turmspringen, Turmspringen.
Finale Antwort?
Ja.
Ich gratuliere dir, du hast gewonnen. Es war nämlich das Kajak.
Oh, krass.
Ja? Sehr schön. Gut, dass du gewonnen hast, weil wenn er jetzt gewonnen hätte, hättest du nochmal für eine Revanche kommen müssen. Weißt du?
Also, ich hätte
aber zum Glück.
Und dann hätte ich noch eine Hausaufgabe bekommen oder sowas.
Ja. Ja. Ich wollte dich schon fragen, willst du meine Hausaufgabe übernehmen und hier diesen He-Man-Clip synchronisieren?
Nee.
Na, okay.
Ja. Möchtest du noch mal Werbung für deine beiden Podcasts machen?
Ja, sehr gerne. Kommen Sie, das haben Sie noch nicht gesehen, auf dieletztewebsite.com. Denn da ist das ist der einfachste Weg, die Podcasts alle zu finden. Genau. Also der letzte Podcast und die letzte Filmkritik. Und natürlich auch zu finden über diese Namen bei Spotify, iTunes und auf der Website gibt's dann auch nochmal den RSS-Link, um den die Podcasts in alle anderen Podcatcher einzubinden, die es so gibt.
Unglaublich.
Und auf der Website gibt's zu jeder Folge immer ausführlich eine Linkliste und Videos über alles, was wir reden, so quasi als Quellenangaben oder als weiterführendes Material zu den Themen, die wir dann in diesen Podcasts besprechen. Und manchmal auch so eigene Videos. Also wir besuchen ja immer Sundance jedes Jahr, das Filmfestival. Mhm. Und da machen wir immer so Videos auf Basis unserer Podcasts, wo wir dann noch Impressionen von vor Ort noch einbauen. Zum Beispiel.
Pass auf, Benjamin, jetzt schaut zurück. Und natürlich grüßen Benjamin und ich auch die Hörer des letzten Podcasts und der letzten Filmkritik, weil der Daniel bestimmt diese Folge verlinkt.
Denn ja, selbstverständlich.
Er war ja hier vor Ort. Deswegen, ja. Hallo, liebe Leute. Auch wir sind ein tolles Format. Ich empfehle euch unseren 3-Fragezeichen-Podcast, der sehr gut ist. Und das, was ihr jetzt gehört habt...
Es ist natürlich extrem unvorteilhaft, das am Schluss dieses 8-stündigen Podcasts zu machen, anstatt sich einzuschleimen am Anfang, wo das die Leute gerade neu reingehen.
Noch um.
Okay. Ja.
Natürlich.
Ich bin gespannt.
Ja?
Ich auch, ja.
Genau.
Traurige Klaviermusik.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 015202409380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotz-und-wasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.
Aber du hast bestimmt dafür dich beschwert und Kaffeegetränk bekommen, oder?
Gibt es nicht mehr fast in den ganzen Kinos. Es gibt keinen Kaffee mehr.
Das sage ich doch auch. Weißt du, im letzten Podcast ganz offen, ich sage immer wieder, warum zum Teufel gibt es keinen Kaffee im Kino? Es gibt ganz wenige und meistens sind das die Programmkinos. Aber in den Multiplexen, die haben, wenn das mal ganz verrückt ist, eine separate Kaffeebar, wo manchmal gar kein Mitarbeiter ist.